Und dann musstest du springen. Ja, ja.
Wir haben ein Intro.
Das war Level 13, wenn du das nicht
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Tax.
Servus Leute.
Der Christian.
Sanfte Grüße.
Und der Philipp.
Howdy Gaudi.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Da sind wir wieder, gell? Die Geekzone, so wie letztes Mal. Wir haben auch dieses Mal wieder ein bisschen plaudern über Themen, aber das Allerwichtigste vorneweg. Tax, was trinkst du denn?
Ich trinke gerade einen eisgekühlten Uso. Und daneben ist eine Batterie aufgebaut von eisgekühltem Holundersirup und im Kühlschrank steht noch ein alkoholfreies Bier, das ich in den nächsten 2 Stunden noch hier wieder
runterkomme. Kannst du bitte nochmal an den Anfang zurückgehen? Du trinkst einen eisgekühlten Uso, das stimmt jetzt also wirklich, weil in der Pre-Show hat schon der Christian immer so gemeint. Ja, und warum?
Ja, der sollte nicht im Kühlschrank detonieren.
Wie viele Gläser hast du schon getrunken? Das ist jetzt die andere Frage.
Frag mich nicht. Ich glaube, die Flasche ist halb leer erstmal. Das reicht bei mir.
Ja, ich dachte, der Stammball reicht bei dir.
Gold und es soll keine Werbung sein. Es geht ja nur ums Desinfizieren, weil ich ein leichtes Kratzen im Hals hatte und ich dachte, das geht vielleicht. Bin ich morgen wieder fitter.
Das ist so geil. Also einfach nur so rückwirkend. Ja, der Tax trinkt normalerweise Tee, wenn es ihm gut geht. Und wenn er einen Kratzen im Hals hat, dann trinkt er einen Uso.
Es ist rein präventiv, ja, also nicht, dass man hier einen falschen Eindruck bekommt, ja. Ja,
verstehe. Ja. Na, aber schön, du legst auf jeden Fall schon mal vor, da kann der Christian da gleich mal einen draufsetzen.
Genau. Ich habe heute was ganz was Besonderes, was mein Arbeitskollege empfohlen hat. Ich habe quasi das Schnitzengegel des Münchner Westens. Na. Ich habe ein Hadernar Hell, Hadernar Bräu München. Aha. Von einer kleinen Privatbrauerei in München Großhadern. Das ist ja im Westen, im Südwesten von München. Und das ist ein helles, naturtrüb, ungefiltert und es schmeckt echt saugeil.
Und das gibt es?
Ich habe nicht gewusst. Ja, die gibt es, also das ist eine uralte Brauerei, die haben es aber 2016 steht hier. Natürliche Braukunst haben sie die aufgemacht halt hier. Uralt.
Okay.
1000 Jahre Tradition Braukunst.
Und so ein altes
so wie halt das Giesinger und Schleißheimer, diese ganzen alten Stadtbrauereien, die sie jetzt wiederbeleben und dann irgendwie Namen drauf geben. Ja.
Und wie viel Kisten hast du jetzt?
Tages. Die kleinen Brauereien gehen pleite und die erhöhen jetzt den Pfand auf 6 Euro pro Kasten oder sogar höher, weil die Leute das Zeug nicht zurückbringen, habe ich heute im Auto gelernt. Also ich habe den Pfand zurück.
Danke, also ich habe kistenweise Pfand gibt es bei mir nicht. Ich habe mir ihn erstmal nur zum Probieren, weil der Arbeitskollege mir gesagt hat, das alkoholfrei schmeckt so gut. Er hat gesagt, ja genau, ich kaufe jetzt mir alkoholfreies Helles da. Das Helle schmeckt sehr gut. Und ich habe mal vorsichtshalber, falls es nicht schmeckt, habe ich mir noch eine Flasche Hermannsdorfer Schweinsbräu mitgenommen.
Auch schön, das kenne ich sogar.
Genau, das kennst du wahrscheinlich sogar. Von Hermannsdorf, da von der Warmschlacht.
Ist das da ein Biobier?
Ja, ist ein Biobier, genau. Sau gut, steht auch drauf, sau gut.
Da ja, dann muss das ja so sein. System oder
ja, nicht schlecht.
Sowohl.
Ja, nicht schlecht. Also du hast 2 Biere, das ist auf jeden Fall auch eine Ansage. Das ist es.
Genau.
Wow, wenn es so weitergeht, sind wir diesmal ja alle alkoholisch unterwegs, Philipp. Bei dir wird mir tun, und wenn jetzt da kommt, ja, ich habe jetzt nur einen Saft und einen.
Ja, weißt du, ist
ein Adelholzner Wasser.
Ist ja so, ich bin ja mit meiner kaputten Schulter ein bisschen auf Schmerztabletten gerade. Und Schmerztabletten und Alkohol ist ja immer so eine Sache. Das heißt, ich habe heute tatsächlich nur ein ganz klassisches Franziskaner-Weißbier, weil das kennt mein Körper. natürlich. Das ist halt. Hab dann noch auf Halde, weil das ist ja quasi ein Limo, ein Franziskaner Russen. Und falls alles scheitert, habe ich noch einen Flötzinger Cola Mix hier stehen, damit ich wieder aufwach von dem Diclofenac Alkoholrausch.
Das
Flötzinger. Wenn du das Glück hältst, dann schütte ich auch nach.
Dieses Flötzinger Cola Mix, das ist verdammt gut, gell?
Das ist das beste Cola Mix
überhaupt. Aus Rosenheim.
Das hast du mir versprochen, dass das mal ein Battle gibt, weil ich bin ja der Meinung, das Paulaner
Spiel ist das Beste. Wenn es das Flötzinger nicht gibt, dann Paulaner. Das
Paulaner, ja.
Aber das Flötzinger ist einfach nochmal eine Nummer geiler. Aber die haben jetzt neue Flaschen, gell?
Ja, die haben jetzt diese dicken, kleinen.
Ja, weil die länglichen Flaschen, die haben ja irgendwie Probleme in Sachen Herstellung oder so.
Jungs, ihr seid sicher, dass wir jetzt nicht in den Getränke-Podcast einsortiert werden, wenn uns Apple aufkauft.
Wenn uns Apple aufkauft. Oder Spotify. Genau. Aktuell wissen wir noch nicht, wer jetzt mehr
bietet. Ne? Ja, wir suchen uns einen besseren Ausgang. Wir sind noch in den Verhandlungen.
Genau. Okay, dann erzähle ich euch, was ich trinke. Fuel, jetzt musst du zuhören. Vielleicht kennst du das, was ich trinke. Und zwar trinke ich einen Gin Tonic hier. Der Gin, das ist The Illusionist aus München. Das ist so ein Bio-Gin, der eigentlich, ich finde, vom Geschmack her relativ normal ist. Was nur bei dem ganz witzig ist, den schenkst du ein, dann ist er blau. Und wenn du das Tonic drauf schüttest, dann wird der so orange, lila, rosa mäßig, weil da irgend so eine Blume drin ist, die auf das Tonic reagiert.
Nein.
Das also hat er, deswegen heißt er auch Illusionist und so. Also das wirkt ganz
gut. Fuel schreibt schon.
Dazu gibt es bei mir ein Fever Tree Indian Tonic Water, das Standard, das Gelbe, obwohl ich das Blaue, das Mediterrane lieber mag. Aber in der Kombi steht es jetzt hier so und ich werde jetzt da kurz mal einen großen Schluck draus nehmen.
Man hört's auch. Hast du ein ganzes Arsenal daheim oder wie schaut das aus? Oder kaufst du das speziell für den Podcast?
Das habe ich jetzt hier stehen. Also eine Flasche Gin ist schon im Kühlschrank, gell?
Das kommt immer in den Kochsendungen. Und dann eine Prise von
und dem jetzt,
japanischen Kraut.
Und wenn ich das dann durch habe, dann habe ich hier noch eine Paloma-Limonade. Pink Grapefruit. Kennt ihr die?
Style. Die Paloma ist
cool. Paloma.
Ja, die ist ziemlich lecker.
Die hatte ich auch mal, ja. Die hat richtig, richtig viel Zucker drin. Ja, die hat richtig
ist das Paloma, drin. Ist das das mit dem, sie baden ihre Hände drin?
Oh, nee, Paloma ist für andere Körperteile.
Ach so. Der Peter ist zu alt, der kennt ja auch Frau Antje nicht und so Sachen.
So halb noch.
Nicht alt genug.
Fuel hat übrigens meinen Gin hier approved, das finde ich gut. Ich weiß allerdings nicht, ob das richtige Tonic dazu ist, Fuel, das musst du mir jetzt sagen. Ich habe jetzt wirklich hier dieses Tonic, das Gelbe.
Wenn der Farbeffekt funktioniert, wird es schon passen, oder?
Ja, funktioniert mit jedem.
Also diese Dosen Paloma habe ich schon mal gesehen.
Ja, das schmeckt echt geil. Das ist halt süß wie Sau und Pink Grapefruit muss man auch mögen, aber dann ist es eine coole Geschichte. Ja, da haben wir ja eigentlich schon genug für heute. Wir können eigentlich schon wieder Schluss machen.
Ich freue mich auf die Sponsorverträge mit Hardaner Bräu.
Genau, ganz wichtig müssen wir dazu sagen, das ist alles hier natürlich keine Werbung und da ist nichts bezahlt. Sonst gibt es irgendjemand, der da
meint. Das ist natürlich nur alkoholfreier Uso, das ist ja klar. Das
und wir wollen natürlich auch nicht raten, Alkohol zu trinken, ne?
Natürlich nicht, aber ich muss auch trotzdem sagen, Full House, alle vier trinken Alkohol, das kann ja nur eine gute Sendung werden heute.
Aber wir haben ja unsere Hörer noch gar nicht gefragt, vielleicht sind sie ja schon rotzbesoffen, die dürfen ja trinken.
Ja, schreibt doch mal so nebenher in den Chat, was ihr so trinkt, wäre interessant. Und gleichzeitig finde ich ja, könnte der Tax doch heute mal starten, oder? Mit etwas.
Ja, das sollte ja wirklich.
Ich traue mich ja gar nicht, ich wollte mich schon zurückhalten, liebe
Leute. Aber womit startet
der Tax? Das war einer der besten cineastischen Momente und Monate, die ich jetzt in diesem Jahr hatte, trotz 35 Grad, trotz 40 Grad im Urlaub. Da sind solche Highlights hier im Netz rausgepurzelt. Ich mag es gar nicht glauben. Schnallt euch an. Ich weiß gar nicht, was ich rausgrabe. Ich
fang mal mit was an, was nur du gesehen hast vielleicht.
Im Zuge des Fernsehabschaltens, weil ich mal einen Abend ohne Fernseher verbringen wollte, habe ich mir dann doch noch einmal eine Folge vom Tatortreiniger rausgesucht und habe die Folge Sind Sie sicher mir angeschaut und ich kann nur Werbung für diese Folge machen. Da geht es um eine Unternehmensberatung und der Tatortreiniger ist nach wie vor echt eine der besten Sendungen, die jemals aufgezeichnet wurde. Obwohl das, glaube ich, eine Episode 2, Episode 3 oder Staffel 2 oder 3 war. Mhm. Da geht es um Zeitmanagement, wie Chefs mit den Mitarbeitern kommunizieren, wie wertvoll Mitarbeiter sind. Und das trifft sogar genau. Das ist so schön gemacht. Und da wird einfach die Frage gestellt, sind Sie sicher? Und mit dieser Frage, sind Sie sicher, werden die Mitarbeiter so verunsichert, dass sie einfach nicht mehr sicher waren. Und
hat es irgendwelche Parallelen?
Das war doch, aber das war doch die mit den Consulting, mit den
Consulting, genau, mit den Beraternasen.
Haben Sie schon mal versucht, mit links zu schrubben? Mal neue Ansätze ausprobieren.
Exakt. Ja, aber
also ja, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Also wenn das, also ich glaube, nach dieser Nazi-Folge von der Tatortreiniger, meine Lieblingsfolge.
Das heißt, sagst du, hast dir nochmal im Nachgang einfach diese Folge rausgepickt, weil die im Gedächtnis geblieben ist damals.
Die war gar nicht im Gedächtnis, sondern ich hatte einfach irgendeine Folge rausgepickt und dann hatte ich die gar nicht mehr so im Kopf. Und was ich unbedingt mal recherchieren muss, in welchem furchtbaren Gebäude auch diese Serie aufgenommen, diese Folge aufgenommen wurde. Ja, echt, da hast du sonderbare Assoziationen. Und schaut es euch bitte an, ein absolutes Lehrstück, gar nicht nur humoresker Natur, sondern einfach fürs Leben. Bitte schaut euch den an. Das war wirklich der harmloseste
Film. Sind Sie sicher? Auf Netflix kommt auch alles, oder?
Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, bin mir wirklich sicher? Doch, ich bin mir
sehr sicher. Echt, ja. Bist du dir da sicher, Tax?
Also, wenn Sie jetzt gut sagen, ja, Sehbefehl. Schaut
den ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Du saßt an einem Abend da, wolltest nicht Fernsehen schauen und deswegen hast du dann Tatortreiniger geschaut. Habe ich den richtig verstanden?
Also wir kriegen gerade die Bestätigung, dass es auf Netflix die alle gibt.
Danke, Lars oder Lena. Ich muss auf dem 21-Zoll iPad anschauen. Genau. Weil es einfach zu heiß war. Ich wollte den Fernseher nicht zünden.
21-Zoll iPad?
Nein, auf dem normalen iPad. Ja. Inzwischen sind die iPads ja auch so gewachsen.
Trink mal noch ein Uso.
Trink mal noch ein Uso, genau.
Dann habe ich auf einmal zwei iPads.
Ich habe eigentlich gedacht, Tax, dass du mal auch aus mir mein Highlight wegnimmst. Das solltest du nämlich machen. Ich möchte nämlich, dass du darüber redest.
Ja, ich weiß ja noch gar nicht. Das Highlight, ich will es noch ein bisschen zurückhalten, ja?
Es gibt ja zwei Highlights in deiner Liste. Also ja, die verschiedene Peer Groups hier im Podcast anspricht.
Genau. Ja, das stimmt allerdings.
Ja. Die Peer Groups?
Die eine Biergruppe.
Also das ist sozusagen hier mein Podcast Daily oder Podcasts Returning Thema. Tatortreiniger ist nach wie vor einer der besten.
Immer wieder Folgen in der
Erwähnung. Da würde ich mir jetzt auch mal eine Folge anschauen. Nicht, dass ich da auch wieder hänge.
Es ist nicht unlustig geworden. Also manchmal gibt es ja diesen Effekt, dass man da nicht mehr drüber lachen kann. Aber gerade in der Verbindung auch mit Charakteren, die in einem anderen Film dann mitgespielt haben, Stichwort Jerks, was wir vielleicht später noch hören werden, da gab es sehr, sehr interessante Anknüpfpunkte. Leider weiß ich aber nicht, wie der abgefuckte Schauspieler heißt. Den Namen muss ich noch rausfinden.
Okay, sehr schön. Dann ich schaue mal Tatortreiniger rein, wenn es bei Netflix läuft.
Ja, aber auf jeden Fall, die Folge sind Sie sicher. Da muss man gar nicht in dem Kosmos des Tatortreinigers sein.
Na, fang ruhig am Anfang
an. Ich würde schon am Anfang anfangen.
Gibt's auch, die erste Staffel hat auch ein paar sehr geile Highlights. Wie gesagt, ich fand die letzte Staffel sehr enttäuschend. Also weil die ist zwar bei manchen beliebt, aber ich fand sie jetzt vom Humor her überhaupt nicht mehr gut. Also gar nicht mehr so mein Humor. Und vielleicht war sie auch zu tiefgründig. Das ist halt nicht so meins, ne?
Tiefgründige sind jetzt.
Aber Bjarne macht ja weiter. Also er bleibt uns erhalten irgendwie.
Aber Tatortreiniger ist rum an sich, oder? Die Serie.
Ist eigentlich rum. Ja, die Autorin hat ja keinen Bock mehr gehabt. Deswegen hat sie die letzten Folgen dann so auch so speziell gemacht.
Ist, glaube ich, auch einfach fertig erzählt. Ich meine, sowas kannst du
auch. Ja, es ist halt auch.
Sowas kannst du auch nicht endlos rausziehen.
Genau.
Schön. Ja, also wegen mir können wir auch ein Thema angehen von den anderen beiden, wenn der Taxi schon am Start ist. Oder ist es dir zu früh, Christian, für deinen?
Ich trinke einfach mal Bier, solange es kalt ist. Ist das gut, dann rede ich auch nicht so viel.
Dann sollten wir mal hier Podcast noch ein bisschen Rechnung oder Ehre tragen.
Circle Jerk, über einen Circle Jerk und dann ich schaue zu.
Das heißt ja Geek Zone, gell? Und auch hier vielen Dank an den Kumpel, an den Volker, der hat es vor ein paar Tagen nochmal erwähnt und mich auf die Videos gestoßen.
Jetzt kommt der Tax aber erstmal mit einem anderen Thema. Die Überleitung von Christian hat er jetzt ignoriert. Also jetzt kommt erstmal dein anderes Thema, okay.
Oder sagen wir über den Christian. Ich dachte, Christian.
Nein, alles gut,
Tax. Nein.
Mach einfach weiter.
Die Überleitung. Ich dachte, der redet jetzt davon.
Nein, der Tax hat die Überleitung nicht verstanden. Egal.
Das habe ich natürlich nicht verstanden, weil ich schon wieder abgelenkt war. auf jeden Fall. Schaut euch, wenn ihr echte Geektionisten seid, die Dokumentation über Videospiele an, was Videospiel-Sounds sind. Ich muss gestehen, dass ich die Leute, die da interviewt wurden, nicht direkt kannte.
Was? Ja. Tommy Tallarico, den kennt man schon.
Also Tommy Tallarico. Dann hat es auch der Christian gesehen. Ich dachte, das war Rob Hubbard oder Chris Hülsbeck oder solche Namen, aber alle kannte ich da jedenfalls nicht. Wir haben dann die Standard-Sounds interpretiert von Videospielen, die 1972 und bis 1998 erstellt wurden. Und dann geht es natürlich auch auf modernere Videospiele ein. Und der Christian hat es ja sogar gesehen, oder?
Ich habe es mir beide Teile angeschaut, ja, natürlich, ja. Weil ich mag sowas ja generell immer gern. Alles so, wenn da so ein bisschen Hintergrund. Es war aber schon sehr oberflächlich.
Ja.
Muss ich schon sagen. Aber von der Art her war es ganz gut, mal ein bisschen zur Erklärung. Die haben immer so einen Sound eingespielt, so einen typischen Sound von einem Spiel. Und dann haben sie so ein bisschen, also sie haben dann auch teilweise geraten, oh, von welchem Spiel war das? Und dann haben sie halt auch erzählt, so, ah, wie wurde das denn vielleicht gemacht? Es wurde mal bei den modernen Sachen zum Beispiel der Sound von dem Big Daddy von Bioshock eingespielt, wo sie dann gerätselt haben, ob das ein Tier-Sound ist, ob das ein Mann auf Low-Pitch ist oder so. Also das war schon... Das ist schon sehr witzig. Und die Typen, der eine war, glaube ich, von Blizzard, einer war von, also Tommy Tallarico, der ist auch ein großer Komponist. Und den kennt man hauptsächlich, weil der diese Videogames Live-Tour macht, schon seit sechs, sieben Iterationen. Und macht aber auch Videospielkomponist. Und die anderen beiden, die haben mir jetzt nichts gesagt. Also,
ja, und ich hätte mich gefreut, wenn sie noch gezeigt hätten, wie sie wirklich diese Sounds gemacht haben. Aber ja, das war dann zu kurz, die Doku, obwohl es insgesamt, glaube ich, 2 Stunden waren.
Das sind zwei Dokus, oder? Die Links packen wir
genau.
Die Links packen wir in die Shownotes. Gibt's bei YouTube.
Und die Classic Games und teilweise die Modern Games.
Ah, okay.
Und ich erinnere mich, es gab mal einen Zeitpunkt, als ich Computerspiele gespielt habe, und da waren ja die Computerspiele immer mit Mod-Sounds verbunden, also eine entsprechende Soundbibliothek. Und da hat dann ein Kumpel gesagt, nee, Tex, in der nächsten Zeit, da wirst du nur noch CD-Musik und MP3s im Hintergrund hören. Oh, und da war ich so dermaßen enttäuscht. Leider kam es so. inzwischen haben wir aber echt HDR-Sound, wenn die Bomben explodieren, dann mit Dynamic Noise und Sound Compression. Also inzwischen ist das wieder echt audiophil geworden. Aber es gab echt eine Zeit, wo gefühlt der Soundtrack irgendwie nur von CD oder von MP3 im Hintergrund lief und die Figur ein paar Mal gesprungen
ist. Ja, das ist spannend. Das heißt, eigentlich war das...
Sounds echt besser, wenn es dynamisch in Echtzeit abgespielt wurde. Das fand ich sehr schön damals.
Ja, interessant. Das heißt, da gab es wirklich so einen Durchhänger zwischendrin mal mit komprimierten.
Und das Interessante ist, in dem Interview gehen auch die Kollegen darauf ein, dass dann verschiedene Movements oder Sounds Prioritäten haben, dass eben Springen der Figur immer gehört werden kann, aber die Hintergrundmusik da nicht so wichtig ist.
Ja, also ich glaube, da gibt es einige so Dokus. Da muss ich mal, ich habe mal eine gesehen, glaube ich, war vom Mass Effect. Das muss ich dir mal raussuchen, weil das wäre genau dein Ding, eben genau, was dann so eine Rolle spielt, was Musik für eine Rolle spielt, was eben Takt von der Musik auch für ein Spiel für eine Rolle spielt, dass wie bei Filmen auch so möglichst unauffällige Musik sein muss, je nach Szene, und was dann die Soundeffekte halt eben betrifft. Ja.
Aber weil du es gerade erwähnst, ich erinnere mich, war das bei, jetzt darf ich es ja gestehen, wenn ich hier 0,001 Promille im Blut habe, war das bei Rayman, wo du im Takt der Musik springen musstest, also dass du quasi so à la Guitar Hero musstest und dann musstest du springen. Ja.
Wir haben ein Intro.
Das war Level 13, falls ihr das nicht gehört habt.
Ja, danke dafür.
Ja, das ist ja das Audio-Branding hier.
Na, genau, bei Rayman Legends gab es ja diese legendären Musik-Rhythmus-Levels.
Die geilsten Level überhaupt. Die
geil, super geil, ja.
Wir haben einen neuen Jingle am Anfang.
Hervorragend.
Ja, großartig. Ja, schönen Tag. Auf jeden Fall mal ein Thema, das wir eher nicht so oft beleuchten. Ja. Sounds, wir sind ja eher immer visuell unterwegs.
Dann hatte ich überlegt, einen Titel hier noch auf die Liste zu setzen, aber der war mir zu politisch korrekt, aber ich erwähne ihn trotzdem. Wer will, kann ja nochmal googeln. Die ARD hat eine Dokumentation über ein Schiff gepostet, wo Reporter auf dem Schiff waren, was Flüchtlinge rettet aus dem Meer, und es soll bitte jeder mal anschauen. Ich habe aber den Link jetzt noch nicht reingepostet.
Ich schreibe halt hier auf, Tax macht hier was mit
Politisch Correctness, genau.
Ja, mehr Raketen im Mittelmeer.
Ich kann sagen, war das das
Raketen? Mehr Raketen im Internet, ja.
Hier der Link, ich schreibe mal hier der Link für das Bildungsfernsehen.
Richtig, genau.
Damit hätten wir unseren Bildungsauftrag dann für heute auch wieder erfüllt.
Ich fange so viel seriösen Kram an.
Ja, krass.
Apropos Bildungs.
Was wolltest du sagen?
Also ich hätte jetzt eine Möglichkeit. Ich wollte jetzt sagen, eigentlich wollte ich sagen, apropos Bildungsfernsehen, habe ich das letzte Mal von Paradies Liebe erzählt.
Bitte?
Hallo, liebe Lebenden.
Oder ich hätte es auch gesagt, apropos Bildungsfernsehen, jetzt Tax, jetzt komm doch eigentlich nochmal zu dem Thema, ja, das ich vorhin schon angeteasert habe.
Richtig.
Genau.
Der Tax weiß nicht, welches Thema du vorhin angeteasert hast, sonst hätte er das vorhin schon gemerkt.
Zwei Qualitätsdokumentationen, aber.
Herr Tax, ich fang dann einfach mal an. Ja. Okay, ich fange einfach jetzt mal an, weil du kannst ja direkt mit einsteigen. Ja, der Philipp, der Tax und ich, wir hatten die letzten Wochen ein Erlebnis, ne?
Kann man so sagen, ja.
Fangen wir mal so an. Deswegen, ich fände es auch, ich erzähle jetzt ein bisschen was und dann fände ich es gut, wenn der Christian uns einfach mal dazu interviewt, weil der anscheinend das Ganze nicht so nachvollziehen kann, was wir da erleben. Naja, auf jeden Fall. Es hat sich Folgendes zugetragen. Ich habe schon seit längerer Zeit, folge ich dem Christian Ulmen, den kennt man ja. Also der Christian, glaube ich, kannte ihn nicht. Damit fängt es, glaube ich, schon an, oder Christian?
Kennst du nicht?
Der Ulmen hat dir erstmal nichts gesagt.
Also den Namen her kannte ich ihn schon und ich kannte ihn auch von der Vorschau immer zu dieser Serie, von der ihr jetzt reden wollt.
Ah ja,
genau. Aber er ist mir nicht so präsent wie jetzt, hat keine Ahnung, ein Martin Sonneborn.
Alles klar. Auf jeden Fall folge ich ihm bei Instagram. Und was mir dann aufgefallen ist, der hat immer wieder irgendwelche Stories gepostet. Ich wusste, der macht irgendeine Serie, die nennt sich Jerks. Macht er schon ein paar Jahre. Und er hat dann immer Stories von Leuten gepostet, die diese Serie geschaut haben und die darauf reagiert haben. Und es kamen immer wieder so absolute Ausschreie und sonstige von den Leuten, die meinten, ich bin im Boden versunken, was ist das denn? Hört bitte auf, ich kann Jerks nicht mehr schauen, ich musste Pause machen und so weiter und so fort. Das habe ich dann echt eine Zeit so gesehen, habe immer gedacht, das Jerks musst du mal anschauen, weil so ein bisschen Fremdschäm-TV findest du ja schon ganz lustig eigentlich. Vielleicht funktioniert ja dieses Jerks bei dir. Und da ist jetzt ja die dritte Staffel rausgekommen. Und da haben wir gedacht, jetzt fängst du mal an. Ich habe dann auch direkt mit der dritten angefangen, weil ich nicht dachte, dass es mir wirklich gefallen wird. Ich habe mir so gedacht, jetzt schaust du in die dritte mal rein, dass man weiß, was dieser Hype da eigentlich ist. So schlimm kann das ja eigentlich nicht sein, habe ich mir gedacht. Also das ist ja trotzdem nur irgendwie eine Serie, deutsch auch noch. So schlimm kann das ja echt nicht sein. Da habe ich die ersten drei Folgen von der dritten Staffel angeschaut und war sowas von gefangen, dass ich direkt in die erste Staffel geswitcht bin und dann angefangen habe, das Ding zu binge-watchen und dann auch schon angefangen habe, ich habe sofort an den Tax gedacht, weil ich dachte, der Humor könnte dem Tax gefallen und habe das dann bei uns im Chat auch mal hier gepostet, so schaut doch mal dieses Jerks, das müsst ihr unbedingt anschauen, einfach mal unbedingt probieren, aber dann hätte ich nicht erwartet, dass der Philipp auch so drauf angesprungen ist.
Ja.
Dann ging es nämlich so ab, dass wir haben ja so einen Slack-Channel noch für unsere Organisation natürlich nur. Da haben wir sogar einen eigenen Channel aufgemacht, in dem der Christian nicht drin ist. weil wir gemerkt haben, wir spammen gerade hier den allgemeinen Channel zu mit Jerks-Zitaten und Jerks. Man musste einfach, wenn man das geschaut hat, musste man sich frei machen.
Ey, weil das war jetzt erzählen, nicht anders, als wie wenn so eine Apple-Keynote ist, oder
ich
kann auch laufen, mal halt nicht mit.
Ja, nur das Problem war, das hat
Uhr,
sich...
Rund um die Uhr, ich lag lachend im Bett.
Das Ganze, dieses Binge-Watching, es war wirklich ein Binge-Watching von drei Personen gleichzeitig, hat sich so über eineinhalb, zwei Wochen ungefähr gestreckt. Also bei mir jetzt am längsten, ich habe erst vorgestern die letzten drei Folgen angeschaut.
Ich hätte es nicht so lange durchgehalten, ich musste es vorher gesehen haben.
Und das war jetzt eigentlich erstmal die Einleitung, Tax, weil du ja eigentlich an der Reihe warst. Wie hat es denn auf dich gewirkt, so der erste Eindruck dieser Serie?
Also ich muss gestehen, ich habe auch die Serie nur ganz peripher wahrgenommen. Ich dachte, oh mein Gott, was produziert da Sat.1, Pro7 oder sonst irgendwie ein komischer Sender?
Oh, muss man auch noch ganz kurz dazu sagen.
Also ich muss ja sagen, ich schaue ja kein Fernsehen. Ja. Ich weiß ja gar nicht mehr, dass es Fernseher ja als solches gibt. Und nur durch den Hinweis hier, durch meinen Social-Media-Influencer Peter, bin ich hier auf die Serie auch nochmal aufmerksam geworden und habe festgestellt, ich musste erstmal gar nichts bezahlen, außer mit meinen persönlichen Daten, dass ich mir die Werbung hier von dem fantastischen Sender XYZ anschauen
kann. Ah, das ist ganz lustig, genau. Gestreamt wird dieses Jerk Staffel 1 bis 3. Das ist kostenlos. Du meldest dich halt an bei dem Streaming-Anbieter Join.
Ich kann dich vorher auch anmelden, das kannst du anonym auch gucken.
Stimmt, der ist einfach geschrieben, oder?
Ah, ich glaube, ich habe mich. Genau, das ist von Sat1 Pro7. Letztendlich hat Sat1 Pro7 produziert das Ganze auch und die erste Staffel lief, glaube ich, auch bei Maxdome oder bei Pro7. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, bei wem.
Maxdome. Ich glaube Pro7, weil da war die ganze Zeit auch die Werbung Maxdome. Dafür, oder? Oder war das nur Maxdome?
Es kann sein. Es wird auch, die dritte Staffel wird jetzt dann auch im Herbst, glaube ich, auf Pro7 laufen. Also die läuft jetzt immer sozusagen erst exklusiv, entweder bei Maxdome oder jetzt halt bei Join und läuft dann auch im TV. Ja.
Okay, also ja. Ich habe nur mal die Werbung mitgekriegt. Irgendwo im Fernsehen gab es die ganze Zeit mal Werbung, aber ob das auf irgendwelchen Streaming-Plattformen war, weiß ich gar nicht. Die Werbung hat mich schon nicht getriggert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also dein Teaser hat mich auch nicht getriggert.
Ja, das war der beste, den ich bei Instagram gefunden habe. Man muss eine ganze Folge, also wir können mal ganz kurz was zum Background sagen. Was geht's denn in der Serie
eigentlich? Ich dachte, jetzt locke ich das aus euch raus langsam.
Ja, also
weil das hat mich nicht geteasert, aber eure Schilderungen so punktuell, habe ich mir gedacht, na, klingt eigentlich schon gar nicht mal schlecht, aber ich habe null Ahnung, um was es geht.
Es geht einfach nur um das echte Leben. Also das, das Schreckliche an dieser ganzen Serie ist, zuerst dachte ich, ich bin in einem Remake von Bastian Pastewka, spielt Bastian Pastewka als Anti-Helden. Und er wirkt es ja immer so als Klamauk und etwas lustig und pseudo-dokumentatorisch und scripted reality gemacht. Aber nein, das wirkt so unendlich authentisch, dass du auch unendlich authentisch anfängst, langsam den Fernseher leiser zu machen, je peinlicher die Situation wird.
Also sagen wir mal so, weil der Christian gefragt hat, Christian Ullmann, und Farid Yardim, das sind eigentlich die beiden Hauptdarsteller. Ja. Die kennt man ja auch beide vielleicht aus dem Tatort. Ne?
Oder auch nicht.
Der Yardim hat zum Beispiel mit dem Til Schweiger Tatort immer mitgespielt. Mhm. Und der Ullmann, den kenne ich schon früher aus der MTV-Zeit. Das war ein Moderator bei MTV. Da hatte er auch seine eigene Sendung. Unter Ullmann hieß die. Die war einfach abgefahren, weil er da auch schon immer so ein bisschen gemacht hat, wo er gerade Bock drauf hat. Mhm. Sehr freestylig unterwegs. Mhm. Wenig Skript. Einfach mal machen. So, und jetzt spielen die in dieser Serie in Anführungszeichen ihr echtes Leben. Also die leben in so einer guten Gegend, die sind so Nachbarn über die Straße.
Daher auch die Assoziation mit hier, mit, wie heißt er, dem anderen, dem oh Mann.
Pastewka.
Pastewka, weil es ist eigentlich genau das gleiche Konzept wie Pastewka, so von der Grundidee her.
Ja, Pastewka habe ich nicht gesehen, ich habe es nur jetzt auch nachgelesen, es wird sehr oft verglichen. Es wird nur immer wieder in den Nebensätzen gesagt, es ist von dem Grundkonzept, vom Setup her wie Pastewka, es ist nur krasser.
Niveauloser. Genau. Also Pastewka fand ich ja von der Idee her ganz witzig und auch teilweise ganz lustig, aber halt sehr seicht lustig.
Ja, besonders weißt du, was ich ja nicht ab kann. Ich schaue ja keinerlei Komödien und so, ich kann ja Klamauk nicht ab. Da gibt es ein paar Ausnahmen, da kommen wir vielleicht auch noch zu, was ich echt witzig finde, aber eigentlich mag ich Klamauk nicht, so inszenierten Witz.
Ich habe gehört, du magst so Adam Sandler-Filme recht gerne.
Adam Sandler ist zum Beispiel, geht gar nicht. Und jetzt ist bei Jerks so, es gibt maximal 3 Szenen in den ganzen 3 Staffeln, die vielleicht klamaukig rüberkommen, wie der Tuck schon sagt, einfach so echt, dass du hin und wieder auch das Thema hast. Ich habe hin und wieder auch einfach auf Pause gedrückt, um kurz durchzuatmen und weiterzuschauen.
Aber Peter, damit sollten wir für die Hörer oder Zuhörerinnen und Zuschauer an den Endgeräten, die uns zuhören, echt den Beipackzettel öffnen. Wenn man diese Serie anschaut und dieser Serie verfallen ist, dann findet man kein Ersatzmittel mehr. Also alles andere ist dagegen Klamauk, da wirkt Pastewka und Co. produziert. Das ist alles langweilig dagegen, weil es bekommt so ein rohes Niveau, dass alles zu spät ist.
Ja. Also Trick 17 bei der Sache ist ja, dass sie anscheinend in wirklich vielen Szenen kein Skript haben, sondern sie haben sozusagen eine Grundhandlung. Es spielen auch ganz viele bekannte Gesichter mit, auch Leute, die man jetzt gar nicht als Schauspieler kennt, sondern vielleicht als Musiker oder sonstiges, die dann auch sich selbst spielen mit ihrem echten Namen, aber halt manchmal in unglaublich krassen Rollen oder mit unglaublich krassen Fetischen oder sonstigem.
Die auch entsprechend dann bezeichnet werden. Oh, das ist ja voll der Piep-Piep-Piep oder so. Und die spielen dann auch in dieser Rolle voll mit. Oh nee, bloß hol den nicht rein. Oh scheiße, jetzt kommt der auch rein.
Wo sie dann auch sagen, oh, das ist so ein Arschloch. Und dann in der nächsten Szene ist der halt dabei. Also so ist das. Das ist so, es ist ja schade.
Also ich merke schon, also ihr tut euch echt schwer, das in Worte zu fassen, was es wirklich ist. Und das macht mich ja schon neugierig, dass man es halt gesehen haben muss, um mitreden zu können. Deswegen wage ich mir nicht anzumaßen, dass ich sage, das wird mir nicht gefallen, weil ich kann es halt einfach nicht beurteilen.
Also ist aber teilweise echt schmerzhaft zum Anschauen.
ganz kurz, der Philipp ist der, du hast das, glaube ich, am schnellsten durchgezogen. Ja. Bei dir kam gefühlt im Chat auch am meisten Schmerz rüber, wo dann kurz auch mal, auf einer zweiten Ebene zu lesen war. Oh, das ist mir jetzt eigentlich gerade zu krass, aber ich muss weiterschauen.
Also es ist genau so. Also das ist, du hast, glaube ich, am Anfang hast du es mal so schön gesagt, das ist echt so ein Verkehrsunfall. Ja, du kannst nicht wegschauen, du musst es weitermachen. Weil, also man muss jetzt sagen, das ganze Ding ist, du merkst teilweise tatsächlich, dass es total improvisiert ist, weil teilweise gerade der Ulmen, der macht teilweise einfach so ein saudummes Gesicht, ja, und mit dem Fari zusammen, du merkst halt einfach, die zwei blödeln jetzt einfach drauf los und labern Scheiße, die ihnen halt gerade einfällt, während sie da irgendwo am Elbufer sitzen, ja. Und teilweise sind es halt einfach Szenen, wo du eine halbe Stunde lang weißt, es muss eigentlich auf das jetzt hinauslaufen. Dieser schlechte Gag muss jetzt gemacht werden.
Es führt einfach gesellschaftliche Tabus. Also ja, wirklich Dinge, an die du nicht denkst.
Es führt kein Weg an diesem schlechten Gag über Schwule, Ausländer, Kinder und was weiß ich was vorbei.
Behinderte Kinder.
Man kann den Gag eigentlich nicht bringen. Das kannst du im Fernsehen nicht
machen. Natürlich kommen da. Die Diversity-Palette, die kennt man ja, aber sie überreizen ja sogar die Diversity-Palette, muss ich echt gestehen.
Ja, und
darüber hinaus. Also ich hatte nie gedacht, dass sowas möglich ist.
Sie gehen echt weit über die Schmerzgrenze. Also das kannst du nicht mehr anders sagen. Also es gab so, teilweise ist dann echt so, dass du denkst, oh fuck, ich brauche jetzt noch einen Uso, bevor ich weiter gucke. Weil das geht einfach überhaupt nicht. Und vor allem, weil es teilweise, also es ist halt die Ballung, weil im Prinzip sind das teilweise relativ banale Fettnäpfchen, in die sie reintreten. Ja? Aber sie steigern es halt ins Unermessliche.
Aber es gibt auch ein Muster in dieser Serie. Man sieht, dass die beiden, also der Fari und der Christian Ulmen, die sind beide nicht von schlechten Eltern, ja. Also die bauen echt Scheiße am laufenden Band. Aber sie halten tatsächlich vor ihren Frauen und vor ihren Freundinnen nicht zueinander. Das ist immer so krass.
Ja, das ist, also das hat viele Ebenen. Was schön ist, sie ziehen es auch wirklich über die.
Nein.
Sie ziehen es auch wirklich über die drei Staffeln so richtig durch. Und das ist ganz geil. Für das, dass so viel improvisiert ist, ist es doch sehr schlüssig. Weil sie immer gleich reagieren und weil sie irgendwie immer gleich drauf sind. Da siehst halt, dass die einfach, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit, glaube ich, mit drin ist, wie die wirklich so sind.
Ich hoffe nicht,
dass sei es nur die so schnottrige sind. Art. Und sei es nur die schnottrige Art oder sonstiges beim Fari. Abgefahren. Eine Sache, glaube ich, wäre ganz geil. Also ich würde, jeder, der das hört, bitte schaut erste Staffel, erste Folge an. Ich behaupte, wenn ihr die gesehen habt, dann wisst ihr, ob euch das gefällt oder nicht. Weil die einfach gut genug ist, dass da alles drin ist. Da ist ein bisschen Klamauk drin, den es sehr wenig gibt, aber da ist auch genau der typische Humor drin. Zieht euch die rein. Ja. Philipp, du kannst recht blumig erzählen. Kriegst du hin eine Szene aus den drei Staffeln?
Also ich kann die gar nicht blumig erzählen, aber das war so eine, wo ich mir gedacht habe, das ist halt an der Absurdität kaum noch zu überbieten. Ja?
Dann hau die raus.
Also ich... Gut, Christian Ulmen fährt mit seinen Töchtern, also in der Serie ist er nicht mehr mit Colleen zusammen, die sind ja, glaube ich, in echt noch verheiratet und so.
Genau, ganz wichtig, Colleen Fernandez spielt da in der Serie seine Ex-Frau,
ja.
Mit der ist er aber verheiratet.
Genau, und er fährt dann mit den Kindern und noch ein paar Freundinnen von den Kindern, fährt er zum Campen. Ja, die geht schon ins Gelächter. Ja gut, das ist eine relativ harmlose Geschichte. Das fängt so harmlos an, wie er die Mädels halt einlädt alle und dann erzählen die Mütter noch, was den Kindern fehlt. Also die eine, ja, die hat so ein bisschen epileptische Fieberkrämpfe und was weiß ich was und dann muss er halt Zapferl mitnehmen, falls die ihn
kann. Nein, stopp, und diese Mutter ist schon so authentisch. Super nett, eine super nette Milf. Und dann erklärt die das und dieses Zäpfchen und diese Spritze geben und denkst so, na klar, logisch.
Ja, also da werden auch viele so Sachen persifliert, weil da gibt es ja, jedes Kind hat ja irgendwas. Natürlich. Das sind dann lauter so Berliner Helikoptereltern, genau. Hier noch das Spray und hier noch da drauf
achten. Das nächste Kind ist halt dann irgendwie allergisch gegen Gluten oder was weiß ich was. Na, auf jeden Fall fahren sie dann, da passiert sowieso schon total viel Blödsinn, ja. Und in der Nacht hat halt dann dieses Kind tatsächlich einen Fieberkrampf. Und hier Ulmen quält sich halt raus und verabreicht hier halt Spritze und das Zapferl und so, ne? Und ja, am nächsten Morgen machen sie auf und unterhalten sich dann ganz munter und dann meint er irgendwie zu dem Mädchen, ja, das ist ja gut gegangen, hier irgendwie, ich krieg den genauen Wortlaut nicht mehr hin mit deinem Zäpfchen und so. Und sie sowieso, es war doch gar nichts, ich habe überhaupt kein Zäpfchen bekommen. Und dann siehst du halt im Hintergrund so ein anderes Mädchen, das total verstört in der Ecke sitzt und weint und von ihrem Papa getröstet wird, der dann den Ulmen nur böse anschaut. Also das musst du gar nicht mehr weiter ausführen, du weißt ganz genau, was da passiert ist. Ja.
Ist das auch die Diversifikation, die ja da sicher auch beabsichtigt war? Der türkische Vater mit seinem Kopftuch tragenden Mädchen. Also da wird einfach auf die Kacke gehauen. Also da wird dann auch.
Und da sitzt du auf der einen Seite da und denkst dir, meine Güte, er hat jetzt, also gut, er hat, ich meine, ist offensichtlich, er hat jetzt diesem falschen Kind das Zäpfchen gegeben, das sich höchstwahrscheinlich davon relativ gut belästigt gefühlt hat. Ja. Aber da bist du so hin und her gerissen, dann denkst du dir, was, ein Trottel? Und denkst dir gleich so, naja, kann ja im Dunkeln mal passieren.
Ja? Und genauso trägt sich das zu. Ist euch auch aufgefallen, welche Schauspieler dort nicht mitspielen? Also kein Till Schweiger, kein Schweighöfer.
Wollte ja keiner.
Nee, nee. Bis auf die Katja Riemann, das hat mich gewundert. Die haben sie dann doch irgendwie überreden können oder war die doch cool genug? Oder kein Heiner Lauterbach?
Also Katja Riemann ist mir gar nicht aufgefallen.
Ehemaligen welche? Schauspieler, die...
Wo war denn Katja Riemann-Tax?
Doch, die, ist meine das, die sollte doch eher für die Adoption was unterschreiben. Wer war denn das?
Das war Nora Tschirner.
Nein, nicht die Tschirner, noch die andere Blonde, die Cookies dann gebacken hat.
Hast du dazwischen dann auf Pornhub geschaltet oder so?
Nein, ja, die Blonde doch. Oh.
Wo ist sie jetzt nimmer?
Gut, das können wir jetzt nicht aufklären, auf jeden Fall.
Also ich weiß aber jetzt also auch nicht unbedingt auf Pornhub zu schalten, um Katja Riemann zu sehen.
Die Liste der bekannten Namen, die mitspielen, ist unglaublich lang. Also die gibt es dann im Abspann auch zu sehen oder auf Wikipedia kann man sich die anschauen.
Ja, also falls da alles Ulmen uns zuhört, wir können ja sagen, den Lars Eidinger soll er in Staffel 4 einladen. Aber der wurde sogar vom Namen und er meint, er hat zu viel Angst vor dem irgendwie.
Ja, genau, er wird genau irgendwo
rein. Er hat wirklich gesagt, er ist zu krank oder so.
Es ist halt so witzig, auch dieses, genau, immer wieder ein bisschen über Kollegen ablästern, die dann auch mitspielen, aber auch einige, die nicht mitspielen. Ich glaube auch alle Leute, die da mitspielen, das sind irgendwie Leute, die sie halt kennen oder die sie auch gern mögen. Ja, da spielt genau. Keiner mit, weil und irgendjemand gesagt hat, oh, der muss jetzt mitspielen, sondern da spielt hier der Burani spielt mit und der Marcel Reif in einer unglaublich witzigen Rolle auch.
Ja, ich meine, es gibt ja auch so diese Charaktere, also die Alte, die hier die Freundin vom Ulme spielt, die aktuelle. Ne? die ist ja die auch Emily. Emily ist ja auch eine total arme Sau. Ja? Die kriegt ja immer nur auf die Schnauze am Ende. Ne?
Emily ist total cool, ich mag die voll.
Ich habe irgendwie so gelesen, nach der letzten Folge, dritte Staffel, irgendeine hat nur auf Twitter geschrieben, man möchte Emily nur noch in den Arm nehmen.
Ja, sie kriegt immer auf die Schnauze, ne? Also ich meine, ich erinnere an diese Szene in der dritten Staffel, wo sie alle so im Kreis sitzen und über ihre sexuellen Fantasien sprechen. Ja, und alle gehen halt irgendwie ab mit Partnercouch und SM und was weiß ich, was sie da reinziehen. Ja, oh ja, wir wollen jetzt mal Analsex ausprobieren. Alles, oh nee, das ist ja eklig. Boah, nee.
Nicht mal definiert, wer bei wem.
Was auch schon in der ganzen Staffel vorbereitet wurde, also das ging schon in der Staffel so los. Und dann in diesem Sitzkreis, also einfach, ich könnte eine Szene nach der anderen jetzt rausholen, aber man muss es anschauen und ich sage einfach Staffel 1, Folge 1, schaut's euch an.
Aber ich habe jetzt auch verstanden, warum der Fari bei der Pille immer so elektrisch wird. Jetzt habe ich es erst gespielt nach ein paar Folgen. Durch die Blume sozusagen.
Ja, und nehmt euch aber, also das Ding macht vor nichts halt. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie Schamgefühle bei irgendetwas.
Nee, also Political Correctness bleibt bei dem Ding völlig außen vor. Also da gibt's von Witzen über Behinderte, Krebserkrankungen und alles. Also da wird vor nichts halt gemacht.
Das und deswegen, das macht's, und ich glaube, das macht's auch so realistisch. Das macht's auch so, das kann halt einfach mal sein, weil, ja, das ist halt einfach das normale Leben.
Ich glaube, es ist nur die Masse an Fettnäpfchen, die halt Masse wirklich hart sind. Ja.
Ja. Ja, Christian, bist du wieder da? Hast noch eine Frage zu dem Ganzen? Oder willst du jetzt einfach mal Staffel 1,
Folge 1? Ich habe echt genossen, dazu zu hören. Wenn ich jetzt hier mit meiner aktuellen Serie durchgebinged bin, vielleicht, kann man da irgendwie was bei Join oder wo läuft es noch? runter, weil ich bin ja ab nächster Woche im Urlaub, da kann ich mir vielleicht was
geben. Nee, Join hat kein Offline-Content.
Ah, ich bräuchte was mit Offline-Content, weil ich bin ja in so einem Entwicklungsland. Also nicht Deutschland.
Vielleicht kannst du nicht Deutschland. Dann streamt ja zumindest eine Folge, so viel MB sind das nicht.
Ja, mal schauen.
Ja. Gut, jetzt waren wir doch länglich, aber wie gesagt, eigentlich könnte man einen ganzen Cast dazu machen.
Ja,
mein Gefühl.
Definitiv.
Vielleicht machen wir das auch noch. Vielleicht wirkt es nochmal nach.
Ich habe noch nie gesehen. Ja, genau. Ihr könnt ja auch gerne Feedback hinterlassen oder auch jetzt auch hier in den Chat schreiben, ob ihr es kennt, ob ihr ähnlich begeistert seid, ob ihr ähnlich angefixt seid wie ich, das Ganze zu gucken. Oder und dass wir beim nächsten Mal einen 3 Stunden Jerk-Sondercast machen.
Oder sind der Philipp, der Tax und ich einfach, haben wir uns so hochgeschaukelt, beziehungsweise sind wir einfach alle drei so krank im Hirn, dass wir das.
Das Schlimme ist, bei mir schaut es die ganze Familie, sogar meine Mutter schaut das an und es will was heißen.
Was ich aber auch schon wieder so rein aus Jerks Richtung unglaublich fremdschämig, glaube ich, finde.
Wenn die Mama guckt. Also meine Mutter kann sich
genau mit der anderen Mutter vergleichen. Auf deine Empfehlung, wenn jetzt deine Mutter das guckt und du dann mit ihr darüber so redest, irgendwie wie hast du die Szene so gefunden?
Naja, so viel haben wir nicht darüber gesprochen.
Ja, vielleicht wird es totgeschwiegen.
Wenn sie das iPad einschalten kann.
Sag mal, ich glaube, das Thema wurde totgeschwiegen. Sag mal, Thomas, machst du auch Analverkehr?
Aber sowas, genau, so eine Szene könnte sich da einfach dann ergeben.
Ja, ich kann ja da mal berichten, ob es dann Rückfragen gab.
Ja.
So, ach, ich frage nicht.
Also, probiert's bitte.
Tatsächlich, wir haben uns über die Störche unterhalten.
Über die Störche.
Ach so, ja, die Störche. Sie überfahren einen Storch. Ja.
Oh mein Gott, ja.
Also ganz ernste Diskussion, Tierschutz ist wichtig. Tier- und Artenschutz, ja, wichtig.
Aber den Bildungstax wieder
ja,
kurz
mal genau.
Die Delfine.
Der Uso so. Lässt nach, ja.
Puh, das war jetzt wichtig, dass man das mal vom.
Ja, das musste jetzt raus.
Ja, und das jetzt mal, das verbreitet wird und bitte probiert es aus, wenn ihr eh schon mal drüber nachgedacht
habt. Analverkehr oder die Serie?
Das überlassen wir jetzt jedem Einzelnen.
Christian, du kannst ja dann berichten, was besser war.
Tunnel oder Zug?
Oh, da hat jemand sein Handy an. Das ist das. Das kostet jetzt gleich mal 10 Euro in die Geek-Song-Kasse. Da hat ich doch jemand sein Handy an.
Ich habe kein Handy an.
Es hat gerade Witt gemacht. Na egal.
Ich habe gar kein Handy. Wollt
ihr, Tax und Christian, ihr habt doch noch so eine andere Serie geschaut, die ja eigentlich ähnlich vom Niveau ist. Ja,
vom Niveau her
ähnlich, genau. Schwester Top. Genau, das ist auch Wahnsinn. Christian, leg du mal los und dann, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin...
Ah, ganz kurz. Und übrigens, Lena, stay tuned, weil danach wird der Philipp von der Serie berichten. Das könnte dich vielleicht interessieren.
Und ich habe heute Haus des Geldes sogar sein. Angeschaut, aber das ist nur der Teaser.
Tax, du bist... Tax hat das Problem, dass er keinerlei subtile Andeutung... Nein. Entweder er versteht sie nicht, oder er macht aus der subtilen Andeutung einfach klar Schiff. Ja, okay. Haus des Geldes kommt danach. Aber jetzt erstmal Stranger Things, Netflix, Staffel 3.
Staffel
oder
3.
Habt ihr auch wieder von Anfang an angefangen?
Nein, ich habe diesmal, also wir reden jetzt über Stranger Things Staffel 3, wie du schon gesagt hast, genau. Ich habe ja beim letzten Mal bei Staffel 2, war ich so angefixt, dass ich die Staffel 1 nochmal nachgeholt habe und es auch in keinem
Fall geschaut.
Nochmal geschaut. Genau, ich habe es mir nochmal geschaut. Und also ich glaube, Stranger Things war auch eine der ersten Serien, die mir im Fernsehen so die Lust auf Serien im Fernsehen so halbwegs vermittelt haben, weil viele von den anderen, also außer halt früher Buffy oder Akte X oder Star Trek oder so, was ich geguckt habe, aber seit dieser neue Hype um Fernsehserien kam, war eigentlich Stranger Things 1 dasjenige, wo ich angefangen habe, Serien nicht nur nebenbei zu gucken, sondern ernsthaft mich dann auch im Kinokeller runter bewegt habe und mir mal 2-3 Folgen am Stück einfach auf der Leinwand runtergeschaut habe, weil es zu geil war. Und Staffel 1 habe ich dann nochmal wiederholt, war total begeistert. Staffel 2 hat mich dann im Vergleich zu Staffel 1 ein bisschen enttäuscht. Das ist aber ein anderes Thema. Weiß ich, wie ist der Taxa? Das will ich jetzt hier gar nicht so ausbreiten. Ich war immer noch sehr angetan. Das hat mir immer noch sehr gut gefallen und zwar gut genug, dass ich mich auf eine Staffel 3 maßlos gefreut habe. Wobei mich der ganze Hype darum schon ein bisschen genervt hat, um die Schauspieler und die ganze Berichterstattung und mich dann auch gedacht habe, boah, jetzt lassen sie sich da so viel Zeit und die Kinder sollen eigentlich noch Kinder sein und hier Millie Bobby Brown ist ja mittlerweile 20 oder so. Das wird ja eigentlich nichts mehr. Und nein, Staffel 3 liefert genau das, was ich mir erwartet habe, nach einer für mich enttäuschenden Staffel 2. Eine unglaublich geile Staffel 3, die so wenig Neues drin hat, wie man sich nur vorstellen kann. Also es sind immer noch die 80er, es gibt immer noch einen Haufen Popkulturreferenzen, sehr doch viele.
Die Tochter der Uma Thurman spielt mit.
Ehrlich jetzt. Ach, ist das die Tochter von Uma Thurman, die von Hoy Scoops?
Ja, genau, das wird mir daheim dann so fließen.
Siehst du mal, da bin ich ja, das weiß ich ja sowas auch nicht.
Haben sie gut gecastet, ja.
Nee, also es war wirklich, die war auch sehr, sehr, sehr toll, die Schauspielerin. Also, und auch die Figur, auch, wie sie gespielt hat.
Sehr viel Talent.
Unglaublich, sehr geil. Und durch diesen, also diesen hauptsächlichen, weil auch die Monster und die Paralleldimension, das war ja alles nichts mehr Neues, aber der neue Twist, das, was in den 80er Jahren ja so präsent war, der Kalte Krieg, dass die Russen als Bösewichter mit dazukommen, das war so geil gemacht, dass ich wirklich jede Folge genossen habe. Von Anfang bis Ende. Ich weiß nicht, außer am Tax, ihr habt alle drei Staffeln nicht gesehen, aber zumindest ein paar davon, oder?
Ich habe alle drei Staffeln gesehen. Ich hatte es nur nicht reingeschrieben. Ich habe, weiß auch nicht wieso, aber wir hatten es schon drin. Ich mache den Überraschungsgast. Ich habe bei der zweiten Staffel allerdings zwei Anläufe gebraucht, weil mir die mittendrin nicht mehr so toll getaugt hat wie die erste. Aber die dritte konnte ich auch wieder in einem durch binge-watchen. Also die dritte hat mir auch wieder richtig gut getaugt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt gespannt, was sie sich für die vierte einfallen lassen, weil ich habe so ein bisschen so ein Abnutzungsgefühl.
Also ich habe das Abnutzungsgefühl noch nicht, es könnte sich aber einstellen dadurch, wenn die Schauspieler zu alt werden und irgendwie, ich glaube, das Thema ist auch durch. Irgendwann muss man es gut sein lassen. Vierte Teile sind manchmal nicht so gut. Also ich warte ja immer noch auf den Tag, wenn sie Indiana Jones viermal bringen und das wird eine Enttäuschung. Und deswegen, also ich wäre auch zufrieden, wenn sie es jetzt einfach gut lassen, sein lassen und sich mal einer neuen IP irgendwie widmen.
Aber ist doch schon raus, dass Staffel 4 ist doch schon bestätigt.
Ist noch nicht bestätigt von Netflix. So, es gibt schon Drehtermine und alles, aber ich glaube, Netflix hat noch nicht bestätigt, aber wurscht.
Netflix kommt tut schon, so, als wäre es eine Überraschung am Ende, ne?
Aber kann echt
Peter, hast du die eigentlich gesehen? Geben.
Nur Staffel 1.
Oh, war echt gut. Du warst aber doch recht begeistert von, oder?
Ja, aber ich hatte irgendwie dann keinen Zeit, kann man jetzt nicht sagen, wenn man Jerks durchsuchtet. Ja. Nee, irgendwie noch kein Elan, aber kommt schon noch, läuft ja nicht weg. Kommt auf jeden Fall, weil ich es sehr geil fand.
Ja, also ich würde sagen, quäl dich durch zwei durch. Also ich habe mir ähnlich mit diesem von zu Hause weglaufen dann von Elle, das war echt ermüdend teilweise. Aha. Aber ich muss schon sagen, quäl dich durch, weil es gibt dir die richtige Voraussetzung für Staffel 3.
Ja, auf jeden Fall.
Also gut, es sind ja nur 8 Folgen immer, oder so. Das ist ja.
Peter, super geile Story, super geile Sound, super geiles Set, super geile Optik.
Es ist sicherlich, so, sicherlich. Ja. Ich glaube, das die Liste ist so lang. Ne?
Die unendliche Geschichte echt in neu verfilmt.
Ja, die Liste ist lang, aber wie gesagt, wenn du da mal angefixt bist, wie bei Jerks, du nimmst dir dann halt einfach die Zeit, wenn es dich wirklich interessiert. Wenn's
ich habe gerade keine Serie, stimmt.
Sag mal, Christian, wie ging es dir denn mit dem Protagonisten? Ich fand ja echt den Polizisten, den Jim Hopper, am coolsten. Ich fand den so geil.
Ich fand den ja schon immer sehr cool.
Ja, aber ich fand den diesmal irgendwie in der dritten Episode, in der dritten Staffel so toll.
Ja, wir können ja jetzt auch nicht spoilern. Du bist ja auch bis an den Post-Credits dran geblieben, oder? Also deswegen hoffe ich ja doch noch ein bisschen auf eine Staffel 4.
Ja, an den Post-Credits schon an dem Zoom und so.
Genau, du bist ja Abrikansk.
Ja.
Mhm. Also war schon.
Nein, bitte nicht dahin. Nein.
ich muss ja sagen, Winona, wie spricht man sie?
Genau, Winona Ryder. Ich habe ein Interview gesehen. Ich habe früher mal Winona Ryder gedacht, als sie in Alien den supergeilen Roboter gespielt hatte, der super menschlich war. Den aber sie heißt ja gar nicht Winona Ryder, sondern Winona Ryder.
Schon, oder? Winona. Okay. Ja. Winona. Und die war ja in der ersten Staffel war die für mich ja schon fast das Highlight, weil sie diese heruntergekommene White Trash Mutter, alleinerziehende Mutter so geil gespielt hat. In der zweiten Staffel war sie nicht mehr so präsent, weil da hat ihr Freund einfach auch die Show gestohlen. Mit hier Superbrain, Bob oder wie er hieß.
Und der übrigens in den Goonies gespielt hat, habe ich heute herausgefunden.
Der hat auch in Herr der Ringe gespielt.
Stimmt.
In Samwise zum Beispiel.
Ja, das ist so, Herr der Ringe kennt ja nicht jeder. Das
so geht's.
Der und, ist übrigens cool, der Typ. In der dritten Staffel cool. War halt einfach auch hier doch der Sheriff die herausragendste Figur neben Smirnoff. Den fand ich auch sehr gut. Und den Verschwörungstypen halt. Ja. Welche von den Kinderschauspielern würdest du sagen, ist für dich dein Highlight? Weil diese
für mich ist das sehr, so sehr klar.
So hoch.
Da muss ich.
Ja.
Handelt. Ja. Bitte? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist einfach der in der ersten Staffel mit den Locken, der lispelt. Das ist einfach der geilste.
Der ist der geilste.
Das, das denn? Ich schmeiß mich weg bei dem.
Das der ist einfach so, geil.
So sauwitzig.
Ja.
Oder da kommt keiner drüber.
Ja, ich finde auch, das ist, also für mich ist das auch der großartigste.
Absolut, Dustin ist der Hammer. Ja, ja, und der rettet auch die zweite Staffel, indem er sich.
Das soll nicht alles verraten, ja.
Genau, indem er sich ein besonderes Haustier hält. Das ist auch sehr geil.
Geil.
Kein Demogorgon.
Ja, super. Ja, aber hat euch, also das kann man sagen, Staffel 1 war geil, Staffel 2 war so okay.
Das kann ich jetzt nicht so beenden. Also tatsächlich.
Aber das ist eine Parallele zu Jerks da. Jerks, die erste, die dritte Staffel sind die besten.
Ja, die zweite hängt
immer auch so, kurz so ein aber bisschen durch. Es gibt mehrere Serien, wo die zweite gerne mal durchhängt, gell? Also das ist, habe ich vor kurzem, ich habe es dann irgendwo gelesen, dass meistens so die dritte Staffel oft besser ankommt als die zweite, weil nach der ersten so, wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung erstmal so groß ist an die zweite. Das kann auch gut sein.
Sie ist possible.
Ich würde sogar sagen, bei Walking Dead zum Beispiel war die dritte besser als die zweite.
Ja, jetzt dürfen wir nicht so viel spoilern. Aber ich habe es
heute
in unserem Chat gepostet. Schaut euch diese Referenzen in YouTube an, was wo aufgenommen wurde.
Also ich geil,
das spoilern. Ja, das muss ich mir nochmal anschauen.
Dass die Autos und dass die Uniformen.
Ja, aber das hatte ich doch auch mal rein. Das
ist so stimmig, so geil. Also
es gab
die
ja
Kameraführung.
Auf Blood Disgusting so ein Link mit den Horrorreferenzen, also wo nur die Horrorfilmreferenzen auf. Mhm. Manche waren so ein bisschen weit hergeholt, aber manche waren schon gut. Und da war eben auch Jaws dabei mit dem Auto, also mit dem Pickup von dem Sheriff. Das war schon am offensichtlichsten. Ein paar Alien, waren so ein bisschen hergeholt, aber war schon auch witzig. Aber also auch
echt viele Referenzen und Easter Eggs, glaube ich, habe ich
richtig. Gesehen. Genau, ich darf den Link vom Tax bitte in die Shownotes packen auch. Ja, da sollen die anderen auch was haben davon. Ja. Den muss ich mir noch anschauen, das habe ich noch nicht. Ich habe für einen anderen
nicht jetzt machen. Ja, ich schreibe das hier mit rein, weil es gibt ja neue Shownotes.
Das mit dem Horrorfilm-Referenzen, das mache ich dann, packe ich noch rein von Bloody Disgusting. Und das andere, das war sehr enttäuschend mit den Filmreferenzen. Da waren teilweise nur die Referenzen aufgelistet, so ähnlich wie bei Ready Player One, wo sie halt nur erwähnt wurden, aber halt ohne Filmbeweis und so, wo man dann sagt, naja, okay, also.
Aber zu gruselig war es nicht, gell? Das war eher so eine Hommage an die 80er, also so richtig gefürchtet habe ich mich nicht. Es war alles eher so
auf IT-Niveau,
oder? Musst du
dir niemand die Hand halten?
Also,
ich glaube, die haben ja 16er Freigabe im Fernsehen und die haben sie auch verdient. Die ganze Grundthematik ist eigentlich sehr viel für ein jüngeres Publikum, als dann die Realisierung, speziell auch mit diesen Monstern und der Paralleldimension, dann auch wirklich ist. Ich fand es teilweise schon recht düster und auch ein bisschen nicht so radikal, wer alles umkommt, wie jetzt in manchen anderen Serien, aber schon krass genug, dass man da jetzt keine 12er-Freigabe draufkleben muss. Und ich fand es auch okay. Also für mich persönlich, weil es spricht halt 80er Jahre, spricht halt auch nicht jetzt die Millennials an, oder Peter?
Was soll denn das jetzt heißen? Also ich finde es schon geil. Also,
für uns alte Säcke.
Ich habe eher das Thema, ich verstehe viele Referenzen. Ich glaube, dass ich viele vielleicht gar nicht kapiere, aber das macht nichts. Also das, wenn man was nicht merkt, dann ist es ja wurscht, gell? Es sind jetzt nicht so Referenzen, wo du sagst, okay, wenn ich das jetzt nicht verstehe, wo nee, dann
ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Pixar-Filmen, wo Kinder die Hälfte der References
nicht haben. Ja, genau. Und die Eltern
sich nochmal extra freuen. Aber das ist sehr gut gemacht. Stell dir vor, die hätten so Szenen, wo dann irgendwie die entscheidend sind für die Handlung, um da die Handlung zu verstehen. Nee, das sind alles so Referenzen, die sind nett, aber ja.
Aber ja, genau. Also wie bei Ready Player One, den ich vorhin schon erwähnt hatte, da gibt es, glaube ich, streckenweise Abschnitte. Wenn du die Referenz nicht verstehst, macht dir der Film keinen Spaß.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja.
Genau, das und sein, ja. Das passiert ja bei Stranger Things, glaube ich, nicht.
Ja, und das machen sie echt gut. Dadurch sind sie auch Mainstream-tauglich, weil ich behaupte, dass da viele Leute schauen, die da gar keine Referenz irgendwie
ja, angefangen
schon mit Referenz wahrnehmen.
Mit ihren AD&D-Sessions.
Das waren halt dann
die Tag Kinder sprichst, halt sprichst du noch, ja, genau. Sprichst du noch mit uns oder sprichst du mit jemand anders?
Ja, ich wollte gerade erwähnen, ich erinnere mich ja auch an die Szenen, wo die ganzen Mütter auf den Billy gewartet haben, auf die Sekunde. Ja, jetzt um 12.15 Uhr
kommt ach, super,
der
raus, ja, super.
Der Kabine. Und, also ich kenne da keinen Film, das ist eine Referenz, aber so schön.
Ja, wobei man schon sagen muss, die Mutter von Nancy Wheeler, die ist schon okay.
Das ist schon die Mutter ja, von Nancy Wheeler, ne?
Da habe ich auch daheim erwähnt, das war damals wahrscheinlich auf Niveau Jane Fonda Videos oder so, was ich jetzt wieder nicht kenne, ja.
Echt nicht?
Nee. Ich hatte ja auch ganz spät einen Videorekorder und so, ja. Da lacht der Peter, der kennt es doch gar nicht, Jane Fonda.
Der Peter kennt nicht mal mehr einen Videorekorder.
Videorekorder kenne ich auch. Ja. Und Jane Fonda habe ich hier gerade bei den Giffys eingegeben, um zu sehen, ach, die ist das. Okay.
Mach doch mal ein Beispiel.
Poste mal kurz, ja.
Warte mal. Geil, ob das überhaupt Frau die richtige
ist. Andere herziehen, bis dann der Billy kommt. Der auch total geil gecastet ist, muss man echt sagen. Also der spielt auch.
Ja, du hast aber richtig toll, richtig ein Beispiel von Jane Fonda genommen, hey.
Ja, schon, oder?
Na.
Gibt es die auch in Jung, oder?
Ja.
Ja, Peter hat besondere Präferenzen.
Die gibt es aber bei Giphy. Bei Giphy ist die nicht jung. Das ist ja der Hammer.
Das hat die erwirken lassen wahrscheinlich.
Außer die ist es auch, wenn die Schwarz-Weiß-Filme sogar, oder?
Ja, damals gab es doch gar kein Farbfernsehen.
Dann ist sie das wahrscheinlich. Bei
Giphy ist ja echt enttäuschend.
Das da ist das.
Jane Fonda hat damals in den 80ern die Aerobic-Welle losgetreten. In
Fernsehen, Aerobic-Videos waren auch dabei. Aber wir wollen nicht abschweifen.
Schwuf.
Stranger Things,
ganz große Empfehlung. Also jeder, der Popkulturreferenzen, der mit den 80ern was anfangen kann, mit Synthi-Sound, mit Monstern.
Ja, der einfach auch, also ich mag einfach diese Art Filme, wie so Goonies zum Beispiel, wie du schon gesagt
richtig.
Hast. Oder genau. Auch jetzt auf den neuen Ace-Film freue ich mich auch, wie sauber ich das einfach, obwohl der,
ja, aber
der
das erste ist ja
die Kinder hat. Ja, richtig, richtig. Das aber der erste also, war halt auch geil.
Es ist sagen, einfach, dafür es ist einfach schon fast gerne. Ein Creature-Feature, ne?
Ja. Eigentlich. Und diesmal ja auch so, also ich, dieses Creature finde ich ja jetzt diesmal besser als den
Mann. Das Creature ist diesmal richtig gut, ja.
Das ist richtig geil. Und Alice hat auch wieder richtig geil.
Ja, geil. Das ist ja dann alles richtig geil.
Alles Sinne, richtig geil.
Ziehen wir weiter, oder? Und wie schon angekündigt und vom Tax dann auch mega gespoilert, wir sprechen über, wie heißt die Serie?
La Casa del Monedo.
Haus des Geldes.
Ich habe auch schon reingeschaut, die Spanier
ganz kurz, haben das ich kann, dazu, ich, kann, ich kann dazu nur ganz, ganz wenig sagen. Ich sehe immer wieder die Plakate, wenn eine neue Staffel kommt. Und auf Netflix hin und wieder sieht man ja auch mal wieder irgend so einen Aufmacher. Und ich finde es vom Look her und so immer total geil. Und ich denke mir, eigentlich könnte mir das ja vielleicht gefallen. Das ist irgendwie cool.
Also ich das letzte, war, ich
das ist immer alles, was ich dazu sagen kann.
Von meinen Neffen die Empfehlung, dass ich das gucken muss, wenn eine neue Staffel rauskommt und dann gerät es bei mir in Vergessenheit. Und dann gucke ich es nicht, genau.
Also soll ich mal so einen professionellen Review anstimmen?
Ganz kurz, ganz wichtig, wir müssen dazu sagen, Lena hat sich das auch ein bisschen... Lena hat sich das auch ein bisschen gewünscht, dass wir darüber sprechen.
Ja.
Der Philipp, nachdem Philipp genau. Mit Jerks durch war und sowieso etwas brauchte, um sein Hirn zu bleachen,
ja.
Hat er sich überlegt, ich schaue jetzt Haus des Geldes, weil alles andere habe ich, habe ja Netflix sonst eh schon zweimal durchgespielt.
Aber eben, man muss aber auch dazu sagen, also als dieser nette Request von Lena hier kam, die, ich glaube, sie schrieb, sie hofft, sie hört darüber im nächsten Podcast.
Und ich erstmal total blunt, was ist ein Dös? Das muss ich ja googeln.
Normalerweise kennt der Christian jeden Scheiß.
Bei mir ist es ja anders, Christian, das kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, so in der Familie, in der Frau, mit Frauen im Haus. Wenn deine Frau sagt, ich hoffe, ich erfahre darüber etwas, dann ja. Mache ich sofort, kein Thema, wird nicht diskutiert, ist schon erledigt. Ja?
Das normalerweise kommt das so subtiler, ach, das wäre ja ganz nett, wenn man da...
Genau, also ich
Scheiße, wieder ein Arbeitsauftrag.
Ich habe das ja zu spät gelesen, sonst hätte ich dann einen Tag früher angefangen.
Nein, aber Spaß beiseite. Also ich hab dann erstmal geguckt, hey, was sind das? Sagt mir jetzt schon was. Und habe dann festgestellt, ich habe tatsächlich schon mal vorher die ersten 7 Folgen geguckt gehabt. Dann habe ich dann abgebrochen.
Dann habe ich aber typisch Philipp, hast du die 7 nebenher? Hast du die nebenher geschaut?
Ich hab die ziemlich nebenher geguckt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich abgebrochen habe. Also normalerweise weiß ich, wenn die Serie kacke war, dass ich abgebrochen habe. Ich glaube, da kam nur irgendeine andere Serie dazwischen. Wahrscheinlich Jerks oder sowas, die mich dann zu sehr gefesselt hat. Also habe ich nochmal von vorne angefangen, hatte so einen gewissen, also die Synopsis, ja, also es geht eigentlich um einen Haufen Gangster, die so Gangster-Sachen machen. Also ein genialer...
Ganz attraktive Gangsterin, würde ich auch mal sagen, ist dabei. Das hat in der ersten Folge...
Macht die auch so Gangster-Sachen?
Die macht auch so Gangster-Sachen. Weil das muss jetzt jeder sagen, ob sie jetzt dein Typ ist. Geht schon.
Aber sind es so coole Gangster? Sind am Ende alles so coole Gangster und sie wahrscheinlich auch wie so Ocean's
Eleven? Die sind ein bisschen vielschichtiger. Das ist nämlich eigentlich schon ganz cool. Also ich meine, das ist halt, also man muss es, das Setting ist so, ein Gangster-Mastermind stellt sich sein Team von Criminals zusammen, die sich gegenseitig nicht kennen sollen und auch gar nicht kennen, die sich auch nicht mit ihrem Namen ansprechen sollen in diesem
riesen... Mr. Blond, Mr. Brown.
Nein, die haben Städtenamen. Es gibt hier Berlin Jupiter, und was weiß ich was.
Mein Favorit heißt Jupiter, glaube ich.
Ja, Jupiter ist eine Stadt in Mailand, ne? Tax.
Wurscht, habt doch in Spanien.
Eben. Jupiter ist eine Stadt in Mailand. Da wollte der Tax auch noch nicht in Urlaub. Nein, ich glaube, du meinst Tokio, Tax.
Ja, ist auch gut,
genau. Tax, du hast es doch gar nicht gesehen, die Serie, dachte ich.
Doch, ich habe heute die erste Folge angeschaut.
Ja, aber da musst du jetzt nicht mitreden. Erste Folge ist... Oh mein Gott, ehrlich.
Aber war schon gut.
Ich sehe mit der Spitze drin, aber schon...
aber schon fertig, ja. So kennen wir den Tax.
Jungs.
So. Spaß beiseite. Die Synopsis ist jetzt ganz, ganz einfach und die dringen hier in Sphären vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Also die dringen im Prinzip in die spanische Banknotendruckerei ein. Und nehmen die ganzen Leute, die drin sind, einschließlich Chefs als Geisel und was weiß ich was. Und der Plan, spoilere ich da jetzt zu viel, nee, der Plan, das geht relativ, kriegst du relativ schnell mit. Also der Plan ist tatsächlich nicht, das Geld zu klauen, das da liegt, sondern die wollen tatsächlich selber neues Geld drucken mit nicht erfassten Seriennummern und auf diese Weise mehrere Milliarden
sich
aneignen. Ist relativ clever zu diesem Zweck, müssen sie allerdings diese Geiselnahme auf 12 Tage hinstrecken. Ja, und der Witz der ganzen Geschichte ist eigentlich die
das ist halt, wenn man da in Spanien noch mit Nadeldruckern arbeitet. Ja.
Dauert halt ein bisschen länger, aber Drucker mal 12 Milliarden, da will ich schauen, wie lange du brauchst. Mein Tintenstrahler braucht für 1.000er schon einen Tag.
Müssen die dann auch zwischendrin immer raus und irgendwie Tintenpatronen kaufen gehen?
Nein, die sind Profis, okay? Ja?
Also, oder kommt da eine Lieferung mit neuer
Amazon?
Da kommt er jetzt schon bei mir gleich wieder der Realismus-Freak durch. Ne?
Nein, wozu denn? Du hast ja da diese Druckmaschinen, diese großen, und die haben natürlich Papier und alles da vor Ort. Also die Banknotendruckerei, die zentrale Banknotendruckerei.
Es kam gerade auch eine frische Lieferung Papier an.
Das geht nicht aus.
Ja. Das geht sicher aus. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also okay. Ich bin ja auch jemand, der gerne mal den Realismus anguckt. Ja. Erstmal das Positive, die Serie lebt jetzt tatsächlich so ein bisschen von der Dynamik zwischen den Geiselnehmern, den Geiseln, dem Mastermind, der nicht mit reingeht, sondern von draußen das Ganze kontrolliert. Ja. Und die Geiselnehmer sind halt, wie du gesagt hast, das sind nicht alles so Hochglanz-Gangster mit hier ein cooler Spruch à la Ocean 13. Ja?
Sondern, das hätte ich jetzt nämlich erwartet.
Das sind tatsächlich teilweise ziemlich gute Gangster, ja, die allerdings auf der einen Seite sowohl eine Persönlichkeit mitbekommen haben, ist mir sehr angenehm aufgefallen, als auch halt teilweise Gangster sind. Also das heißt, die gehen sich auch teilweise richtig gut an die Gurgel gegenseitig.
Ja, eben so 12 Tage weg. Ich meine, da muss doch schon mal einer umgebracht oder vergewaltigt werden.
Da geht's richtig rum. Da wird gebumst, bis die Schwarte kracht. Das glaubst du gar nicht. nein, aber es gibt alle...
Tax näher ans Mikro
trink,
ran.
Komm näher ans Mikro, Tokio trink Hotel. Noch ein Uso.
Wenn du was zu sagen hast.
Jupiter Hotel meinst du?
Jupiter Hotel, genau. Nee, aber wie gesagt, es ist dann so von der, ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das ist eigentlich ist das
hey,
so.
Ich fand das, finde das als Prämisse schon so
tatsächlich, ganz gut umrissen. Es ist nett anzuschauen, du musst ein bisschen aufpassen. Also sie haben so diese spanische Art und Weise, Filme zu machen, aufgegriffen. Also wenn du so diese spanischen Geschichten.
Ja, die finde ich geil.
Es ist nicht auf Telenovela-Level, so schlimm ist es nicht. Aber sowohl die Kamerafahrten als auch die ganzen anderen Sachen, das ist so typisch spanisch. Die Geschichte ist typisches spanisches Storytelling, hat allerdings viel, viel Spaß gemacht. Und dieser Überfall, der streckt sich über die ersten beiden Staffeln. Und jetzt gibt es ja gerade die dritte Staffel, die ich natürlich auch schon durch habe. Ne? Ach krass. Bin ja total krass.
Die vierte oder die fünfte?
Die dritte.
Ja, ich dachte, so nee, dritte Staffel.
Es wird in der
Nena schreibt nicht Spoilern.
Wie soll ich denn jetzt? Ja. Nee, ich
muss jetzt der Standardspruch mit Spoiler erhöhen den Filmgenuss.
Wissenschaftler haben bewiesen,
dass. Da bin ich doch der Experte dafür.
Ja. Beim Tax, da musst du dich dran gewöhnen.
Einfach. Genau. Nee, ich versuche nicht allzu schlimm zu spoilern, okay? Wenn ich zu schlimm spoiler, schreibst du einfach irgendwas und dann mache ich weiter. Klingt wie ein fairer Deal, Lena widerspricht nicht, also mache ich weiter. Nein, also die dritte Staffel, ich meine, wenn du die Staffel 2 gesehen hast, du weißt, dieser Überfall auf die Banknotendruckerei ist abgeschlossen.
Ja, ich habe mal ganz kurz deine Frage, genau, das kannst du vielleicht vorher schon mal beantworten, ohne zu spoilern. Die Serie heißt Haus des Geldes.
Ja.
Ne? Ja. Die sind ja da in dem Haus des Geldes. Genau. Die sind ja da jetzt keine drei Staffeln in dem Haus des
Geldes. Die sind mit der zweiten Staffel ist diese Geschichte abgeschlossen und ich frage mich jetzt, inwieweit ich. Okay, also du hast die erste Folge gesehen. Also in der
Haus des Konsums.
Ist die nächste Staffel. Da geht es dann darum, dass einer von denen, die aus dem Haus des Geldes entkommen sind, wird dann doch noch verhaftet. Von der bösen Regierung in eine Blackside transportiert und da gefoltert, um die anderen zu finden. Aha. Und wie so kriminelle Masterminds halt sind. Der kriminelle Mastermind stellt dann fest, sie müssen jetzt noch einen viel geileren, viel spektakuläreren Überfall machen, ja, um den dann wieder rauszuholen. Wäre auch meine erste Überlegung. Ja. Ist allerdings tatsächlich, ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber.
Ja, aber du sagst eh schon recht
viel. Die Prämisse finde ich ja noch viel, viel interessanter, als wie jetzt halt nur dieses Geiseldrama. Also das, weil da habe ich jetzt die Befürchtung, dass die zweite Staffel klingt sehr nach Drama.
Und ist es überhaupt
kein Drama? Das ist jetzt hier ist so, das dritte, die dritte Staffel, wenn du sagst, die versuchen, die dann rauszuholen mit so einem Coup, das klingt dann so nach so einem Haste-Movie halt, wo sie das planen und durchführen.
Die ganze Story ist eigentlich tatsächlich eher so, wer ist das größere Arschloch? Kann die Polizei das größere Arschloch sein als der Geiselnehmer oder ist der Geiselnehmer doch wieder schlauer? Ja, und also Drama hat es tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Sie haben es in der ersten Staffel, hat es mich teilweise ein bisschen gelangweilt, dass sie hier dauernd irgendwelche Liebesbeziehungsgeschichten irgendwo aufmachen. Aber das führt sich alles dann wieder ganz schön zusammen, was bei einer Liebesbeziehungsgeschichte komisch klingt, aber ist tatsächlich so. Es führt sich alles schön zusammen. Die einzige Sorge, die ich jetzt habe, ist, dass sich da. Also ich sag mal so, wenn es die Staffel 4 ist angekündigt, ist auch nötig, weil Staffel 3 endet mit einem Mörder-Cliffhanger. Ja?
Spoiler!
Ja, das ist kein Spoiler. Also ich
habe ich aber auch schon überall gelesen, so wieder das übliche What the fuck?
Das ist kein Spoiler. Also dass dann noch eine vierte Staffel nachkommt, weiß jeder. Das heißt, es muss irgendwie weitergehen. Ne? Meine Sorge dabei ist tatsächlich, an was es mich so ein klein bisschen erinnert hat in dieser Genialität und in dieser Geschichtending, war die erste Staffel zumindest, war die erste Staffel Prison Break. Ich weiß nicht, ob...
Ich wollte es gerade eben sagen.
Die erste Staffel Prison Break... Macht es tags. Die erste Staffel Prison Break war für mich damals so ein bisschen eine Offenbarung, weil die war schweinegenial. Ja.
Ja.
Die erste Staffel war genial. Die zweite ging noch. Ab der dritten ging es dann bergab.
Und das Problem ist, aber ich wollte das vorhin sagen, Philipp. Sorry, wenn ich da
unterbreche. Ja, ja.
Ich wollte das vorhin sagen, das ist Prämisse Prison Break. Da habe ich mir nämlich auch immer gedacht, ja gut, was kommt denn danach, wenn die dann mal ausgebrochen sind? Passt denn nicht mehr der Titel zum Rest? Und da habe ich dann schon das Problem, entweder die sind jetzt richtig geil und haben noch mehr coole Ideen.
Aber sie haben bis jetzt... läuft
halt irgendwann einfach aus.
Bis jetzt haben sie coole Ideen für diesen zweiten Heist, ja. Alles gut. Ich persönlich würde jetzt von meinem Bauchgefühl her sagen, bitte macht eine geile Staffel 4 und lasst es danach enden, weil danach, sie können es für meine Begriffe nicht mehr steigern, was sie da gerade gemacht haben. Ja?
Ist das Prison Break? Was ich habe jetzt gerade was gepostet. Genau, voll geil, das schaue ich mal an.
Also es ist tatsächlich ab diesem Punkt, die Staffel ist schon so ein Highlight, auch von der Story und eben von der Prämisse, wie du sagst, okay, um jetzt unseren Kumpel aus dem Knast zu holen, wir machen einfach noch was viel, viel krasseres. Ja? Das ist schon von der Idee her einfach so unglaublich geisteskrank und es läuft auch relativ geisteskrank ab alles, dass ich sage, bitte macht die Staffel 4, bringt diese Serie zu einem guten Ende. Ich mag nicht, also gut in cineastisch, erzählerisch guten Ende, nicht inhaltlich gut unbedingt, aber ich mag nicht dem Niedergang einer eigentlich geilen Serie zugucken müssen. Also habe ich euch verloren oder seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da, wir mussten gerade schreiben, weil hier gerade Leute im Public-Chat joinen, die vielleicht auch in den Live-Podcast mit reingehen wollen.
Wenn sie das hinbekommen.
Ja, was wollte ich sagen? Genau, so ist es, so war es gedacht. Und ja. Also Lena, danke für die Erinnerung. Ich habe diese drei Staffeln sehr genossen und das war auf meiner Agenda heute nicht das cineastische Meisterwerk, zu dem ich ranten wollte. Im Gegenteil, ich kann es tatsächlich jedem, der so Heist-Stories und mit so Spanish-Erzählstrukturen was anfangen kann, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Schaut euch die Serie an. Manchmal gibt es so kleine Hänger zwischendurch, ja. Aber auch teilweise wird einfach so geile Momente. Na, tags bei dir gibt es keine Hänger, das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen.
Nein. Ja, also, ich schaue jetzt gleich mal nach, ob es das offline gibt, dann wird es das jetzt im Urlaub.
Das kannst du, glaube ich, sogar offline. Das ist eine Netflix-Produktion, glaube ich.
Ja, das ist ja nicht alles auf Netflix offline verfügbar, aber das meiste
halt. Der Tax hat noch eine Frage.
Ja, was ich nicht verstanden habe, oder ich habe es nicht kapiert. In der ersten Folge,
wo ist der Unterschied hier
heute? Ja, da hat das Mastermind gesagt, es wird keiner sterben. Und oh Wunder, das Mastermind hat irgendwie gelogen und ich dachte... Oh, das ist der erste Bruch in der ganzen Storyline. Und dass sie dann sich quasi mit dem Mastermind bekriegen, kommen die wieder auf einen Nenner oder ist das auch so ein Spannungskonflikt, der da läuft? Oder vertrauen die noch immer dem
Mastermind? Also ich gehe da jetzt nicht in Details. Ich habe nur gesagt, es sind ein Haufen Gangster, die sich prinzipiell grundlegend mal nicht kennen, die sich eigentlich teilweise zwar mögen, aber nicht wirklich vertrauen und die eigentlich den ganzen Film über so Gangstersachen machen. Ja.
Okay, also, solange Tokyo Hotel lang genug dabei ist, kann man sich das ja angucken.
Du mit deinem Tokyo Hotel, so toll ist die jetzt auch nicht.
Na, ist mir nur aufgefallen am Anfang.
Ach Gott.
Ach, der Tax.
Ja, ich schaue mal ein paar Folgen. Aber wird interessant. Tax, ich erwarte von dir in der nächsten Folge, dass du dann mal deine Eindrücke noch schilderst. Du schaust es weiter jetzt, oder?
Nina interessiert sich auch dann dafür, was ich da...
Aber mache. Du schaust es weiter, Tax?
Alle offline verfügbar. Hervorragend.
Super, danke, Lino. Ist glaube ich, eine hervorragende. Ich hätte es eigentlich jetzt auch im Urlaub dann in Spanien anschauen sollen, wenn ich jetzt bin. Aber es wäre irgendwie passender gewesen. Aber ich habe es halt jetzt als Einstimmung in den Urlaub geguckt. Werd mir vielleicht mal die Banknotendruckerei genauer anschauen.
Ja. Genau, gehst mal rein. Mit deinem, ich habe auch mein Papier selber mitgebracht.
Wenn ich schon da bin, Kontakt kann ich bei Ihnen
was
drücken.
Hast du es auf Spanisch geschaut mit Untertiteln oder wie hast du es geschaut?
Nee, so gut ist mein Spanisch nicht. Und,
außerdem nebenher ist mit Untertiteln immer doof, ne?
Ja, nee, ich habe es tatsächlich. Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, weil ich glaube, also wenn ich Spanisch könnte, mehr als una cerveza, por favor. Ja, dann hätte ich es mir tatsächlich auf Spanisch angeguckt, weil ich glaube, das wird nochmal eine Nummer geiler kommen, aber nachdem die nicht die ganze Zeit nur una cerveza bestellen.
Ja, aber du bestellst ja immer dos.
Immer nur una, weil dann wird's nicht warm.
Una cerveza, por favor, und la cuenta, please. Und dann ist, por favor, nicht please, genau, das ist, du hörst schon
auf. Es geht dann, hört schon auf.
Ich bin immer richtig zusammen. Ja, das ist Hammer. Auch der wichtigste Satz, Lena, ne? Der mit der Cerveza. Und ja, was wollte ich sagen? So schaut's aus. Also gute Serie, nette Serie. Schaut es euch an, wenn ihr irgendwie ein bisschen Bock drauf habt und auf so Gangster-Themen steht. Lasst euch nicht in der ersten Staffel von diesem, oh, der verliebt sich jetzt in den oder in die und da passiert dann das.
Lasst euch davon angesprochen.
Du darfst es ja auch angucken, du darfst auch ein bisschen an dir rumspielen, wenn Tokio irgendwas tut. Aber ich sage, für jeden, also auf mich wirkt es in der ersten Staffel ein bisschen deplatziert. Es hat nicht so richtig reingepasst, aber es löst sich im Laufe der zweiten Staffel dann alles relativ gut in Wohlgefallen auf. Wie glaubwürdig das dann bleibt, eine andere Frage, aber die stelle ich mir da ausnahmsweise nicht.
Kurze Frage, ist es da auch so, dass die zweite Staffel dann abfällt und dann die dritte wieder besser wird?
Nein.
Da ist es nein. Nicht so. Ich würde sagen, meine Theorie komplett widerlegt.
Ich würde sagen, da liegt tatsächlich die zweite Staffel noch ganz saftig einen drauf und die dritte
knallt. Für mich ist es eine statistische Häufigkeit, aber keine einzigartige Regel.
Man muss auch sagen, Peter, diese Aufteilung in drei Staffeln hat Netflix nur in Deutschland gemacht. In Spanien waren die ersten zwei Staffeln eine.
Ah, okay.
Also Netflix hat
so verliert ihr das gerade. Sagt die Lena auch gerade,
dass Lena schreibt auch gerade. Nee, ich habe es tatsächlich. Es stand, glaube ich, auch auf.
Oh Gott! Und die dritte, die haben sie dann jetzt nachproduziert.
Ja, aber ist dann vielleicht drei und vier auch zusammen eigentlich?
Gedacht. Nee, es stand. Die Spanier haben, glaube ich, nicht diese Staffelstruktur wie bei uns. Die machen eher so Telenovela Folge 1 bis 173.
Okay.
Das heißt, warte, ich kann es dir jetzt ganz genau sagen. Oder die Folgen waren länger oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also die Folgen 1 bis 9 auf Antenna 3 in Spanien sind die Folgen 1 bis 13 auf Netflix. Also Netflix hat's anders geschnitten, ja.
Okay. Zu Deutsch. Ja, für den amerikanischen Markt halt.
Muss das ja, solange es nicht zensiert ist, scheiß mal.
Ganz kurz, es hilft jetzt keinem, der es nur hört, aber Christian, dein GIF mit dem Prison Break macht mich fertig. Ich kann da nicht wegschauen.
Ich finde das so super.
Also wer hier bei unserem Discord joint, der sollte sich im Public Chat mal das GIF vom Christian anschauen. Das ist sehr, sehr entspannend und beruhigend.
Ich habe es gerade, ich habe es an den Public Chat für die Nachwelt erhalten und angepinnt.
Ja, ich muss es dauernd weg. Ich kann es noch nicht ganz wegscrollen. Schreibt noch ein bisschen was.
Das ist leider wirklich super.
Mir fällt gerade was auf. Ich finde, wir sind heute ein bisschen zu harmonisch unterwegs. Philipp, du hast doch sicher irgendwas jetzt in deiner Liste, wo du ordentlich abranten kannst.
Also ich hab
jemand anders sogar sagt, zum Beispiel der Christian, hey, so schlimm ist es
doch. Das ist immer hier große Überraschung, über was der Philipp jetzt abrantet.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Konnte keiner mit rechnen, ich habe Aquaman geguckt.
Oh, das ist mir jetzt echt, da gehe ich lieber aufs Klo.
Ich habe auch angeschaut, dem habe ich ja schon ein paar Punkte das letzte Mal gegeben.
Und ich mag ja gar nicht, also hier Jason Momoa, ja, der ist ja noch, der mag ja toll ausschauen, jetzt ist der Ludwig nicht mehr da, jetzt kann ich keine Witze machen, aber ey, dieser Film ist so eine gequälte Kacke. Meine Reaktion bei dem Film war, ich habe dann mittendrin mal kurz bei meiner Frau nachgefragt, ob sie auch den Eindruck hat, dass DC einfach aufgegeben hat und irgendwas macht. Also entschuldige, bei dem Film, der geht schon allein wegen der Kamera keinen Millimeter. Die Kamera, die permanent um die Action rotiert. Ja. Permanent, diese Kamera ist immer am Rotieren. Die hat mich so angekotzt, diese Dreckskamera. Ja. Und dann ist der Film ja auch noch eine Aneinanderreihung von Action-Szenen ohne irgendwie Hirn, ohne schauspielerische Leistung. Das ist einfach nur ein Kack.
Ja, bei den ganzen Avengers so, oder?
Es ist aber nicht mal, es sieht nicht mal schön aus.
Ja, deswegen, es ist halt nicht in der Klasse von Avenger, das stimmt.
Also die CGs, die sind in der Klasse von Freitag der 13. The Video Game. Entschuldige, das ist einfach
Kacke. Also Avengers spielte bei CG leider auch nicht an der obersten Liga mit. Also
nee, nicht ganz an der obersten Liga.
Die Wars war gut, aber auch Endgame hatte schon wieder so Schwächen. Aber egal.
Endgame-Gebäsche.
Ja, Endgame-Gebäsche. Also ich hab quasi in einer Woche Captain Marvel und Aquaman gesehen. Ja.
Ah, da kannst du gleich über beide.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, genau. Und wenn du jetzt halt sagst, dass Captain Marvel besser war als Aquaman, dann verstehe ich die Welt echt nicht mehr. Weil Aquaman, also ich komme, ich platze ja gleich. Aquaman ist natürlich schlecht. Aber ich habe, also
darauf habe ich gewartet.
Du hast ja gesagt, DC hat aufgegeben. Nein, ich habe mit DC schon aufgegeben. Allein, dass DC sowas wie Aquaman macht, das ist so, hey, wir verarschen uns jetzt selber. Das ist richtig geil. Und ich finde den ernst, Film auch lustig gemacht.
Ernst?
Ich fand den Film echt lustig gemacht. Und weißt du was?
Batman vs. Superman ernst gemeint. Ne? Das ist keine Persiflage.
Ja, das merkt man aber Batman vs. Superman noch richtig an. Und also das Aquaman, bekommt der Film auch
nicht. Ich weiß echt nicht. Also ganz ehrlich gesagt, der Film war einfach Dreck. Ja? Captain Marvel ist auch sicherlich nicht bei meinen Lieblings-Marvel-Filmen dabei. Ja,
Captain, sinnloser Film. Wir füllen nochmal die Lücke zwischen zwei interessanten Filmen, um nochmal Geld in die Disney-Kasten zu spüren.
Diese Origin-Story von Captain Marvel macht jetzt vielleicht Sinn, weil sonst 80% der Leute in Infinity War nicht wissen, wo die auf einmal herkommt.
Naja, aber hätte man sie aus Infinity War rausgelassen, wäre es auch niemandem aufgefallen. Weil ja, so eine entscheidende Rolle. Endgame, wir reden ja von Endgame.
Endgame.
Ist doch aufgefallen. Schau dir erstmal Endgame an.
Ich schau den noch an.
Schau es dir erstmal an. Und dann wirst du sagen, okay, der Marvel-Film war, der Mrs. Marvel, nee, Dr. Marvel.
Dr. Marvel. Miss Marvel ist eine andere.
Der war natürlich notwendig. Mhm.
Ich sag nicht, dass ich hätte jetzt persönlich genau wie auf Black Panther einfach gut drauf verzichten können.
Nein, da war Black Panther wesentlich essentieller. Er war nicht besser. Ich finde Captain Marvel deutlich besser als Black Panther. Für mich persönlich.
Also ich mochte bei Captain Marvel tatsächlich den Flag sehr gerne.
Den wen?
Goose.
Ach ja, okay, natürlich.
Goose. Allein wegen Goose war das Ganze total wertvoll. Ja.
Ja.
Was mir tatsächlich, also wo ich jetzt auch sagen muss, das war tatsächlich der erste Marvel-Film, den ich auf diesem wunderbaren neuen 4K-Fernseher geguckt habe. Und ich muss jetzt mal einen älteren auch nochmal angucken, weil ich weiß nicht, ob dieses Bild so ungewohnt wirkte, weil Captain Marvel versucht hat, irgendwie in der 90er-Jahre-Optik zu drehen. Oder ob alle Filme, wenn du sie auf 4K so hochskalierst, so seltsam wirken. Aber ich war auch mit der Kamera, mit den Szenen der Inszenierung bei Captain Marvel nicht wirklich glücklich.
Ich bin zu wenig Cineast, um zu wissen, wie die Kameraeinstellungen auf mich wirken. Für mich ist das Gesamtwerk immer entscheidend. Und das ist bei Captain Marvel halt leider nicht da. Ich habe halt gedacht, boah, 90er, das zieht bestimmt. Aber die machen nichts draus. Nichts machen sie aus den 90er-Settings. Also jeder andere, wie Stranger Things, jeder, der nur einen Furz aus den 80ern kennt, ja, irgendwas mit Synthi-Sound oder sonst irgendwas, der wird abgeholt. Und Captain Marvel, das Einzige ist, sie crashen ein Blockbuster-Video rein. Das alles. Aha, Blockbuster, kenne ich auch noch.
Sie machen nicht extrem viel draus. Also hier geht bei mir wieder mit Samuel Jackson als Nick Fury so diese netten kleinen
Geschichten. Ja, das ist so wie bei Ant-Man und bei dieser Vorgeschichte von Ant-Man, wo die Hälfte der CGI drauf geht, um Samuel L. Jackson jung zu machen, digital.
Ja, Hammer. Hammer
gut. What the fuck?
Wahnsinn. Muss man erstmal machen. Nein, also
war
absolut nicht nur.
War der nicht immer schon so aus, wie der ausschaut?
Ich mochte
ja, natürlich auch. Bei Captain Marvel ist der halt auch richtig auf jung getrimmt, halt digital nachbearbeitet. Und geht halt das Budget also, dann
noch. Richtig. Und ich mochte auch Agent Coulson wieder sehr gerne.
Ist ja, der war natürlich Lieblinge. Auch cool, ja.
Also insofern, das hat schon gepasst. Man hätte jetzt nicht so ein Brimborium drum machen sollen. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass sie mit Disney Plus solche Geschichten so in dieser von dieser immensen Tragweite in Zukunft als Serie irgendwie reinballern.
Weil ja, das war halt gereicht. Der Inhalt ist halt maximal eine Folge einer Serie, TV-Serie, und zwar einer billigen TV-Serie, weil es ist doch, da ist auch nichts von Relevanz passiert. Ich meine, diese verkappte Top Gun-Story mit ihr und
ja, natürlich, da war jetzt nicht wirklich was Wichtiges dabei. Ich kann mich jetzt im Moment noch auf den Punkt zurückziehen, dass ich sage, ich weiß ja nicht, wie sich so ein Endgame auswirkt. Will ich jetzt auch nicht gespoilert werden, auch wenn es die Erfahrung vielleicht besser machen würde. Aber also mir hat's zumindest so.
Schau es dir an und dann verstehst du meinen Spott.
Mir hat es zumindest auch vom Cineastischen, vom Handwerklichen tatsächlich besser gefallen als Aquaman. Also Aquaman,
ich muss schon sagen, also das Cineastische, der Aquaman wurde ja auch, der Regisseur ist ja James Wan, der die Saw 2 und 3, glaube ich, und so gemacht hat. Und das merkt man schon an. Handwerklich ist Aquaman der beste DC-Film seit langem. Also auch Zack Snyder, der da richtig versagt mit Superman und Batman wie Superman.
Wieder eine total konfuse, hanebücherne Geschichte. Ja.
Voll geil. Nein, voll primitiv und voll geil.
Und also ganz, ich meine, wie gesagt, der Jason
Momoa
ist sicherlich ein attraktiv aussehender Mann.
Habe ich ja gesagt, ich kann den Kerl nicht mehr sehen.
Aber weil, ehrlich, aber Philipp.
Weißt du, was er nicht kann, Christian? Schauspielen.
Schauspieler.
Der spielt ja, genauso nein. beschissen wie Steven Seagal.
Oh. Ich bin nur der Koch.
Geiler also, Vergleich so aus der Hosentasche, aus der
Hosentasche. Na, also das stimmt so absolut überhaupt nicht.
Ich finde, der Mann kann nicht schauspielen. Der hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, deswegen verzeihst du es ihm, deswegen schaust du es an. Aber Schauspieler ist das kann er. Der sieht total toll aus und das Wasser.
Also das jetzt kannst du es auch.
Er kommt aus dem Wasser. Pflücken,
was bei DC Universe, wenn die Leute, die halt weder durch Optik noch durch schauspielerische Leistung glänzen können, da gibt's auch einige.
Ja, widerspreche ich ja gar nicht. Aber ich rede jetzt ja von Aquaman.
Na, oder? Also ich fand Aquaman schon echt sehr unterhaltsam. Kann man ja sagen. Und weißt du was? Weißt du, was diesen Film erst so richtig sehenswert macht? Und deswegen, ich möchte jetzt einfach die abwürgen, weil Aquaman
Rothaarige
lohnt sich gar nicht, so lange darüber zu reden.
Aber echt.
Ist eigentlich diese Serie, die wir beide geschaut haben, du ja leider schon fertig und ich noch nicht.
The Boys,
wo auch ein Aquaman-Verschnitt mitspielt, nämlich The Deep. Und allein diese Rolle, The Deep, macht den Film Aquaman noch mal besser.
Das stimmt, der hat retrospektiv durch The Deep wahnsinnig gewonnen.
Ich finde, der Steve Seagal, der Spiel, da hat er mehr Mimik in den meisten seiner Filme.
Ja, wir haben gerade im Chat, ist echt ein gutes GIF.
Ja, schönes GIF.
Wir sind schon weitergegangen zu The Boys.
Ich glaube, wir gehen jetzt weiter.
Wird überall angepriesen. Ich habe heute nur irgendwo mal eine Headline gelesen, er hält nicht, was er verspricht, der Film. Jetzt erzähl mal, Christian. Du hast ihn gesehen? Philipp hat ihn auch gesehen.
Das ist eine Serie.
Verspricht nicht, was...
Ich habe ihn noch nicht ganz gesehen. Ich bin nach meiner anfänglichen Ober-Euphorie auch ernüchtert, aber das liegt, glaube ich, an TV-Serien allgemein, dass die halt immer zwischen Folgen Anfang plus X und Ende minus Y einfach einen Durchhänger haben. Und genauso ist es auch bei The Boys. Die haben ja nur 8 Folgen und die Folgen 4, 5 und 6 haben wenig Highlights und sind sehr Drama.
Das ist bei den Serien, die so zusammenhängende Story erzählen. Ja? Das machen sie da schon. Da
na, die bremsen das alle. Bremsen da auch mal aus.
Aber
ich es gar nicht so schlimm fand bei diesen Folgen. Also ich konnte sie
nicht. Fangen wir mal am Anfang an. The Boys. The Boys ist eine Comic-Verfilmung von den Produzenten Seth Rogen und den anderen weiß ich nicht mehr, die schon Preacher gebracht haben auf Amazon Prime Originals oder wie das Zeug da heißt. Und The Preacher ist auch vom selben Comic-Autor wie The Boys, nämlich von Garth Ennis, der bekannt ist für seine sehr vulgäre, explizite Gewaltdarstellung und auch eigentlich also kein Blatt vom Mund nehmen, was hinsichtlich Gotteslästerung oder Schikanierung oder Diskriminierung von irgendwelchen Minderheiten geht. Und da war The Preacher schon sehr, sehr, sehr geil. Also hauptsächlich das Comic. Die Serie habe ich nach der ersten Staffel ja aufgehört. Und bei The Boys war es bei mir dann ähnlich, dass ich gesagt habe, boah, da bin ich so gespannt drauf, wie sie das, was sie daraus machen und wie sie es machen. Es geht um Superhelden, die ganz normal, also es gibt ganz viele Superhelden und die Besten der Besten haben sich zusammengeschlossen zu einem Bündnis, das heißt The Seven. Und das Witzige daran ist, diese Superhelden sind alle organisiert und geleitet von einer Company, die heißt The Void. Oder wie? Ich glaube schon, nicht The Void, Void, V-O-U-G-H-T,
genau.
The Void. Eine Aktiengesellschaft, die auch ihr Kapital daraus macht, indem sie eben Filme bringen, Geschichten bringen, Comics, Merchandising. Ja. Und das ganze Leben dieser Comichelden ist eigentlich nur von vorne bis hinten gescriptet. Und die Superhelden retten halt zwar die Welt, aber hauptsächlich ist es halt irgendwie Geld machen dadurch. Und die Geschichte wird erzählt hauptsächlich von einem Typen, der seine Freundin verliert, weil er mit ihr zusammen gerade essen gehen will und die Straße überquert und ein Superheld namens A-Train, der schnellste Mann der Welt ist, durch sie durchläuft und sie dabei zerspratzt.
Er explodiert einfach schön und er hält mir noch die Hände in die Hand. Da habe ich mich schon bepisst vor Lachen. Ja.
Und daraufhin verliert er so ein bisschen den Glauben an die Welt und auch an die Superhelden und sonst irgendwas und trifft durch Zufall einen Typen, Billy Butcher, gespielt von Carl Urban. Unglaublich geil. Also ich mochte ja Carl Urban schon immer gern, aber
er macht jetzt so geil.
Diese Rolle. Der eines britischen Typen, der zu allem nur noch Kant und Twat sagt, wirklich super toll. Der quasi diesen Typen, der ist so eigentlich ein totaler Loser, der seine Freundin verloren hat, anheuert, um gegen diese Superhelden vorzugehen. Ja, und dann schließen die sich halt zusammen, noch zusammen mit einem anderen Kumpel von ihnen, einem großen, muskulösen Schwarzen, der Mother Milk heißt, Nuffset, und einem Franzosen, der Frenchie heißt, auch Nuffset, indem sie dann halt sich zusammentun, um diese Superhelden zu Fall zu bringen, weil eine große, mysteriöse Hintergrundhandlung dahinter steht, warum sie das alles machen wollen.
Ja, die erklärt sich dann über die zweite Hälfte der Staffel eigentlich ziemlich gut aus, diese Erklärung. Es spielt dann auch noch eine junge Nachwuchs-Superheldin namens Starlight mit, so ein ganz liebes Mädel vom Land, total idealistisch, die in diese Seven berufen wird, in einem großen Casting.
Ja, so wohl, absolut geil amerikanisch gemacht. Hammergeil. Wo die Mutter sie schon von jung auf drauf getrimmt hat, mal Superheldin zu werden in The Seven.
Ja, richtig.
Und sie es dann cool, halt doch in dem Casting mal geschafft hat, aufgenommen zu werden.
Und ich muss sagen, ich mag bei der Serie die Stimmung. Ich finde, die Stimmung ist einfach wahnsinnig cool.
Hammer.
Sie gehen natürlich wahnsinnig düster an die ganze Nummer ran, ja? Auch klar.
Ja.
Aber das macht das auch so ein bisschen aus, behaupte ich jetzt mal.
Es ist sehr brutal. Es wird explizit.
Und hier Butcher, ist jeder nur die Kant und was weiß ich was, ja. Und die Pussy und keine Ahnung.
Die Seven sind alles nur Arschlöcher vom Herrn.
Ja, und ich meine, also du hast schon mitgekriegt, wie sie diesen unsichtbaren Typen dann, ne?
Ja, ja. Also wir verraten nichts.
Carl Urban hat auch unter den Superhelden gelitten. Die haben alle unter den Superhelden gelitten und versuchen jetzt eigentlich, die zu überführen, dass sie gar nicht so geil sind. Und wenn sie dabei den einen oder anderen aus Versehen umbringen, ist es auch wurscht. Ja? Oder sogar intentional. Ja?
Ja, collateral damage.
Ich würde sogar
so wie halt, so ähnlich wie halt die Freundin von ihm, wo dieser A-Train halt durchgelaufen ist.
Genau.
Also, wer Superhelden mag,
unbedingt
und wir mögen Superhelden, unbedingt reinschauen. Und wer meint, dieses ganze Superhelden-Filmzeug ist auch ja total aufgeblasen und nervig, unbedingt reinschauen. Peter, ja.
Ehrlich, oder was?
Wirklich. Das wird so verarscht auch. Das ist, und was halt so lustig ist, diese Parallelen von dem The Seven zu halt hauptsächlich DC-Comic-Helden, aber nicht nur. Also gerade der Ezekiel, der von Jesus berufene, super religiöse Superheld, der ist ja mehr so wie Mr. Incredible, so ein Gummimensch.
Okay.
Aber ansonsten, es gibt so einen Batman-Verschnitt, der Oberanführer von den Seven ist so ein Superman-Verschnitt, der halt aber auch noch wie Captain America so eine amerikanische Flagge als Cape hat.
Es erinnert schon sehr an Justice League, ne? Hier mit der anderen Pussy, ja. Den Namen ich gerade vergessen
habe. Wonder Woman, ja, die Wonder Woman.
Queen Maeve.
Queen Maeve, genau.
Ja.
Danke. Also es ist, ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich besser als Preacher.
Ja.
Obwohl ich auch bei Preacher immer noch ziemlich viel Spaß habe, aber das geht ja auch nicht jedem so, den mag ja auch nicht jeder. Du bist ja auch schon raus.
Also ich werde es mal wahrscheinlich nochmal alles durchziehen. Ich bin hauptsächlich raus, weil ich die Kritik der Leute annehme, die die Comics lieben, wie ich. Ich finde die Comics super.
Ja.
Und die TV-Serie wird den Comics bei weitem nicht gerecht.
Ja, das glaube ich. Ich kenne die Comics nicht. Insofern habe ich sehr viel Spaß mit der TV-Serie.
Ja.
Aber wie gesagt, also hier die man merkt, es ist exakt die gleiche Stimmung, gleiche Art und Weise zu kommunizieren, ne? Fucking Cunt, Pussy, was
weiß ich. Fuck those fuckers.
Es gibt ordentlich Blut. Es ist halt eigentlich ist es eine total krasse Story und die definitiv. Also ich gebe da eindeutig eine Schauempfehlung.
Ja. Okay. Es hat auch ein paar ernste Momente und die finde ich.
Also es hat ziemlich viele ernste Momente.
Unglaublich geil gemacht.
Also wirklich, die dann meistens
unerwartet
jäh von irgendeiner Gewaltorgie unterbrochen werden oder sowas. Ja. Und ich meine, du hast ja schon kommentiert hier in unserem Slack-Channel, die Delfin-Szene mit The Deep in Episode 4 fand ich so Bombe.
Wahnsinn.
Da habe ich mich so nass gemacht. Das war so eine herrliche Szene, weil das kam in dem Moment tatsächlich fast ein bisschen unerwartet.
Ja.
Wirklich genial.
Aber ganz kurz, weil ich es ja nur vorhin einleitend so gesagt habe. Ich habe gelesen, dass irgendwie, ich glaube, im Mainstream kommt es nicht so gut an. Kann das sein?
Ich weiß nicht,
wo ich die Headline gelesen habe. Ich glaube, das ist Spiegel Online oder so.
Es ist definitiv kein Mainstream.
Das heißt, da wird es keine zweite Staffel geben dann, oder?
Das weiß ich nicht. Preacher ist auch kein Mainstream. Da gibt's
ich würde mich, würd mich nicht drauf verlassen. Also ich meine, es braucht auch eine zweite Staffel nach dem Ende. Mhm. Unbedingt. Mhm. Und
die werden schon initial mal 3 Staffeln oder so bestellt haben bei sowas.
Ja, also es ist jetzt auch, glaube ich, von den Kosten jetzt keine der teuersten Serien, die sie produzieren. Ja. Ich würde mir die zweite Staffel auf jeden Fall wieder mit großem Vergnügen anschauen.
Ja. Also ich habe auch sehr viel Spaß dabei. Und obwohl es manche Längen halt hat, es wird einfach durch gute Charaktere und gute Dialoge sehr aufgewertet. Unbedingt im Original schauen, allein wegen eben Carl Urban mit seinem britischen Akzent da drinnen. Du schmeißt dich weg. Du brauchst auch Untertitel bei dem Typen. Das ist Wahnsinn. der flucht sich durch diese Serie. Das ist ja so geil. Ich war in meinem ersten London-Urlaub, 94 war das. Da habe ich mir ein Buch gekauft. English is a second fucking language. How to swear effectively in English. Und das Buch, ich glaube, der liest da draußen nur vor. Das ist Wahnsinn. Also du lernst da auch, also ähnlich wie bei Misfits. Misfits war ja auch so eine richtig gute Nachhilfestunde in Sachen, wie, was gibt es denn einfach für Schimpfwörter im Englischen. Da kannst du echt noch ganz gut was lernen.
Ja, ja, schön. Meine Frage an euch ist jetzt, wir hätten da noch einen Film, der auch in die Superhelden-Richtung geht, dann haben wir halt viel Superhelden-Content, oder wir gehen zu den Spielen. Christian, willst du zu diesem Spiel von diesem Superhelden gehen oder noch zu dem Film was sagen?
Also ich würde ja schon ganz gern zu diesem Spiel gehen, weil der Philipp mich so geteased hat, dass wir
dann
beide
dann machen wir das einfach mal sagen. Ja. Wir können ja auch spontan nochmal zu Filmen oder Serien rüber. Wir haben nur da auch noch ein bisschen ja was, was glaube ich drückt. Dann sag doch mal was. Spider-Man The Game, hoffentlich hat das jetzt gepasst.
Spider-Man The Game. Hatte ich ja letztens schon gesagt, geiles Spiel, jetzt habe ich es durch. Okay, ich habe die DLCs nicht und ich bin mir auch noch nicht so begeistert. Also ich bin nicht so begeistert wie der Fips.
Man kann ohne DLCs gut leben, Christian.
Fanservice war gigantisch, aber ich bin jetzt einfach schon beim nächsten Spiel hängen geblieben, was auch Open World ist, was das bessere GTA, wie ich es nenne, Yakuza Kiwami. Und,
okay, ganz kurz.
Dazu eigentlich aber jetzt nichts.
Ja. Möchtest du noch was zu Spider-Man Homecoming oder zu Spider-Man The Game sagen, weil beide auf deiner Liste stehen?
Achso, nein. Ich habe es nur draufgeschrieben, weil ich sowohl das Game sehr geil fand, also Homecoming mir nochmal angeschaut habe, was ein super geiler Film ist, aber Far From Home leider immer noch nicht gesehen habe.
Okay, dann kannst du jetzt erzählen, was du eigentlich verstanden hast, wohin ich dich...
Er wollte über Marek sprechen.
Ich wollte über Marek, den Dark Order...
Marvek Ultimate Alliance 3.
Ja, ich habe schon verbessert. Lad doch mal neu. Wir hatten uns im Anflug von Fanboy-Tum alle gesagt, boah, Marvel Ultimate Alliance 3 muss ja ein geiles Spiel werden für die Switch. Das ziehen wir uns. Das haben wir uns. Also ich habe es mir besorgt. Der Fips hat sich auch gleich. Ein paar andere auch. Und ich habe es angefangen zu spielen. Ich war auch aus dem Grund so positiv oder so sehr, 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 sehr freudig drauf, weil es von Team Ninja ist. Die Leute, die ja auch Ninja Gaiden und Dead or Alive gemacht haben. Und habe es dann angefangen zu zocken. Und das erste Level war eigentlich richtig geil. Ging mit den Guardians of the Galaxy los. Sehr schön viel Fanservice. Es orientiert sich in den Comics, nicht an den Filmen. Das sieht man auch an der Optik. Deswegen gibt es auch keinen Shitstorm. Wie bei Marvel The Game, die Avengers The Game.
Das ist aber falsch, Christian, diese Aussage.
Ob, optisch an den
Film orientiert.
Sie mischen das MCU mit den Comics. Also es ist nicht rein an den Comics, die Optik.
Aber von der Optik. Comic.
Ja.
Die Optik, ich rede nur von der Optik. Okay. Also die Story ist MCU mit Thanos und den Infinity Stones. Wobei die ja, es gibt ja die Infinity Wars ja auch in den Comics und da gibt es ja, auch die Infinity Stones und so alles. Also es ist mehr Comic, aber die Optik ist rein Comic. Bei den Marvel's Avengers Game ist halt die Optik der Figuren und der Anzüge und der Rüstungen von dem Film, aber die Figuren, die Gesichter nicht, und das ist halt der Shitstorm. Und davon, Spiel zumindest befreit, weil es sich an der Optik und an den Comics orientiert.
Ja, war nicht
und das erste Level, richtig geil inszeniert mit den Guardians, war schon echt witzig.
Dann was ist das für ein Spiel, für ein Art-Spiel?
Es ist ein Brawler, also ein Brawler mit Roleplaying-Game-Elementen. Ich glaube, es wird sehr oft als ein Diablo-Klon auch bezeichnet, wo man mit 4 Mitgliedern aus dem Marvel-Universum loszieht und halt hauptsächlich rumkämpft. Und
jeder das könnte ja schon witzig sein, wenn
man du spielt man kann neue freispielen, kann die aufleveln und alles Mögliche halt.
Genau, okay. Man levelt die auf, lernt ein paar neue Fähigkeiten, man hat so Team-Moves, man hat Link-Moves, der Hulk kann halt nur mit Thor zum Beispiel irgendeinen tollen Move machen und so. Okay. Unglaublich viel Fanservice, aber dahinter ist in meinen Augen nichts. Also ab dem zweiten Level war ich so gelangweilt von diesem Spiel.
Ehrlich?
Okay. Dass auch die Levels, die waren scheiße, die Grafik war scheiße, außer den Figuren eigentlich nichts cool gemacht. Ich habe es erstmal ja nur alleine gespielt. Es gab dann im dritten Level oder sowas eine Szene, wo du dich durch so ein Gefängnis durchmanövrieren musst mit so einem Schalterrätsel. Das habe ich alleine nur mit Glück geschafft, weil ich mich ganz schnell von Zelle zu Zelle bewegt habe, weil du musst dich aufsplitten. Es gibt aber keine Möglichkeit, das Team aufzusplitten, wenn du alleine spielst. Das heißt, das funktioniert nur gescheit, wenn du es im Koop spielst. Ich war zu doof dazu. Und habe es jetzt auch vor ein paar Tagen weggelegt und nicht mehr weitergespielt. Ich bin total enttäuscht. Also ich bin richtig megamäßig enttäuscht von diesem Spiel. Und nur eine gute Multiplayer-Session könnte mich vielleicht von was anderem überzeugen, aber gerade bin ich mega genervt.
Meinst du, dass es da vielleicht wirklich besser funktioniert? Weil optisch sieht es ja geil aus. Ich schaue mal gerade
Screenshots an. Soll ich jetzt auf diese Stellungnahme von dir eingehen, Christian?
Ja, bitte.
Ja, mach mal.
Also um das ganz kurz zu sagen, mir geht es im Prinzip genauso. Ich finde die, obwohl ich
eigentlich. Da ist die Harmonie wieder zurück. Es ist einfach ein tolles
Ich finde, gerade komischerweise, gerade bei diesem Spiel funktioniert diese Cell-Shading-Optik für mich überhaupt nicht. Das Spiel hat, was es ein bisschen verbessert hat, ich habe mir, weil mich das so angecast hat, mit diesen Joy-Cons das zu spielen, weil ich spiele es ja hier mit dem Nachwuchs des Hauses, ne? Wir spielen es ja Koop. Es wird Koop tatsächlich ein bisschen besser. Also das mal vorweg, es macht Koop, macht es durchaus Spaß. Was nicht besser wird, ist, die Grafik ist kacke.
Ja.
Das Game ist unübersichtlich bis zum Umfallen. Also die Hälfte meiner Zeit geht dafür drauf zu lokalisieren, wo ist eigentlich meine Figur, weil ich sie vor lauter Effekten nicht mehr von der Figur von meiner Tochter unterscheiden kann. Ja. Die Übersicht ist unter aller Kritik. Die Steuerung mit den Joy-Cons ist dermaßen was beschissen. Die wird ein bisschen besser mit meinen billig Nachbauten des Switch Pro Controllers. Wo der liebe Hörer Chris ja um eine kurze Hardware-Review gebeten hat. Das mache ich gleich im Anschluss, so 3 Sätze dazu. Aber im Prinzip, es ist vor allem von dem Gameflow, den ich habe Ultimate Alliance 1 und 2, ich habe es mit Begeisterung gespielt. Ich habe es geliebt. Ich habe das erste auf der Xbox 360 habe ich sogar zweimal durchgespielt. Ja.
Ach, du hast also wirklich eine Backstory zu dem Spiel. Du hast
ja, ich habe die heile vorher
gesehen. In der Serie.
Also die Ultimate Alliance 1 und 2 waren einfach geniale Diablo-mäßige Klone mit coolen Charakteren und vor allem einem wahnsinnig coolen Gameflow.
Ja gut, also, aber die gab es ja auch auf ernstzunehmenden Konsolen mit ernstzunehmender Grafik. Ist es nicht das Problem, dass die Switch einfach die Grafik nicht
hinkriegt? Also wenn die Switch die Grafik von einem frühen Xbox 360-Titel nicht hinkriegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das wäre schon ein ziemliches Armutszeugnis.
Dann kriege ich auch gar keinen Jucken in der Hose. Also wenn der Fips schon abrantet.
Nee, also der Fips schon sagt, dass die Grafik schlecht ist.
Es macht tatsächlich, wie gesagt, es gewinnt ein bisschen durch den Multiplayer. Ja. Da macht es dann Spaß, das zu spielen. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Aber Also rein vom Technischen ist es ein kompletter Griff in die Hose. Mein zweiter auf der Switch diesen Monat, muss ich dazu sagen.
Oh.
Und also ich glaube, das ist für mich persönlich, solche Titel auf der Switch in Zukunft echt nur noch mit großen Vorbehalten in Frage kommen. Weil es ist kein direkter Nintendo-Titel und da habe ich jetzt einfach hier, ich hatte noch Mortal Kombat 10 oder 11 mir auf der Switch geholt.
Hm.
Und das ist ja auch ein Desaster, ne? Also das ist ja
technisch, du auch technisch einfach schlecht.
Das oder? Ist technisch gerade, also außer wenn du so einen großen Screen spielst, geht's, aber du hast einen Kantenflimmern, du hast unscharfe Charaktere, du hast ein Menü, wo du überhaupt nichts erkennen kannst, weil das ganze Bild einfach so unscharf ist. Aber Christian hat sich's, glaube ich, auch mal gekauft, er meinte, er hat's zurückgeschickt, weil es so schlecht war. Hm. Und jetzt Ultimate Alliance, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich hätte mir das lieber in einer schönen Version für die Xbox, PS4, PC irgendwie gewünscht, als jetzt so ein, ich meine, wie gesagt, ich werde es weiterspielen, weil Koop macht Spaß und das Spielprinzip ist schon noch cool und vielleicht gewöhne ich mich irgendwann an die nicht vorhandene Übersicht. Außerdem habe ich jetzt zwei Pro-Controller dafür gekauft. Ja, aber wie gesagt, also es ist jetzt kein Must-Have-Titel.
Wie ja, die bei Metacritic kommt es eigentlich ganz gut weg. So immer so um die 70, sowohl Metascore als auch User-Score. Ich finde ja, die muss man immer
ja, also,
zusammen sehen.
Wobei, also gerade bei der Metascore über die Bewertungen darfst du nicht vergessen, ne? Wenn irgendwas mit 70% bewertet ist, ist das schon nicht mal mehr Durchschnitt inzwischen, ist so krass, wie die Magazine bewerten.
Ja, das ist richtig.
Also deswegen, also ich kann es jetzt tatsächlich kaum jemandem ans Herz legen, der die ersten zwei Teile geliebt hat wie ich. Der wird wahrscheinlich eher enttäuscht sein von dem dritten. Weil aus irgendeinem Grund, es zündet nicht. Es zündet ja, nicht,
schön,
es
funktioniert
nicht.
Eine Kaufwarnung.
Ja, ja, und
nee, also, lohnt sich
was, ich aber, was ich aber tatsächlich empfehlen kann, sind meine jeweils 30 Euro teuren Echt-Power-Switch-Pro-Controller von Amazon.
Da brauchen wir von dir dann noch hier einen Link. Ich packe das dann mal
hier rein. Ist ein ganz, sieht nicht mal ähnlich. Den Switch-Controller ist eigentlich ein, fühlt sich auch nicht mal ansatzweise so wertig an wie ein PS4 oder Xbox-Controller oder sowas. Aber er tut völlig seinen Job und ist gerade bei solchen Spielen 100-mal besser als diese Joy-Cons. Also mit den Joy-Cons habe ich es überhaupt nicht hingekriegt, das, ja, das hier Ding Marvel ist irgendwie zu kontrollieren.
Du kriegst dann halt die Konsole doch an ihre Limits. Die Konsole ist für vieles unglaublich genial, wie ich auch schon gesagt habe. Die Switch hat mich für manche Genres wieder richtig neu begeistert. Aber auch mit dem Mortal Kombat, so ein Titel muss man wirklich aufpassen, den sollte man dann wirklich nur noch für die große Konsole kaufen.
Ja, bei
Ultimate Alliance geht es ja gar nicht, oder? Das ist nur Switch-exklusiv.
Switch-exklusiv, ja.
Aber sowas, irgendwo hört es auch auf. Gleichzeitig muss ich sagen, das Diablo 3 war ja technisch auch total geil auf der Switch und es macht auch richtig, richtig Laune.
Ja, das ist ja das Verwunderliche. Ich meine, es ist ein ähnliches Spiel mit ähnlichen Effekten eigentlich wie jetzt Marvel, aber das rotzt auf dem Bildschirm was runter und es wird aber weniger unübersichtlich als jetzt Marvel. Ja. Du findest deinen Charakter viel besser, aber du hast auch noch viel mehr Möglichkeiten und das ist halt traurig, weil du willst ja eigentlich, jetzt bin ich Spider-Man, jetzt will ich Spider-Man spielen, aber das ist so wurscht, ob du Spider-Man oder Iron Man spielst oder Captain Marvel, das ist kackwurscht,
ja,
weil es alle so gleich spielen und du siehst alle gleich schlecht auf dem Bildschirm.
Und das Problem tatsächlich auch bei Mortal Kombat ist ja nicht mal, das Spiel selber läuft flüssig, das läuft gut, das sieht auch die Hintergründe und alles sieht wirklich gut aus. Das ist einfach eine beschissene Konvertierung, die sie hier gemacht haben, die in kompletter Unschärfe einzelner Elemente endet. Ich weiß nicht, warum.
Ja, die Details, da sind so viele Effekte weg. Also, da musste man 1:1 vergleichen mit einer PS4 mit Feuereffekten und
Filmen. Ja, natürlich, aber sag mal, das sind jetzt so Sachen, die brauche ich jetzt persönlich bei einem Mortal Kombat nicht, um komplett glücklich zu sein. Ja,
doch, bei Mortal Kombat brauche ich die Inszenierung von den Fatalities und von den Brutalities und sonst irgendwas. Und wenn es das nicht hergibt, dann ist es leider nicht das Richtige.
Ja, da habe ich den direkten Vergleich nicht. Also, insofern gebe ich dir den Punkt, kann ich nicht sagen.
Mhm. Und ich fand's echt nicht, also ich habe dann auch an diesem Crypt-Modus ein bisschen rumgespielt. Und da, das ist ja, weiß ich, ob du mal reingeschaut hast, du hast dich ja auch über die Menüs lustig gemacht. Ja, die Grafik ist in dem Crypt-Modus wie in den Menüs.
Das ist ja furchtbar. Also wie man das hinkriegen kann. Ich meine, das ist ein normales Polygonobjekt. Das muss sich doch skalieren lassen, ohne dass es unscharf wird. Ja,
aber auch wie man es rausbringen kann. Da muss ich auch mal sagen, sorry, wir müssen das zurückhalten, der Release verschiebt
sich. Man muss auch Nintendo meiner Meinung nach irgendwann mal sagen, die schaden der Konsole mehr, als wie wenn sie jetzt sagen, der Publisher kommt jetzt auch. Also siehst du The Witcher, The Witcher 3 auf der Nintendo-Konsole, haben sie auch schon gesagt, das wird richtig runtergespeckt. Und naja, es ist halt für die Leute, die kein PC oder keine andere Konsole haben, mag das ja vielleicht ein Grund sein.
Ja.
Aber ansonsten, wenn du eine andere Option hast.
Vielleicht gehst du auch den Kompromiss ein, genau. Aber wenn du eine andere Option hast, ist mit Hellblade das gleiche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hellblade auf der Switch
so rüberkommt
wie auf einer PS4.
Da kommt es auch nicht, ja. Nee, und also, was habe ich jetzt gesehen? Genau, Mutant Zero ist er jetzt, oder Mutant Year Zero, wie heißt das? Du hast es gespielt, Fips? Das mit dem Schwein, mit der Ente und dem Schwein, mit der Shotgun. Und das kam jetzt auch für die Switch und da habe ich auch schon die ersten vernichtenden Kritiken gesehen. Das ist natürlich ein bisschen Blödsinn, schaut aus wie ein PS2-Game. Nein, natürlich sah kein PS2-Game so aus, aber es ist schon miserabel. Ja.
Aber witzig, bei dem Spiel habe ich mir gedacht, hey, da könntest du noch warten. Sowas spiele ich nämlich auf der großen Konsole sicher nicht, auf der Switch. Von der Art des Spiels her würde ich es vielleicht spielen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es technisch schon wieder abstinkt, dann ist es halt auch ein Problem.
Eben, also von der Art Spieler, dann spielst du über Fire Emblem. Ja, oder das Mario und Rabbit.
Kommt man in das Fire Emblem noch rein? Das kam jetzt gerade raus. Da muss man ja die ganze Lore verstehen.
Na, muss man glaube ich nicht.
Okay.
Da kümmert sich Nintendo schon drum, dass du da
Fire Plim Plim?
Auch Fire Plim Plim, dass du da auch mal einsteigen kannst.
Tags noch wach?
Hallo?
Ich bin sowas von wach, aber ich muss den Mute-Button finden.
Ja, Tax ist noch wach.
Tax, hast du was gespielt außer Fahrradfahren?
Nein, der hat gar nichts gespielt.
Nein. Es war viel zu heiß. Höchstens an irgendwelchen Sachen herum, aber hier nicht.
Würde ich jetzt mal ein Thema anschneiden, wo der Tax auch gerne jetzt die Interviewer-Rolle übernehmen kann. Ich habe nämlich auch ein Hardware-Review.
Oh, geil.
Für eine Hardware, die der Christian auch am Leibe erfahren hat.
Mhm.
Und der Fips ja sowieso, da glaube ich, der hat das letzte Mal hier PlayStation VR vorgestellt, hat auch eine HTC Vive daheim. Es geht um die Oculus Quest, die VR-Brille von Facebook, muss man ja sagen. Ne? Wenn man Oculus sagt, muss man sagen Facebook.
Oh, da bin ich jetzt super neugierig. Jetzt
Und der Philipp hat ja sein Review damals, letztes Mal war das, über die PSVR gemacht. Und so würde ich es jetzt auch aufbauen. Vielleicht erstmal erzählen, wie das Ding so ankommt, wenn man das dann das erste Mal anschließt und wie sich das alles so verhält und dann ein paar Spiele. Ich habe sehr unterschiedliche Spiele gespielt, weil ich wollte schauen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. So würde ich es jetzt mal machen. Und Tax, du kannst ja jederzeit, und natürlich ihr auch hier, Philipp und Christian, einfach fragen, wenn euch da was speziell interessiert.
Ja, was mich vielleicht zu Anfangs interessiert, wie alt das Gerät ist, also ob man schon den Eindruck hat, oh, das ist ja Technik, die ist 2 bis 3 Jahre alt und wird nicht mehr weiterentwickelt und jetzt hast du das günstig erstanden.
Nee.
Oder das Gerät ist neu und du setzt es dir auf und denkst, ja, ich weiß schon, warum das nicht funktioniert.
Also
weil ich auch Brille, so ein Erlebnis hatte.
Die Brille wurde auf der Facebook, auf der F8, auf der Konferenz, glaube ich, wurde es vorgestellt und kam vor circa 2 Monaten, würde ich jetzt gerade mal grob sagen, 2 bis 3 Monaten kam die raus. Gibt es in 2 Varianten mit 64 mit 128 GB und hat einen interessanten Preispunkt. Die 64 GB Variante, die habe ich jetzt gekauft, weil ich gemerkt habe, dass die Spiele relativ klein sind. Also so ein Spiel hat vielleicht mal 800 MB. Habe jetzt die kleinere Variante genommen, kostet 450 Euro. Die 128 Variante kostet 550 Euro. Genau, es gibt diese beiden Varianten, kannst du kaufen. Gleichzeitig kam ja auch eine neue Oculus, also eine große Rift raus, die Oculus Rift S, die ja eben auch einen Rechner braucht und entsprechend halt die ganze Abhängigkeit hat. Du brauchst einen guten Gaming-PC, du hast bestimmte Verkabelungen, die du jetzt bei der Quest nicht hast, weil das muss man dazu sagen. Das Alleinstellungsmerkmal der Oculus Quest ist, dass das einfach nur eine VR-Brille ist, in der letztendlich Smartphone-Hardware in irgendeiner Art und Weise läuft. Und man hat dazu die 2 typischen Oculus-Controller, die Touch-Controller. Das sind, die, wenn ich es richtig verstanden habe, dieselben wie bei der großen Rift. Und da war ich dann interessiert, weil ich immer das Problem habe, das hat mich auch bei PSVR das letzte Mal schon nicht so begeistert, dieses Thema, ich muss irgendwie erstmal irgendein Zeug verkabeln, eine Kamera aufstellen und dann kann ich losspielen. Sondern ich wollte Also mir hat schon, das Vorgänger ist übrigens die Oculus Go, die gab es vorher schon mal. Die hatte auch diesen Ansatz, das ist einfach nur eine Brille und ein Controller dazu. Und genau dieses Feeling wollte ich. Ich will das Ding aufsetzen und geht los sozusagen, ohne jetzt groß erstmal das halbe Wohnzimmer umbauen zu müssen. Ja, das mal dazu. Also ist auf jeden Fall sehr neue Hardware-Tags, wenn du das wissen willst. Das ist sozusagen...
Ich glaube, April oder Mai oder so rausgekommen, ja.
Naja, genau. Gerade eben rausgekommen.
Also das, du hast da nicht diesen Effekt, dass du irgendwie den Augenabstand dann nicht einstellen kannst oder
dass das total komisch ist. Dazu kann ich jetzt kommen, also wie das Ding so ankommt. Dann kriegst du ja schon so eine schöne Kiste, hat auch einen relativ angenehmen Unboxing-Effekt, also gut gemacht alles, gute Haptik, kannst das Ding rausnehmen. Und dann kannst du die Brille auch schon aufsetzen. Die hat einen unglaublich guten Tragekomfort, ist mir aufgefallen. Du kannst auch die Riemen oben und links und rechts ziemlich gut verstellen, relativ schnell anpassen an dein Gesicht. Du kannst die Brille sowohl, also die VR-Brille, sowohl mit Brille oder halt ohne Sehhilfe oder mit Kontaktlinsen oder so benutzen. Das habe ich dann auch mal ein bisschen recherchiert, weil man fragt sich natürlich schon, also ich bin jetzt zum Beispiel kurzsichtig, und ich habe überlegt, brauche ich denn überhaupt Kontaktlinsen bzw. Brille? Weil eigentlich ist der Bildschirm ja nicht weit weg, er gaukelt dir das ja nur vor. Und da ist es jetzt aber so, die Linsen, die da drin sind, die haben den Effekt, dass das Bild circa 2 bis 3 Meter von dir entfernt ist. Das bedeutet, wenn du schon unscharf siehst auf 2 bis 3 Meter, dann musst du auch mit Sehhilfe spielen. Ansonsten kannst du das Ding auch ohne Sehhilfe benutzen, obwohl du eigentlich sonst eine Brille trägst für größere Weiten. Das ist ganz interessant. Gleichzeitig, Brille passt wunderbar drunter und funktioniert auch gut. Ich spiele es lieber mit Kontaktlinsen, weil ich da weniger Spiegelungen habe. In der Brille hast du dann vielleicht nochmal eine Spiegelung da drin, in der dunklen Kammer sozusagen. Aber das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Das heißt, wenn jemand wirklich ziemlicher Blindfisch ist, muss sich derjenige dran gewöhnen oder diejenige, das entweder mit Kontaktlinsen oder halt mit Brille zu spielen.
Aber es geht mit Brille.
Es geht mit Brille. Es gibt auch extra noch einen Aufsatz, wenn man eine ziemlich große Brille hat, dann ist der Abstand zu den Linsen ein bisschen größer. Und es gibt extra Shops im Internet, das wollte ich mir auch nochmal anschauen, da kann man sich Linsen kaufen, die dann angepasst sind für die Quest und für deinen Dioptrien und du baust die sozusagen vor die eingebauten Linsen. Da brauchst du auch keine Sehhilfe mehr. Also ziemlich cool. Der Markt drumherum ist auch schon relativ, gibt es aber für die größeren Brillen alle, also für die Vive und für die große Oculus gibt es das auch. Auf jeden Fall ziemlich cool. Genau, und dann ist es so, dann hast du unten noch einen Regler für den Augenabstand. Das ist wichtig, sowieso bei jeder VR-Brille, dass du den Augenabstand einstellen kannst. Also tagst du deiner Frage, was kann ich da einstellen? Das funktioniert gut. Du stellst es halt einfach dann so, sagen wir so, du setzt die Brille erstmal auf. Das ist mal der erste Effekt. Und fangen wir mal da an. Das Interessante ist ja, du setzt die Brille auf und was du siehst, ist ein Schwarz-Weiß-Bild um dich herum. Weil das Teil ja so funktioniert, dass sind vorne ja Kameras drin. Und solange du noch keinen Spielbereich oder sonstiges festgelegt hast, siehst du sozusagen die Außenwelt. So kriselige Schwarz-Weiß-Optik eigentlich. Aber du kannst dich sozusagen mit dieser Brille aufgesetzt im Raum ganz normal bewegen und siehst und stoppst nicht irgendwo drüber. Du kannst auch Dinge aufheben und so. Hat eine leichte Verzögerung. Das ist so der erste Effekt. Und dann erwünscht sich die Brille von dir auch schon, dass du jetzt mal bitte die beiden Controller in die Hand nimmst, die übrigens wunderbar in der Hand liegen. Das sind, oder Christian, du hast die ja auch benutzt.
Ja,
die sind
Wahnsinn. Einfach
richtig gut.
Richtig gut.
Die heißen auch deswegen Touch-Controller, weil alle Buttons, die da drauf sind, das sind ganz normale Buttons wie bei einem PS4-Controller, aber die sind touch-sensitiv. Das heißt, wenn du einen Finger nur drauflegst auf den Button, registriert das der Controller und auch die Brille. Und in manchen Use Cases, bei manchen Spielen ist es halt ziemlich, ziemlich genial, dass dann allein der Touch schon diesen Finger letztendlich auslöst, der da.
Ja, und es ist auch eine ziemlich natürliche Haltung, wie du diesen Controller hältst, so wie wenn du halt eine Hand halb offen hättest und wenn du greifen möchtest, könntest du das Ganze das mit dem Controller ziemlich gut simulieren, was bei manchen Spielen ja dann auch so richtig gut zum Einsatz kommt.
Ja. Und dann kommt eigentlich schon das Abgefahrenste so am Anfang, weil du ja erstmal denkst, ja, VR, das setzt wahrscheinlich jetzt auf und dann kommt irgendeine Demo und dann geht's ab. Nee, dann ist es so, dann möchte die VR-Brille von dir, dass du deinen Spielbereich festlegst. Und da hast du jetzt 2 Optionen. Die eine Option ist, du sagst, okay, ich habe jetzt ganz wenig Platz. Ich benutze nur so den Kreis um mich rum. Da brauchst du, glaube ich, so 1 Meter Radius oder 1 Meter Durchmesser eher um dich rum. Kannst es also auch im Sitzen verwenden. Es gibt also manche Spiele, da funktioniert das. Manche, die erfordern aber, dass du den ganzen Raum nutzt. Und das ist eben die zweite Variante dann. Wenn du jetzt einen Raum zur Verfügung hast, da solltest du mindestens 2 auf 2 Meter zur Verfügung haben. Ich weiß übrigens schon aus einem Feldversuch jetzt von einem Arbeitskollegen, 7 auf 7 Meter ist ungefähr das Maximum. Dann sagt die Brille, jetzt wird es
selbst. 7 auf 7?
Aber das ist, ja, 7 auf 7 ist aber schon mal eine ordentliche Nummer.
Ja, eben, das, wo hast du denn so einen Platz?
Ja, genau, da komme ich dann gleich dazu. Das Ding ist ja nicht kabelgebunden. Das heißt, was du jetzt machst, ist, und das ist einfach der geile Effekt, das Ding erkennt erstmal relativ gut, wo der Boden ist, beziehungsweise du kannst dann nochmal einstellen, wo genau der Boden ist, also damit auch die Höhe, das Level sozusagen passt. Und danach zeichnest du mit dem Controller im virtuellen Raum eine Grenze auf dem Boden ein. Und sobald dies, so, du wirklich, du fährst halt wirklich den Raum ab, das muss nicht viereckig, quadratisch, sonst was sein, sondern du kannst den Raum komplett nutzen, den du zur Verfügung hast. Wenn da gerade ein Sessel steht, dann sparst du den einfach aus und malst sozusagen deine Grenze da herum. Und malst diesen ganzen Bereich und sobald du einmal rum bist, schließt sich dieser Bereich und es fahren Wände virtuell hoch, was auch halt ziemlich abgefahren ist. Und das ganze Ding nennt sich dann Guardian. Das ist dann dein Guardian, in dem kannst du spielen, in dem kannst du dich bewegen. Da funktioniert die virtuelle Realität. Was dann sehr gut ist, sobald du an die Grenzen des Guardians kommst, fahren die Wände, also erstmal fahren die Wände weg, wenn du wieder an die Grenzen kommst, fahren die wieder hoch. Egal wo du bist, ob du im Menü bist, ob du in irgendeinem Spiel bist oder sonst wo, fahren diese Wände hoch und sobald du weitergehst und den Guardian verlässt, schaltet die Brille automatisch wieder auf Kamera um und du siehst alles. Mhm. Was halt total geil ist, wenn du sagst, du musst mal schnell, weiß ich nicht, was trinken. Du spielst irgendein Spiel, wie zum Beispiel, ich komme da gleich dazu, so Beat Saber, wo du dich sehr stark bewegen musst. Du willst was trinken. So, was wäre jetzt der normale Use Case? Du legst das Zeug ab, du legst die Brille hin und gehst halt, du hast dir irgend schon was zu trinken hingestellt oder du holst dir das. Nee, da gehst du einfach aus dem Guardian raus, greifst das Glas, trinkst, stellst es hin, gehst wieder rein und spielst weiter. Du hast also wenig Unterbrechung. Zu dieser Immersion. Und du hast das Ding halt auf, die Brille halt auf. Und den Controller in der Hand im Zweifelsfall. Ja, das ist so die Erfahrung. Dann ist es so, wenn das mal alles passiert ist, dann landest du in so einem großen Wohnzimmer, großer Raum. Und das ist eigentlich schon das erste. Oder Christian, das glaube ich, bist du gleich im Spiel gelandet? Ganz am Anfang?
Am Anfang war die Spiele. Ich habe es einmal mit diesem Wohnzimmer gemacht, weil ich mir den Netflix-Modus mal anschauen wollte.
Ja, das ist abgefahren. Da siehst du das Menü dann vor dir, dann siehst du deine Spielbibliothek, die dann in der Luft schwebt und du hast halt 360 Grad. Du kannst dich drehen, da hinten ist ein Lagerfeuer, da stehen Tische, Stühle, du siehst aus dem Fenster.
Stroh in der Ecke.
Ja, Stroh in der Ecke. Was dir noch am Anfang fällt es dir, glaube ich, auf. Und das ist was, Tax, das müsstest du einfach mal ausprobieren, weil du da doch sehr empfindlich bist. Am Anfang fällt dir das Fliegengitter, das einfach VR immer noch hat, das fällt dir auf in manchen Situationen. Gerade in diesem Wohnzimmer, wo manches realistisch aussehen soll, fällt dir auf, okay, Auflösung, natürlich, da ginge immer mehr. Und Fliegengitter, ja, irgendwie sieht man das auch ziemlich stark.
Ja, aber vielleicht akzeptiert man das auch mit der Zeit, dass man sozusagen
ignoriert. Ich finde ja... Ich finde es faszinierend. Also ich habe das Fliegengitter gar nicht gemerkt. Was ich gemerkt habe, sie versuchen irgendwie sie zu betrügen, indem sie die Pixel miteinander so verwischen, was zu Kosten der Schärfe geht, aber zugunsten des Fliegengitters, dass du du siehst die einzelnen Pixel. So hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja.
Du hast so einen leicht verwaschenen Effekt, aber halt dadurch kein Fliegengitter oder
wenig. Das Interessante ist, dass manche machen es gut, manche machen es nicht so gut. Das heißt, es ist wirklich sehr abhängig von dem Spiel, das du nutzt. Es gibt manche Sachen, und da ist auch aufgefallen, je realistischer die Grafik sein soll. Es gibt zum Beispiel so ein ISS-Teil, wo du durch die ISS durchschwebst. Das ist so fotorealistisch. Da merkst du wirklich, verdammt, ich brauche eigentlich mehr Auflösung. Wenn das Ganze eher eine abstrakte Optik hat, eine Comic-Optik oder sowas in die Richtung, dann wird das unglaublich gut. Und da komme ich jetzt auch schon zu dem Faktor, wie gut das Ganze denn funktioniert. Weil dann bist du eben in diesem Wohnzimmer, dann hast du auch schon ein paar Demos vorinstalliert, das machen sie auch wirklich gut, muss man wirklich sagen, so rein das Onboarding in diese Brille ist geil, weil du wirst sehr gut geführt, es ist recht einfach, es ist verständlich und du hast sogar schon ein paar Demos vorinstalliert und kannst direkt loszocken. Du musst noch gar nicht unbedingt was kaufen. Was übrigens so funktioniert, du hast einen Store sozusagen direkt in der VR-Welt, aber auch eine Companion-App auf dem Smartphone. Und eigentlich mache ich da aktuell alles drüber, da kaufe ich meine Apps und installiere die dann auf der Brille, wenn das connected ist und so weiter. Genau, und was habe ich als erstes gespielt? Beat Saber ist ja vorinstalliert, das gibt es ja eigentlich, glaube ich, auf jeder VR-Plattform schon. Das ist so ein Rhythmusspiel, wo so Blöcke
auf sich ziehen. Ach, das ist sogar vorinstalliert?
Das ist als Demo vorinstalliert.
Ach, als Demo.
Und genau, und du hast dann zwei so Schwerter, so Laserschwerter in der Hand und bist da schon ziemlich fasziniert, wie unglaublich direkt diese Steuerung ist, wenn du diese Schwerter in der Hand hast. Ja, und dann hast du das, was das bei dem Spiel ganz gut ist, du kannst recht stationär spielen, du stehst, also sitzen funktioniert da nicht in den späteren Levels. Also du stehst und es fliegen Blöcke auf dich zu in verschiedenen Farben. Deine Schwerter haben auch zwei verschiedene Farben. Und auf den Blöcken sind Pfeile, in welche Richtung du sie wie so, wie heißt das, Fruit Ninja, oder?
Ja, genau.
Wo du, Früchte zerteilen musst, wo du diese Blöcke durchschneiden musst. Das Ganze mit unglaublich geiler Mucke hinterlegt.
Hammer,
ist halt ein Rhythmusspiel. Geil. Das heißt, die Blöcke kommen auch so auf dich zu. Es kommen dann auch sehr schnell Wände auf dich zu. Du musst dich dann auch nach unten wegducken, nach links, nach rechts, zur Seite gehen, ja, dass ich
diese Wände... Ja, das ist das erste Mal, wenn diese Wand auf dich zukommt. Das ist so ein Hammer. Geiles Gefühl. Und du dich dann da drunter wegducken kannst, das
ja.
ist...
Ja, und da bist genau. du wirklich so, das Spiel, das catcht schon mal ziemlich. Und du verstehst... Und du hast auch ganz schnell gar kein Problem mehr mit irgendwelcher Auflösung, weil das Spiel einfach perfekt, so wie es funktioniert, über das alles hinwegtäuscht. Dich stört da technisch überhaupt nicht. Du bist unglaublich fasziniert von dem Ganzen.
Ja, und für dieses Spiel ist es auch komplett irrelevant, welche Auflösung du hast.
Ja, und es sieht einfach gut aus. Es sieht richtig gut aus, es hört sich gut an. Motion Sickness ist kein Thema, weil du dich nicht virtuell bewegst, sozusagen. Du stehst immer an derselben Stelle. Deswegen sollte das Motion Sickness überhaupt kein Problem sein. Und wenn du dich bewegst, dann bewegst du dich ja wirklich nach links, rechts oder du duckst dich weg. Das ist also nicht so wie bei manchen anderen Spielen, da kommen wir ja auch gleich zu, wo du sozusagen mit dem Steuerkreuz vor und zurück läufst, aber dich im Echten nicht bewegst. Da hast du eben dann ganz schnell diese Motion Sickness-Thematik, aber da komme ich gleich zu. Also Beat Saber, so ein Rhythmusspiel, funktioniert wunderbar, wenn da noch mehr rauskommt. Ich glaube, das ist einfach wie dafür gemacht.
Ja.
Angry Birds habe ich gespielt. Das gibt es ja auch in der VR-Modus, also Angry Birds VR, Isle of Pigs nennt sich das. Ja, es ist halt Angry Birds, am Ende brauchst du nicht viel erwarten. Es ist nicht anders wie auf dem Smartphone, es ist halt nur so geil, weil du dich um diese Schweine, die auf ihren Gerüsten sitzen, rumdrehen kannst und dann rausfinden musst, ah, da unten ist eine Ecke, hier muss ich sozusagen den Vogel hinschießen. Du spielst halt Angry Birds in 3D sozusagen und nicht nur in 2D von links nach rechts. Funktioniert geil, am Ende ist es halt Angry Birds. Optisch ist es perfekt, weil es auch diese Comic-Grafik hat, da stört dich einfach gar nichts, das sieht gut aus, der Sound ist witzig und die Steinschleuder in der Hand mit den beiden Controllern funktioniert auch par excellence. Gerade die ganze Thema Steuerung ist abgefahren gut, also da merkst du, da haben sie schon bei den Controllern haben sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch ein paar Jahre Vorsprung, glaube ich, zu allen anderen. Da kann ich mir zum Beispiel die Eistüten von der PSVR nicht vorstellen, dass die nur annähernd da rankommen. Weil ich habe ja auch eine Eistüte für Move damals, für die PlayStation 3. Da gab es ja diese Move-Controller und das sind ja dieselben Controller. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit der Kamera und so, dass das dann wirklich auch so gut funktionieren kann.
Doch, also es funktioniert so gut und sie fühlen sich noch nicht so gut an. Das ist wirklich so, sie fühlen sich bei weitem nicht so gut an.
Die sind auch einfach für einen anderen Use Case grundsätzlich gemacht. Sie haben da halt keinen neuen Controller entwickelt.
Genau, also ja. Bei PSVA kann ich es gar nicht so sagen, wie es ist. Bei Move war es schon relativ gut und auch mit den mit diesen Lightgun-Shootern. Aber Quest ist schon mal eine Spur direkter, deutlich. Ja, aber jetzt bei PSVA, was ich in Erinnerung hatte, das hat schon sehr, sehr ähnlich gut funktioniert.
Also aber die Haptik ist anders. PSVR funktioniert, also für meine Begriffe, für die billige Technik, die dahinter steckt mit der PlayStation-Kamera und den Eiswaffeln, eigentlich überraschend gut. Eiswaffeln, also da war mir die HTC Vive war eine deutlich schlimmere Veranstaltung mit diesen komischen Laser-Array-Vermessungsteilen, die überhaupt nicht damit klarkommen, wenn sich irgendwas Gläsernes im Raum befindet. Also das war für mich. Also
zu dem Punkt kann man jetzt kurz, genau, weil du sagst, hier Ablenkung und so weiter, das Teil braucht Helligkeit, also der Raum darf nicht komplett dunkel sein, es reicht aber auch schon eine kleine Lichtquelle, also das ist sehr interessant, es reicht eine Lampe in der Ecke und das Teil funktioniert und hat auch keine Ausfälle. Aber im Dunkeln kannst du es nicht spielen. Das muss jedem klar sein, wer das im kompletten Dunkeln spielen will, das funktioniert nicht. Und jetzt komme ich dazu, ich habe das Ding in der Arbeit dabei gehabt und zwei Arbeitskollegen haben es angespielt im Besprechungsraum, wo wir auch einen relativ großen Bereich ausgezeichnet haben. Das waren dann sicher auch so 3 auf 4 Meter ungefähr. Mhm. Und beide haben sich das Teil instantan bestellt. Einfach nur, weil sie so unglaublich fasziniert waren, wie krass das funktioniert. Die haben Beat selber gespielt und es gibt so eine Demo, die auch mit dabei ist, wie du einfach ein bisschen lernst, wie das Ganze funktioniert, die dich aber auch so überzeugt, wie gut die Controller funktionieren, weil da siehst du deine Hände vor dir und du bewegst die Finger und Wahnsinn. Die Hände bewegen halt auch die Finger und es funktioniert einfach und du machst es intuitiv richtig. Das ist das Geile dran.
So du machst das Snapping, das hat mich echt beeindruckt.
Du machst es intuitiv richtig.
Und machst es richtig, ja.
Ja, und der eine der beiden Arbeitskollegen, der hat es jetzt am Wochenende, und das ist halt ziemlich geil an dem Teil, draußen benutzt mit einem Kumpel. Weil natürlich, solange du keine direkte Sonneneinstrahlung hast, es scheint so direkte Sonneneinstrahlung, wo die Sonne reinscheint, das kann das Ding ein bisschen stören. Aber die haben es einfach in im Schatten sozusagen gespielt und da haben sie eben eine 7x7 Meter Area sich ausgemalt und du spielst das Teil draußen. Sieht wahrscheinlich unglaublich behämmert aus, aber du kannst das Teil einfach mitnehmen und irgendwo draußen zocken und es funktioniert. Bist an der frischen Luft und zockst VR. Ist schon, glaube ich, so ziemlich abgefahren und es funktioniert einfach.
Eben genau, weil du kannst ja notfalls auch noch eine Powerbank anschließen, habe ich gehört. Dann kannst du die Akkulaufzeit ein bisschen verlängern auch noch.
Die ist sonst bei 3 Stunden. 2 bis 3 Stunden ist. Es kommt natürlich daran an, wenn du da jetzt volle Helligkeit, du kannst Helligkeit einstellen und so.
Ja, dann hast du eh mehr Brechreiz als irgendwas, wenn du 3 Stunden mit dem Ding dagegen
gehst. Ja, interessant. Länger als eine Stunde oder zwei hältst du es ja nicht.
Kommt auf den Titel an. Was halt total witzig ist, das Ding hat eingebaute Lautsprecher, die echt gut funktionieren.
Die funktionieren also unglaublich gut, ja.
Du hast unten dann auch, tags für dich nochmal interessant, unten einfach einen Lautstärkeregler, halt so typisch die Buttons, kannst es einstellen, du kannst aber auch einfach Kopfhörer anschließen. Was nicht funktioniert, Bluetooth-Kopfhörer. Das ist schon so ein Kritikpunkt, wo sie gesagt haben, hey, nächste Version braucht unbedingt Bluetooth-Kopfhörer-Support. Das gibt es nicht.
Habt ihr den Eindruck, dass das weiterentwickelt wird? Ich habe immer nur so das Gefühl, der Hype ist durch. Und
Nee. Also, lass mich mal weiter erzählen. Also interessant, vor 2 Tagen oder so gab es eine Aussage von Mark Zuckerberg so zum Erfolg. Sie sind noch zurückhaltend, aber sie sind ziemlich angetan von den Verkaufszahlen an sich bisher. Also es ist nicht so, dass es brutal ins Unermessliche übertroffen hat, aber das Ziel von Facebook hat er auch nochmal ganz klar gesagt, das ist auch transparent genug. Sie wollen halt einen virtuellen Raum schaffen, in dem du sozial interagierst. Das ist sozusagen ihr Ziel auch mit der Oculus. Das sagen sie auch frei raus. Sie wollen halt eigentlich Facebook und all das, was da passiert, mit sozialer Interaktion, aber natürlich auch mit Kommerzialisierung einfach und in den
natürlich virtuellen Raum bringen. Das Wichtigste hast du jetzt unterschlagen, natürlich auch mit jeder Menge Penetration, ne?
Ja, aber das bringt nur Facebook relativ.
Ich will auch der Zuckerberg nicht, sondern das gibt dann die.
Das wird aber dem VR zum Durchbruch verhelfen.
Das Faszinierende bei dem VR,
das
ist, was jetzt schon geil ist, der Store, der hatte ja, ich würde sagen, der hat es gerade so, hat er 80, maximal 100 Games gerade, die es im Store zu kaufen gibt. Aber die sind unglaublich verschieden. Ich habe dann zum Beispiel auch dieses Moss gespielt mit dieser Maus, das es, glaube ich, auch auf jeder Plattform gibt.
Ja, ja.
Das kannst du auch wunderbar im Sitzen spielen. Du siehst um dich rum so eine Welt, siehst so eine kleine Maus, die du dann mit den Controllern, da sind ja auch ganz normale Sticks drauf und Buttons, wo du die steuerst, wie an der PS4. Und hin und wieder greifst du in die Welt rein und musst halt irgendwie der Maus eine Tür aufmachen und sie da durchsteuern. Die hat dann auch ein kleines Schwert und dann kannst du da kämpfen. Und es sind Rätsel mit eingebaut. Und das ist so ein Spiel, das habe ich auch mal 1,5 Stunden am Stück gespielt. Also sitze ich auf der Couch, habe das Teil auf. Und das ist ein Use Case, da kannst du VR auch lange spielen, ohne dass es dich nervt. Oder ohne dass es dir schlecht wird. Weil du einfach halt, du spielst eigentlich ein Spiel, das du sonst möglicherweise auf der Switch spielst, nur bist viel mehr drin. Du bist da einfach wahnsinnig drin. Du schaust nach links und schaust nach rechts. Und ganz ehrlich, ich würde gern alles gerade so spielen. Ich finde es gerade so massiv geiler als vor einem platten Bildschirm. Da kann man einfach nur noch darauf warten, dass die Auflösung auch mal in die Richtung, in einigen Jahren natürlich, in die Richtung 4K geht und das Ding insgesamt vielleicht ein bisschen leichter und luftiger wird, weil was du schon merkst nach 1,5 Stunden, es wird recht warm darunter. aber an sich...
Beschlägt die auch so geil wie die PSVR, wenn du schwitzt?
Nee, gar nicht. Das ist mir aufgefallen, weil gerade sowas wie Beat Saber und so, wo du dich viel bewegst,
ja, da denkst du eigentlich. Ich habe doch, also wir haben es ja dabei gehabt, also der Ludwig hat es dabei gehabt, dankenswerterweise, in unserem Offside. Und da haben wir ja erst mit diesen, nicht mit den Nerfguns, wie heißen die Fuckdinger, mit diesen Guns da halt rumgeschossen.
Achso, ja.
Also und das da war mal halt,
Recoil-Guns,
ja. Recoil-Guns, genau, draußen, also so, nicht mit echten Pistolen, sondern halt auch so mit so Laser-Tag. Primitivwaffen. Und da sind wir ja relativ viel rumgelaufen. Und da bin ich verschwitzt dann rein und habe mit dem Ludi dieses Keep Talking, Nobody Explodes
gespielt. Ja, ja.
Und da musste ich aber erst mal ein paar Minuten auslüften, weil ich habe es aufgehabt und dann ist sofort beschlagen, weil ich
ja, zu heiß war. Dann hatte ich wahrscheinlich bisher Glück. Ja, kann wahrscheinlich dann schon passieren. Wenn die solche Sachen, aber sowas ist, ich würde behaupten, das sind alles Sachen, die man in den Griff kriegen kann.
Genau, also das war halt echt eine Ausnahme auch, aber ich glaube.
Und wenn so ein Teil diese Auflösung hergibt, die jetzt einfach ein geiler Fernseher hergibt, die Controls sind genial. Die Controls, du hast alles auf diesen Controllern, die du auch auf einem normalen PS4-Controller hast. Du hast halt in den zwei Händen, auf die zwei Hände verteilt. Aber ich kann so ein normales Spiel ohne Motion auch wunderbar darauf spielen und du bist halt viel mehr drin. Du bist halt viel mehr in dieser Welt drin.
Das ist irre.
Und ich bin da echt, ich sagte ja, VR ist ein Hype, das ist jetzt dann rum. Nee, das geht schon weiter und wenn die Technik weitergeht, wird VR ist gekommen, um zu bleiben. Also da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal komplett weg ist.
Weggeht. Das glaube ich auch, ja. Jetzt muss ich mal in die Liste schauen, was du für Spiele da drin erwähnt hast. Aber wie ich es gerade gesagt habe, hast du Keep Talking,
einen noch nicht.
Explodes nee, gespielt?
Noch nicht. Aber was ich gespielt habe, ist Journey of the Gods, weil da ist die Demo vorinstalliert. Mhm. Das ist ein Zelda Breath of the Wild, das sage ich jetzt mal, so ein bisschen von der Optik und du hast so ein Schild in der Hand, aber in First-Person-Optik. Also nur vom Stil her ist es wie Breath of the Wild. Das heißt, der Grafikstil und auch dein Schild schaut lustigerweise aus wie ein Zelda und du kriegst ein Schwert. Allerdings, glaube ich, geht das Schwert nicht kaputt.
Das heißt, das ist ein gutes Spiel.
Nee, ich habe nur die
Demo gespielt. Weil das Schwert nicht kaputt geht.
Ich habe gegen so ein riesiges Monster gekämpft. Alter Schwede, wie genial war das? Unglaublich gut. Was das Spiel allerdings hat, natürlich, du bewegst dich da frei durch diesen Raum in First-Person-Perspektive, Motion Sickness gefährdet, weil du natürlich dich mit den Sticks vor und zurück und links und rechts bewegst und springst und dich aber auf der Stelle befindest. Und wie bei mir Motion Sickness funktioniert, es gibt ja Leute, die bewegen sich nach vorne und müssen instantan die Brille absetzen, weil sie es nicht mehr aushalten. Bei mir ist es so, bei mir bereitet sich ein ganz langsames, flaues Gefühl im Magen auf, mir wird es ganz leicht schlecht. So über die Zeit. Und dann sage ich irgendwann, hey, jetzt höre ich auf, irgendwie ist mir jetzt unangenehm. Und das dauert dann auch danach sicher eine halbe Stunde, bis das Gefühl weg ist. Allerdings wirklich nur bei diesen Spielen, wie zum Beispiel dem Journey of the Gods, wo du dich eben in First Person durch die Welt bewegst, synthetisch bewegst. Ansonsten habe ich das Gefühl gar nicht. Ansonsten funktioniert das wunderbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich daran gewöhnen kann über die Zeit. Dass das irgendwie der Körper auch lernt.
Das glaube ich auch.
Ja, also bei mir war es am Anfang auch schlimmer. Also wenn du es ein bisschen benutzt, du kommst da schon hin, dass dein Körper irgendwann sagt, was fick dich doch selber, ich reg mich jetzt nicht mehr drüber auf.
Ja. Ich denke, der gewöhnt sich dran.
Ich glaube, also vieles, die zum Beispiel eben für Motion Sickness, aber auch diese Immersion, glaube ich, dass sich der Körper an vieles gewöhnt. Und das mal beängstigt mich so ein bisschen, weil ich habe es auch eben von dem Kumpel von uns mitbekommen, der die PlayStation VR hat, wo wir uns gemeinsam bei Resident Evil 7 Demo eingeschissen haben. Mhm. Und auch er dann dieses Horrorspiel Rail Shooter. Wie hieß denn das mit den Jugendlichen, die da so
ja, Until, Splatter. Until Dawn, aber.
Until Dawn, Rush for Blood, genau. War ja so ein Railgun, Rush of Blood, so ein Horror-Railgun-Shooter, wo er auch am Anfang gemeint hat, der hat es echt nur ein paar Minuten ausgehalten und am Ende hat er es halt dann am Stück durchgezogen, weil du stumpfst ab. Und das befürchte ich fast auch, dass das immer extremer wird und immer extremer auch in der Gewaltdarstellung und in der Immersion, was es dir dann vorspielt.
Ja, besonders
und
sowas wenn die Grafik besser wird, wird es auch wieder realistischer, natürlich.
Genau, man erinnert sich, wie lächerlich das ist heutzutage, wo die ersten Filme im Kino waren, wo sie gesagt haben, so brutal und so realistisch und Verrohung. Und jetzt rede ich auch schon so, weil ich mache mir da schon so ein paar Gedanken drüber. Wie viel näher das einem die Psyche, an die Psyche rangehen muss, wenn du da, keine Ahnung, es gibt ja schon die ersten Spiele, glaube ich, auch im VR, wo du einen Vergewaltiger spielen kannst,
ja,
und Gewalt ausüben kannst und so Sachen.
Aber ganz ehrlich,
die
Ausreißer wird es immer geben. Es zeigt aber auch, wenn es das jetzt für diese Art der Plattform gibt, das wird jetzt in alle Richtungen erprobt und wird auch immer spannender für viele Bereiche. Das heißt, wie gesagt, also vor 2 Jahren oder als so PSVR-Zeit und dann gab es ja ganz viele, die von Anfang an gesagt haben, ja, das VR, das war ja schon mal da, jetzt gibt es den Hype nochmal, das ist sicher in 2 Jahren wieder weg. Mhm. Nein,
das wird, geht ich glaube auch, ich glaube auch, dass das weitergeht, die Technik wird besser werden, wird auch ihren Durchbruch kriegen, aber mir geht's so ein bisschen wie im Christian, weil ich habe es ja schon bei meinem PSVR-Ding gesagt, also ich habe teilweise auch, wenn ich dieses Ding runternehme, ich habe so ein nachhallendes, ich weiß nicht, ob du das schon mal, also gerade bei so ganz intensiven Spielen, also deswegen spiele ich kein Resident Evil, weil ich weiß genau, was da passieren würde.
Sozusagen wieder.
Ja, ich brauche wirklich so ein Rekalibrieren, wo ich mir dann teilweise denke, so, is this real life or fantasy, ja?
Das geht bei mir eigentlich, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch bisher von den krassen Sachen, ich habe eigentlich noch nichts Krasses gespielt. Das sind ja alles Kinderspiele, die ich so gespielt habe.
Ja, es kommt darauf an, was du machst. Also hier bei den meisten PSVR-Sachen, da geht das relativ gut. Aber gerade wenn ich irgendwie sowas hier, irgend sowas Splatter-mäßiges, also zum Beispiel hier Arizona Sunshine ist so ein Zombie-Shooter. Ja. Also da bin ich tatsächlich, dann, wenn ich das gespielt habe, bin ich tatsächlich so ein bisschen komisch drauf danach.
Das ist interessant, das werde ich nächstes Mal berichten, weil ich habe nämlich jetzt auch, es gibt einen so einen Zombie-Shooter auf der Oculus Quest auch, der wird auch ziemlich gehypt und der hat auch einen Zwei-Spieler-Multiplayer-Modus. Da werde ich jetzt dann auch mit einem der Arbeitskollegen nächste Woche Multiplayer zocken. Und das ist muss ziemlich gut gemacht sein, weil du wirklich über die Brille hast du eine Friendlist, rufst den an und dann siehst du den anderen halt auch in der virtuellen Realität und dann ist es so ein Wave-Shooter, wo Zombies halt auf euch zukommen und ihr müsst die zusammen abballern. Genau, aber da gibt es auch einen Singleplayer-Modus, das werde ich jetzt auch mal anspielen, weil ich ja sowas, glaube ich, nimmt mich dann auch mit und dann bin ich mal gespannt, wie es mir da dann geht danach.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich rumlaufe und hier Haustiere und Mitbewohner quälen
müsste. Aber ich kann mir vorstellen, dass du erstmal so ein kurzes so Durchatmen brauchst, oder so.
Aber du hast irgendwie dazu keine Distanz.
Ja.
Also das ist so total weird, weil sich dieses, je nachdem, je realistischer das wird, desto schlimmer ist es natürlich. Mhm. Aber es fühlt sich ja doch relativ echt an, was du in dieser VR-Welt tust. Ja, und aber das heißt,
ich bin beruhigt. Also ich freue mich, wenn das Thema weitergeht. Ich dachte schon, das ist alles Apple und ihr seid gar nicht begeistert.
Wenn ich jetzt, für die Kaufentscheidung dieses Geräts, ich glaube, jeder muss es einmal ausprobieren. Bisher war meine Erfahrung, bei mir selber war es ja genauso. Ich habe das Ding ausprobiert und musste es sofort haben. Und ich habe es bisher 2 Leuten gezeigt, wo ich gedacht habe, okay, die könnten sich grundsätzlich mal dafür interessieren, weil sie halt auch Nerds sind, ne? Und die haben sofort gesagt, ich brauche dieses Gerät. Ich brauche dieses Teil. Mhm. Deswegen, Tax, ich würde es dir unglaublich gern mal vorführen. Du müsstest das Teil einfach mal ausprobieren. Ob du dann jemand bist, der sofort auch sagt,
herrlich,
will es haben, oder er sagt,
ja, bei mir ist ja auch nur verkappte Vernunft, dass ich es noch nicht gekauft habe. Ich habe es mir ja fest vor, dass ich es kaufen will. Ich habe jetzt aber von Urlaub das nicht noch mehr rauslassen.
Ich brauche jetzt kein drittes
Gerät. Zweite Generation dann davon, die Nachfolger.
Bei mir ist es gerade so weit, dass ich gerade, wenn ich jetzt Zeit habe zu zocken, jetzt gerade habe ich ein bisschen wenig, aber wenn ich die Zeit habe zu zocken, dann setze ich mich lieber mit dem Teil hin und zocke da jetzt Moss weiter, als dass ich meine Switch nehme und da irgendwas spiele oder die PS4 anmache. Also mir taugt das unglaublich gut. Also ich bin da echt fasziniert und gerade so ein Third-Person-Spiel.
Die Millennials wieder.
So ein Third-Person-Spiel, wo du eine Figur siehst. Ich könnte mir zum Beispiel ein Uncharted oder ein Tomb Raider, ist egal, also ein Spiel in der Art in VR so unglaublich geil vorstellen, weil du einfach in diesem Dschungel dann bist, dich umschaust, aber trotzdem ganz normal halt den Charakter steuerst. Also ich würde das 1000-mal lieber spielen, als einfach nur auf der flachen Scheibe. Wenn es dann auch mal die Performance hergibt, natürlich. Aber manche Spiele kann man auch so schon wunderbar spielen. Deswegen,
Oh, jetzt sind wir unter uns, Jungs.
Ja.
Wir haben
ja
alle vertrieben.
Live sind wir jetzt unter uns in der Aufnahme. Ja, es ist jetzt ein bisschen länglich. Ich kann nur noch sagen, was es natürlich noch gibt, Star Wars Vader Immortal Episode 1. Da kommt hoffentlich noch eine Episode 2. Das ist wirklich im Star Wars-Universum so eine VR-Experience. Hat der Philipp ja letztes Mal schon mal erzählt, wo du mehr passiv dabei bist.
Dieses Spider-Man-Ding gibt es nicht, gell?
Nein, das gibt es noch nicht, habe aber auch gelesen. Also es soll für die Quest, weil, also Oculus an sich zieht anscheinend ziemlich, also der Name, alle wollen halt irgendwie auf diese Plattform und es wird relativ viel portiert. Plus es gibt auch Crossplay zwischen Quest und Rift. Das heißt, da hast du auch schon mal eine relativ große Community dann.
Ja, aber SteamVR dann, oder?
SteamVR.
Rift ist ja auch Oculus, oder?
Oculus Rift meine ich.
Nee. Ach, Oculus Rift, entschuldige, ich weiß. Rift,
das ist die große halt.
Ja.
Aber was halt bei dem Star Wars geil ist, Tax, da haut es dir einfach auch aus den Socken, wenn du in diesem, du sitzt in so einem Raumschiff und fliegst dann Hyperraum und dann landest du da und über dir kommt so ein Kreuzer und es ist einfach wahnsinnig geil. Ja, hast du auch gezockt, Christian? Star Wars Vader Immortal Episode 1, das ist so eine Experience, so eine Star Wars Experience.
Ja, also ich hab's auch gezockt, war auch ziemlich angetan, aber ich war
total... Du warst nur bei der Steuerung überfordert.
Ja, weil ich habe auch nichts mitbekommen, der sagt dir ja alles, was du machen musst, aber ich habe halt nichts gehört, weil alle dazwischen geredet haben.
Wenn da auf einmal auch diese Lampe hängt, ne?
Ja, das war bei Superhot.
Aber das kann dir eben passieren, Christian, dann die Lampe von der Decke geschlagen, du verlierst schon, wenn du in diesem Guardian-Bereich bist du halt da drin. Aber was ich echt schön finde, ist, dass wenn du da an die Grenzen kommst oder rausgehst, dass du sofort merkst, oh, ich komme aus der Grenze raus.
Richtig, ja. Wir meinen aber, die Grenze steckst ja nicht nach oben ab zur Decke und die Decke war recht niedrig und da war halt die Lampe. Ach, und was Superhot, halt auch wenn man Superhot kennt, da ist ja so, da kommen die Gegner auf dich zugelaufen und die bleiben so lange stehen, solange du dich nicht bewegst. Und dann kannst du deine Moves planen und dann, wenn du dich bewegst, kommen sie halt weiter und dann kannst du die halt erstmal, du kannst sie schlagen, dann kannst du ihnen Waffen abnehmen, mit den Waffen kannst du sie dann wieder erschießen oder halt ein Messer abnehmen und erstechen oder nach denen schmeißen. Also ziemlich geil gemacht. Und manche Gegner sind halt aber überdimensional groß, so war das da zumindest. Und ich habe halt dem ins Gesicht geschlagen und da war die Lampe.
Ja, also ein niedriger Raum könnte gefährlich sein, so oder so.
Deswegen
ja,
doch im Freien draußen, das ist sehr gut.
Im Freien, und das Geile ist, du kannst das Ding halt im Freien spielen oder im großen Raum. Und du kannst bei dem Star Wars, je größer der Raum, du kannst in dem kompletten Raumschiff rumgehen und so. Das ist, und du gehst halt wirklich dann rum. Motion Sickness gleich schön, null, weil du dich wirklich bewegst. Faszinierend. Faszinierend, was man für 450 Euro kaufen kann heutzutage. What a time to be alive. Ne? Und wenn das so weitergeht, dann gibt es da in 10, 20 Jahren krassen Scheiß. In
dem Geil, muss ich mal ausprobieren.
Das stimmt allerdings.
Musst du dringend ausprobieren. Ja? Was ich zum Beispiel noch nicht gefunden habe, also auf der Oculus Quest ist ein gutes Rennspiel. Auf der PSVR gibt es ja Wipeout oder sowas, aber ich habe da kein Rennspiel gefunden. Komisch. Aber sowas könnte auch geil funktionieren. Besonders da könntest du wahrscheinlich ziemlich kotzen müssen, weil da natürlich das Ding sich bewegt und du dich nicht und so. Gerade da wird es dann interessant.
Eben, du spürst ja dann keine Fliehkräfte.
Ah ja, was natürlich vielleicht noch das Letzte dazu, der Maximalpreis bisher für ein Spiel im Store ist 30 Euro. Es gibt nichts, was teurer ist. Die meisten Spiele kosten halt zwischen, ich würde sagen, 10 und 30 Euro. Und die klicken sich dann schon nochmal leichter als immer diese 60-Euro-Titel und du hast schon auch jede Menge Spaß damit. Und ich habe auch einige Sachen jetzt schon auf Halde liegen. Also der Pile of Shame in der virtuellen Welt, der wächst bei mir jetzt auch schon ins Unermessliche.
Also wenn ich Zeit habe, mache ich jetzt mal was extrem Mutiges. Mhm. Aufs nächste Mal. Ich habe nämlich gerade hier bei dieser VR-Diskussion, ich habe gerade gesehen, es gibt ja dieses Project Sansare. Das ist von den Knalltüten, die Second Life gemacht haben.
Okay.
Und das ist quasi Second Life in VR. Für Oculus, Vive und so weiter. Und das ist jetzt.
Schaust du da mal rein?
Es ist jetzt tatsächlich so, das wollte ich immer schon mal angucken, weil ich mich mir gedacht habe, das ist total super. Da laufen alle nur nackt rum und schwingen ihre Genitalien. Wiederheim eben. Nee, es ist jetzt tatsächlich wohl quasi für öffentlich zugänglich. Darf jetzt jeder hier an diesem Beta-Test teilnehmen und ich möchte wissen, wie lange ich brauche, bis ich mir dieses Ding vom Kopf reißen muss, weil ich brechen muss.
Ja.
aber ich finde, das ist halt auch nur so ein Social Hub. Ne?
Ja.
Und wenn ich das hier richtig sehe, sie haben halt Ding, du kannst halt irgendwie mit Mikrofon oder sowas, du unterhältst dich dann halt wirklich mit den Leuten, die dir gegenüberstehen und sowas, die dich dann fragen, ob du dich ausziehen kannst und was weiß ich, sowas halt wahrscheinlich.
Aber jetzt pass auf, was es ja noch nicht gibt, aber was natürlich da Facebook allein in dem, was sie an Netzwerken und an Usern haben, da schon für einen Vorteil hat, wenn die so ein Ding auf den Markt bringen, wo du dann durch dein Instagram und dein Facebook mit den Leuten marschierst und dann irgendwelche Freizeitaktivitäten unternimmst. Alter Schwede, also ich glaube, da ist.
Ich finde es immer noch ein bisschen bizarr. Geld. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen zu alt dafür. Deswegen sage ich, ich mache einfach mal ein mutiges Experiment.
Mach's mal.
Wie lange ich brauche, bis ich brechen muss oder ob ich das überhaupt einfach pauschal scheiße finde. Muss ich die HTC Vive leider wieder verkabeln dafür? Da habe ich überhaupt keinen Bock.
Ja, aber wir werden auf jeden Fall.
Hier, also.
Also ich werde das nächste Mal über Multiplayer berichten. Nachdem grundsätzlich, glaube ich, klack, soweit wurde klar, oder was das Gerät auszeichnet.
Also ich glaube, ich muss das unbedingt mal haben. Jetzt würde ich es mir noch nicht kaufen, aber vielleicht die nächste Generation.
Du müsstest es jetzt trotzdem mal ausprobieren.
Ja, ja, probier das mal aus. Es ist wirklich schwer, da zu widerstehen, das nicht zu kaufen, obwohl man weiß, ja, ich meine, es ist jetzt schon allein für 450 Euro ein tragbares Gerät, ohne irgendwelche Kabel, das ist alles dabei, die Spiele sind relativ günstig, es ist echt nicht teuer. Du weißt aber schon, okay, nächstes Jahr wird es für diesen Preis einfach die geilere Hardware geben noch.
Ja,
aber wenn Sie Sony hat ja auch schon angekündigt, dass für die PS5, dass wir auch weiterhin machen wollen, dass dort eine vergleichbar gute Brille mit einem besseren Display zu einem Preis, wie es jetzt auch die VR-Brille kostet, so $250, was ich fast nicht glauben kann, dass es das auch geben wird. Mal abwarten, wie das dann läuft, aber
genau, aber das könnte man immer sagen. Ist
rosig, ja. Ja, klar. Das
deswegen, das Teil muss man sich einfach holen, wenn man es mal ausprobiert hat und wenn es einem taugt. Genau, und PSVR habe ich gelesen jetzt auch, sie wollen auch unbedingt auf komplett kabellos.
Ja, genau, kabellos. Ja.
Möglicherweise dann auch ohne Kamera, weil das Ding, ich glaube, da macht die Quest gerade schon einen ziemlichen Sprung mit diesem, wie nennt sich das, dass es halt alles in der Brille getrackt wird, mit diesen Kameras.
Genau, das macht jetzt erstmal das Level nach oben auf.
Ja, wird interessant, geht auf jeden Fall weiter. Gut, das war unser kleiner VR-Teil, den werden wir wahrscheinlich des Öfteren haben. Hat man wenigstens zweimal.
Jetzt haben wir aber bald alle Geräte durch, ne? So viele gibt es ja nicht.
Jetzt können wir nochmal irgendwie so leichte Kosten, also der Christian immer gut dafür zu haben. ein paar kleine Spielchen, die der Christian mal wieder. Er hat zum Beispiel da eine Konsole stehen, die kenne ich gar nicht. Wie nennt sich die PS Vita? Du hast etwas auf der PS Vita gespielt.
Ich habe sie sogar auf der alten PS Vita von Philipp gespielt.
Dann erzähl mal, was hast
meine
du
Meine Ex.
Deine Ex, genau. Nachdem ich so von Marvel Ultimate Alliance angekast war, habe ich mir gedacht, jetzt hole ich mir nochmal die Vita raus. Ein Spiel war es von meinem Pile of Shame, weil da kommt auf der Vita kommt jetzt relativ wenig Neues auf den Pile of Shame drauf, obwohl im Store ab und zu nochmal was kommt. Aber ich habe ja noch einen riesigen Haufen an Spielen, die ich dann noch spielen muss. Und eines der Spiele war Tales of Hearts R, ein Remake, also Tales of ist eine relativ bekannte Reihe von Bandai Namco, glaube ich zumindest, die mittlerweile, weiß ich, 20 Teile oder sowas umfasst auf diversesten Plattformen seit vielen, vielen Jahren. Typisches JRPG mit einem immer schon relativ fetzigen und dynamischen Kampfsystem. Und Tales of Hearts war ein DS-Spiel, das geremaked wurde für die Vita mit neuer Grafik, neuen Zwischensequenzen, neuer Kampfmechanik und allem drum und dran. Und das hatte ich schon Ewigkeiten mal auf der Vita drauf und habe es angefangen zu spielen. Und es ist so richtig belanglos. Es hat eine Anime-Japan-JRPG-Story, dass dir die Zähne ausfallen. Es ist wirklich dümmliche Dialoge. Also alles, was man sich von so einem JRPG erwartet. Und auch das Kampfsystem ist nicht das beste Kampfsystem von Tales of, was ich gespielt habe, weil ich hab vielleicht eine Handvoll, sagen wir mal 5 oder so, Tales of Spiele gespielt. Und das ist nicht das beste Kampfsystem, aber es macht halt doch einfach unglaublich viel Laune, weil du hast halt dann Kombos auf deinen unterschiedlichen Tasten und kannst Link-Moves machen und Special-Moves und Skills und du unglaublich umfangreich. Also es bläht das Kampfsystem ein bisschen auf, obwohl es alles eigentlich nicht brauchst. Hab mittlerweile auch schon irgendwie 7 Stunden auf dem Buckel, weil ich immer wieder auch mal in der U-Bahn spiele. Netter Zeitvertreib. Ich glaube aber nicht, braucht man nicht mehr drüber reden, weil es ist eine Nischenempfehlung für Leute, die JRPGs mögen. Und für euch ist es halt nichts.
Tax, ist es nicht was für dich? Hast du mal ein Screenshot angeschaut?
Habt ihr die schon gepostet hier, oder was?
Nee, der
Tax ist umgefallen. Tax
ist schon wieder weg. Ist schon wieder, ach, scheiß doch auf euren Kack. Ich gehe jetzt, weiß ich nicht, YouTube schauen.
Ich gehe genau. Tax ist kurz zum Kacken gegangen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Aber es sieht auf jeden Fall nach dem aus, was du gerade erzählt hast. Also es sieht belanglos aus und es sieht sehr japanisch aus.
Genau. Mir macht es aber trotzdem sehr viel Spaß.
Okay.
Ja.
Du hast das auf der Xbox One gespielt. Ist das deine erste Gaming-Erfahrung auf der Xbox One?
Ja, aber mal sagen wir mal meine längste Gaming-Erfahrung bisher, weil ich habe die Xbox One immer recht stiefmütterlich behandelt bisher.
Das ist halt dein Videoabspielgerät, oder? Dein 4K-Abspielgerät.
Richtig, genau. Obwohl ich mir ja auch schon, weil ich mich eingespuckelt habe in diese Rainbow Six-Runde von Philipp, aber noch nie mitgespielt habe, aber ich habe es mir jetzt zumindest im Summer Sale gekauft.
Jetzt wird's aber Zeit.
Inklusive der dem ersten Year mit den Operators, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum was es da geht. Aber
du stehst ja auch total auf Ego-Shooter, das ist ja voll dein.
Chris
spielt ja auch mit, also der macht
kein Ego. Chris erledigt
eben ist ja ein Taktik.
Eher alles, ja.
Taktik ist eben, ja ein kleines Recht, das was. Taktik und Ego.
Wir können uns gegenseitig in den Fuß schießen hinten und dann machen wir das. Nein, aber ich habe auf der Xbox One Ori and the Blind Forest gespielt.
Das ist dieses, worauf du dieses Arzi-Fazi. Mit so einem weißen.
Du bist also Arzi-Fazi.
Du bist Arzi-Fazi.
Das wird
mir voll gefallen.
No, you are Arzi-Fazi.
You are Arzi-Fazi.
Nee. Also, das ist das, dass jetzt auf der E3 den Nachfolger schon 2 Jahre hintereinander angekündigt haben, anstatt es endlich rauszubringen, den Nachfolger. Das ist das, oder?
Ja, ich glaube, da steckt aber auch ordentlich Entwicklungsaufwand dahinter, wenn man sich die Assets anschaut, weil es ist ein wunderschönes, also eines der schönsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Jetzt nicht fotorealistisch, sondern einfach schön. Also es ist was wie
total
wie
auch zum Beispiel Style.
Genau, also Gris fand ich ja auch sehr, sehr schön gemacht, aber deutlich reduzierter jetzt als Ori. Der Artstyle von Ori ist halt echt wunderschön. Wirklich hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das ist ein Spiel, das wünsche ich mir für die Switch. Aber ich weiß, dass ich es auf der Xbox eigentlich, weiß nicht, ob ich es vielleicht auch spielen
so
würde.
So Spiele gehören, wenn ich mir das anschaue, die gehören auf die Handheld-Konsole, oder? Die willst du auf
genau.
der Switch so ein bisschen.
Genau. Und was ich mir da hoffe, ist, dass die Steuerung dort besser funktioniert, als wie mit diesem fuck Xbox One-Controller. Also, ey, diese Tasten, die Tasten sind ja das
allerletzte. Du hast doch wieder die billige Hartz-IV-Variante von dem Controller.
Sorry, dass ich mir halt nicht noch einen Controller kaufen muss, der so viel kostet wie die Xbox One-Konsole alleine, damit man halbwegs das Ding bedienen kann. Nee, also ehrlich.
Ich fand aber mit dem Digi-Kreuz ging es ganz gut.
Okay. Nein, mir geht es nicht ums Kreuz, also die mit dem analogen Stick komme ich auch gut zurecht. Mir geht es um die Tasten. Also wirklich die A, X, B, Y und so Tasten, die finde ich, die sind vom Druckpunkt und von der Haptik extrem ungünstig. Also ich komme da überhaupt nicht gut mit zurecht. Komische Kritik. Und ja, und ich habe auch immer wieder das Problem, dass das asymmetrische Anordnung von dem Analogstick und
dem Digitalkreuz.
Aber das ist vielleicht
das habe ich nicht gelernt, da bin ich halt einfach der Sohn.
Aber es gibt Gewöhnungssache, denke ich.
Da bist du so sozialisiert, glaube ich. Ja. Ich
habe mit dem Spiel jetzt wahrscheinlich nicht
also,
viel zu tun, aber sonst ist die Steuerung schon direkt und so.
Mir glaubt es immer keiner. Ich habe ja auch eine Xbox, also eine richtig allererste Xbox gehabt. Und auch eine 360 habt ihr ja sehr, sehr viel. Mit der Original Xbox, da habe ich mindestens so viele Stunden drauf wie auf der PS2 gehabt damals.
Okay, krass.
Weil da gab es ja auch Knights of the Old Republic.
Nee, aber jetzt sag mal, die Steuerung ist jetzt nur wegen den Controllern oder ist die auch irgendwie indirekt oder schwammig? Oder?
Ja, mir kam es ein bisschen vor. Also mir kam es so ein bisschen indirekt vor.
So was ich meine,
der Fips wird mir das nachempfehlen können. Das Spiel wird ab Stunde 1 bis 2 richtig knackig.
Das ist so pervers schwer, dieses Spiel.
Ja.
Also, ich bin da eh nicht sehr frustresistent, aber es gab später eine Stelle, da ging es dann irgendwie um irgendwelche Winde, die in Richtungen blasen und du musstest dann irgendwie die Windrichtungen drehen und durch irgendwelche Löcher auf einer riesigen Map, wo ich dauernd die Orientierung verloren habe.
War das dann nach dem Tutorial, oder?
Das war weit, ich habe es, glaube ich, fast 3,5 Stunden weit geschafft, Herr Peter.
Also du hast es aber nicht durchgespielt. Wenn du es jetzt durchgespielt hättest, dann hätte ich gesagt, so schwer kann es nicht sein.
Ich kam irgendwann an dieser bösen Stelle tatsächlich nicht weiter. Und mich hat es dann wahnsinnig gefrustet, weil es waren wirklich, also 100.000 Stellen, wo irgendwie Wind rauspustete und wo ich da irgendwas verstellen und umdrehen und
die tödlichen Winde.
Die tödlichen, einfach, ja, das mit den Winden, das kann sich in die Hose erinnern.
Mit der U.
Ja, ja, das kann in die Hose gehen.
Aber nur wenn es Granulat gibt, das sage ich euch. Ja, da kam auch also, mal, es war mir dann tatsächlich irgendwann echt zu schwer. Also,
okay. Und also das glaube ich. Also ich glaube, da höre ich es auch jetzt lieber vorher auf, bevor ich mit dem Spiel dann auch noch scheiden muss, weil es mich dann verarscht.
Und aber die Sache mit dieser etwas schwammigen Steuerung, die war angeblich ja intentional. Aha. Das haben ja
das ist so, wie wenn ich sage, bei Last of Us ist die Steuerung auch Absicht. Weil es zum,
ja, ja, die ist zum scheiße. Setting
passt. Aber das sage ich ja auch. Also meine
Argumentation, ja, die ist ja mit Absicht scheiße.
Nee, also genau. haben die Entwickler mal behauptet, dass die absichtlich ein bisschen indirekter ist, damit der Schwierigkeit.
Ja, um die Trägheit, weil man halt so die Trägheit der Bewegungen halt nachvollziehen
kann. Ja, weil halt auch der Charakter, wenn ich mir den da anschaue, der ist halt auch ein bisschen dick. Vielleicht ist der das da irgendwie dann. Ein
lethargischer dann.
Genau, ein lethargischer, ja. Charakter, oder?
Nee, du spielst ja nicht den Dicken, du spielst ja den Kleinen.
Ach so, ich weiß nicht, das sieht man auf dem Plakat nicht. Ach, du spielst den Kleinen, okay.
Na, oh, der Dicke, der ist ja so cool.
Das Spiel ist an sich einfach cool, muss man sagen. Also es gefällt mir auch immer noch total gut, deswegen habe ich es auch ohne böses Gefühl aufgehört. Mhm. Aber mir war es einfach irgendwann zu krass.
Okay. Und ja, haben wir sonst noch was auf der Xbox-Plattform? Christian, du hast sonst wahrscheinlich da nichts gespielt
drauf. Du, ich habe, also was ich gemacht habe, ich habe diesen Tech-Test von Gears 5 angeschmissen, aha, um mal zu schauen, weil ich mich interessiert hat, weil ich habe ja nur die Xbox One S und nicht die X. Mhm. Und da wollte ich mal wissen, wie gut die eigentlich in die Jahre gekommen ist und jetzt so ein Spiel wie Gears 5, was ja das AAA-Microsoft-Spiel schlechthin dieses Jahr sein wird, mhm, wie gut der das dann noch darstellen kann. Und war eigentlich echt bombenüberrascht. Mei, das fängst halt auch nur an mit so einem Tutorial, wo du das halt dann gezeigt kriegst mit Deckung und allem Möglichen. Und danach kannst du Multiplayer spielen. Das habe ich dann aber nicht mehr gemacht. Und
Gears also 5 Tech-Test war das, oder wie?
Ja, genau, ja, von Gears 5 ist rausgebracht, wurde so ein bisschen, ich weiß nicht, früher hat man sowas Demo genannt, heute ist es ein Tech-Test.
Okay. Na, ich glaube, wegen, weil du halt Multiplayer spielen, ja, kannst.
Es ging um den Multiplayer.
Ein Beta-Test, ein bisschen zu halt, Beta halt an der Analytics um die von dem Multiplayer. Aha. Ja, und was habe ich, also ich habe mir runtergeladen, habe ich
an der Haus. Ist es dann auch revolutionär geil? Oder?
Na, revolutionär geil würde ich jetzt nicht sagen.
Halt, es ist halt ein Gears of War. Also es ist insofern wohl revolutionär, also, weil es einen weiblichen Hauptcharakter hat, was er auch schon wieder geschitstormt hat.
Ja, aber in dem Tech-Test spielst du den nicht.
Du musst ja jetzt langsam ein Spiel bringen mit einem männlichen Hauptcharakter.
Da spielst du ja den Bird, Bird heißt
er. Ja, du kannst ja Multiplayer-mäßig kannst du eh deinen Charakter aussuchen, aber die Story-Kampagne geht es halt um die,
ich weiß nicht. Ja, deswegen würde es mich ja reizen, die Tussi da
halt. Also mich reizt, ich meine, ich habe es ja eben Game Pass, also werde ich sowieso spielen.
Genau.
Aber ich bin ja ein großer Gears of War-Freund. Ich mochte das vor allem im Koop, fand ich das einfach immer bombengenial zu spielen.
Also dann Word, Fips, wir zwei spielen Gears irgendwas, irgendein Gears 4 oder 5 mal im Koop.
Ja, mach das mal.
Ihr habt es alle da.
Ich freue mich
auch. Ja, ich auch.
Wenn das nächste Halo
kommt, hole ich mir eine Xbox. Ich habe nämlich auch Gears 3 mir nochmal, also weil ich hatte ja Gears 1 und 2 auf der Xbox 360 gespielt, ja, und Judgment habe ich noch nicht, aber das 3er habe ich mir mal reingeschmissen für Backward-Kompatibilität. Das
Judgment soll ziemlich scheiße sein.
Das habe ich auch gehört, genau, und das 3 habe ich mir dann reingeschmissen mal. Aber da muss ich sagen, ja, mal auch 360er-Grafik, auch hochskaliert auf Xbox One, ist halt
360er Grafik, ja. Nee, tu dir mal das, wenn du es noch nicht gespielt hast, das Gears of War 4. Mhm. Gib dir einfach mal so einen Monat Game Pass oder sowas, kostet dann 10er.
Ja, ich habe ja über ein Jahr Game
Pass, zwei Jahre Game Pass. Dann lad dir Gears of War
4. Gears of War. Ich hab, Gears of War 4 hatte ich mir ja schon längst gekauft, bevor ich überhaupt eine Xbox One hatte. das gab's ja mal für einen Fünfer irgendwo.
Ja, für einen Fünfer kann nicht sein, Christian. Das gibt's nicht. So Spiele sind nicht so günstig.
Das ist ja der Master Chief Halo.
Master Chief
Collection. Die Master Chief Collection habe ich auch. Also,
na, aber
ja, auch also Halo 4. Gekauft. Also erstmal ist es ja im Game Pass und außerdem habe ich aber auch das Spiel da.
Aber spiel's mal, das kann, also das habe ich tatsächlich Singleplayer durchgespielt und das hat auch ein paar. Es macht einfach richtig Bock. Also das Gunplay und das Pacing bei dem Spiel ist einfach super.
Ja, glaube ich. Also da hat mich ja auch kein Gears bisher enttäuscht. Also ich habe Einser, glaube ich, dreimal durchgezockt. Damals.
Ja, und das, also nehme ich, ich bin großer Gears-Fan, muss ich ehrlich zugeben.
Aber und da war ich ja eben, genau, und dann kam ja als große Antwort von Sony kam ja Uncharted.
das war ja die Antwort von Sony auf Gears.
Ja.
Wo ich dann schon ein bisschen lachen musste, weil ich meine, Uncharted...
War das nicht Killzone vom Style her?
Na, Killzone war ja Ego-Shooter.
Ja, aber vom Style würde ich sagen, die sind sich ja super ähnlich, ja. So vom Gegnerdesign und dem...
Na, eigentlich gar nicht. Da Hellgast und Locust und schon ein paar unterschiedliche Stiefel.
Ja.
Gerade vom Kampfsystem mit den Deckungsshootern war halt...
Ach so, ja.
War halt, das war halt Uncharted. Die, natürlich, dieses Explorative gab es jetzt bei Gears nicht, das war bei Uncharted halt, das war Uncharteds Vorteil. Wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich ja gelacht. Also jegliches Waffenfeeling, ja, Trefferfeedback, ist bei Uncharted halt ein Witz im Vergleich.
Ja, ich finde nur die Gears-Ästhetik,
aber das habe ich schon zigmal gesagt. Wenn du es als direkte Konkurrenten setzt, gut, die Gears-Ästhetik ist wie Halo-Ästhetik, die muss man mögen, die ist genau, nicht unbedingt massenkompatibel, sehe ich auch so. Aber mein stärkster Punkt bei Gears war einfach immer der Koop.
Ja.
Da kann ich nichts zu sagen.
Also, das war bei Halo ja auch so, dass du halt einfach die Kampagne nahtlos Koop
spielst. Du konntest die Kampagne gut alleine spielen, es hat Spaß gemacht, aber so richtig ein geiles Spiel war es im Koop.
Ja. Hammer.
Aber das
Hammer.
Letzte Halo, alter Schwede, das war so gut.
Ich habe sogar mal das Gears 1 mit einem Kumpel an einem Fernseher im Koop durchgespielt. Ja. Und das ist eine Qual mit diesen kleinen Bildschirmausschnitten und so.
Richtig.
Auch so ein riesen Gaudi.
Cool.
Ja.
Hammer.
Philipp, hast du nichts gespielt auf der Xbox?
Ich habe dieses Mal tatsächlich auf der Xbox nur ein bisschen hier, wie heißt's? Rocksmith auf der 360 oder ein bisschen. Ich kann immer noch nicht Gitarre spielen, so als Fazit. und was habe ich noch kurz ein bisschen gespielt hier? Wie heißt denn Gods Among Us 2 von den Mortal Kombat-Typen mit DC-Charakteren?
Ach, Injustice.
Injustice, danke. Mhm. Das spiele ich immer noch recht gerne. Das macht einigermaßen Bock.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich, du siehst das.
Kann man da auch als Aquaman spielen?
Ich habe sogar schon als Aquaman gespielt.
Schmeißt er dann mit Fischen?
Der kann eine Krake beschwören, ja. Ja, ja.
Wisst ihr, was echt ein Problem ist? Der Tax, der feuert immer sein Pulver.
Und dann schläft er ein.
In den ersten 10 Minuten raus und dann hat man das Gefühl, dass er eigentlich gar nicht mehr da ist, obwohl er jetzt wieder fleißig zuhört.
Ja, ich höre fleißig zu, ja, ja. Bloß, ich kann da nichts beitragen. Ich denke mir die ganze Zeit, oh Mann, seit wie vielen Wochen habe ich eigentlich meine PlayStation gar nicht mehr gemutet?
Ja, das lag auch ein bisschen am schönen Wetter. Aber ich kann eine kleine Versprechen machen, nachdem wir im August wahrscheinlich nicht casten werden.
Ja.
Wegen Urlaub.
Gar nicht casten eigentlich. Ende August casten wir doch.
Ja, Ende August, das passt auch. Kann ich, glaube ich, kann ich ein bisschen was zu Control erzählen? Das wird nämlich mein nächster Xbox One-Titel,
den
ich
spielen werde. Das kommt ja schon 27. August raus.
Korrekter Mundo. Also sollten wir so.
Ja, fleck mich fett. Das räumt ja ab, die Vorschusslorbeeren, die häufen sich gerade im Moment.
Ja, aber ich nehme die Story technisch
inszenatorisch.
Ich nehme die nicht mehr ernst.
Ja, ich nehme dich auch nicht ernst.
Das also. Haben sie bei Quantum das war bei Quantum Break oder wie hieß es?
Nee, war es genau nicht so. Quantum Break war wesentlich verhalten.
Alles, was was da immer in den Game-Medien steht.
Na, du kannst ja aber zumindest kannst du dir im Gegensatz zu Quantum Break, ich glaube, inzwischen gibt es 3 oder 4 Stunden Gameplay aus Control, die du anschauen kannst. Und also mich spricht das schon sehr an, deswegen ist es ja auch eine Vorbestellung
geworden. Mich auch, aber diese Vorschusslevel, die sollen jetzt erstmal das Spiel rausbringen.
Es ist fertig, es ist Goldstatus jetzt.
Ja, das ist schon seit einiger Zeit.
Wenn es mir nicht gefällt, ist es scheiße, so einfach ist es.
So ist es halt einfach, genau. Aber wir sind ja weltoffen genug, dass wir jeden auch wenn es ein Scheiß ist und wenn es noch so ein großer Scheiß sein könnte, kommt es uns erstmal in die Konsole und dann wird geruntet.
Absolut. Ja. Christian, was hast du? Du hast nämlich noch irgendwas gespielt. Hast du noch irgendwas zum Runten bei deinen Games, die du da angezockt hast?
Bloodstained
zum Beispiel. Das, so
das habe ich noch gar nicht lang genug gespielt, um zu runten. Also ich finde es nicht so gut wie die Medien zum Beispiel, die ganze, diese verlogene Spielepresse.
Die alle
bezahlt. Wie du sie nennst.
Sind doch alle bezahlt.
Deswegen, da möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also es ist ja von dem Macher von Castlevania, genau. Symphony of the Night. Und es ist ein geistiger Nachfolger dazu.
War das ein Kickstarter eigentlich?
Es war ein Kickstarter. Ich habe auch auf Kickstarter gebackt und ich habe es irgendwie damals verbockt. Ich habe irgendein Tier genommen, wo ich sogar 2 Digital Codes bekommen habe und habe es aber irgendwie verbockt, mir einen davon für die Switch zu nehmen. Deswegen habe ich jetzt einen für Steam und einen für PS4.
Und jetzt hast du es dir für die Switch gekauft. Nein.
Nein, nein, habe ich nicht. Die Switch hat auch technische Probleme immer noch, obwohl es schon mehrere Patches gab. Aber, also weil optisch ist es jetzt, ist es okay. Ich konnte, es hatte aber einen viel zu blanken Look. Also da hätte ich es fast lieber gehabt, wenn sie es irgendwie im Pixel-Look gemacht hätten. Es gibt ja auch dieses Bloodstained-Ableger irgendwie mit Curse of the Moon oder irgendwas hieß das. Und das war so ein Pixel-Look-Castlevania-Klon von einem anderen Studio. Das haben sie aber halt auch aus dem Kickstarter raus. Das war so ein Stretch-Goal.
Aber es soll einen coolen Koop irgendwie oder coolen Multiplayer haben, der aber noch nicht drin ist. Habe ich es richtig verstanden, dass der erst nachgeliefert
wird? Keine Ahnung. Oh, das weiß ich gar nicht.
Das gab Shitstorm, habe ich nur gelesen.
Also es ist nett und ich habe auch schon beim ersten Boss so richtig versagt. Also es ist ein echtes Castlevania. Aber ich habe es dann erstmal wieder zur Seite gelegt. Ich werde es mir aber nochmal vornehmen, deswegen gar nicht so viel. Ansonsten habe ich gar nicht viel zum Ranten mehr. Doch, ich muss noch was ranten.
Ah, ganz kurz übrigens, Bloodstained wirklich Multiplayer isn't included in the game yet, but it's still on the way according to the publisher.
Ja, aber ich habe da ja gar kein Problem damit, aber
deswegen
wenn sie sowas nachpatchen, wenn sie es halt noch weiterentwickeln. Ja,
viele haben es, glaube ich, deswegen gebackt, weil sie unbedingt diesen Koop da spielen wollten.
Naja, ich soll da nicht heulen. Becken ist nicht kaufen, Becken ist finanzieren und dann sollen sie froh sein, dass sie jetzt was rauskriegen, damit sie ihren Fuck-Multiplayer irgendwann noch kriegen. Anstatt, dass es halt im Vorderein nicht geschafft hätte und das ganze Spiel nicht realisiert hätte werden können. Also echt, ey.
Also du hast nochmal was zum Ranten. Ich glaube, wir kommen nämlich schon langsam auch an die 3 Stunden und dann machen wir wahrscheinlich auch
bald. Ich glaube, ja, auch so ein Stretch-Goal für die Zuhörer.
Ja, jetzt bin ich auch schon richtig nüchtern. So
geht es. Ja, wir auch. So.
Hast du deine Flasche Uso schon leer, oder was?
Ja, Tux? Nee, der Rest leider ist nicht für das Fach.
Na dann, Christian, hau raus. Wo muss man da? Wo
kannst ich du ranten? Blazing Chrome. Ich habe Blazing Chrome habe ich ja auch empfohlen jetzt schon in FIPS. Es ist im Game Pass. Jeder, der eine Xbox hat, der sollte sich das auch anschauen. Blazing Chrome ist von einem, ich glaube, das ist ein brasilianisches Studio, die sich für so Retro-Gaming im halbwegs modernen Gewand verschrien haben. Die haben mittlerweile 3 Spiele rausgebracht. Eins ist so ein Castlevania-Klon, eins ist ein, das weiß ich schon gar nicht mehr, was das für eine Art Spiel ist. Die gibt es nur auf Steam. Das eine dieser Castlevania-Klonen, glaube ich, der kommt jetzt auch auf nochmal auf Konsolen raus. Und das dritte, das sie jetzt rausgebracht haben, ist Blazing Chrome, heißt das. Und wenn man das sieht, dann weiß man sofort, die Jungs haben, glaube ich, Contra mit der Muttermilch bekommen.
So schaut das aus, ja.
Genau, Contra, Super Probotector oder Probotector, wie es bei uns hieß, diese alte NES, Super NES, Nintendo von Konami, die Marke.
Ja, ja.
Ein Shoot'em-up übelster Sorte, bockschwer, brutal, echt übelst schwer mit bildschirmfüllenden Gegnern und was dies alles hergibt. Was es noch drinnen hat, und das macht das Ganze noch perfekt, es hat nämlich ein paar Metal Slug-Elemente, mit so, wo man so einen Mech besteigen kann und auch wieder rausgehen kann und ein paar andere Elemente, aber nicht in dieses satirische Abgleiten, wie es jetzt Metal Slug zum Beispiel macht. Aber vom Spielsystem halt, Metal Slug ist ja auch ein Bullet-Hell-Shooter der übelsten Sorte, wo es ja dann auch so Helden gibt, die das Spiel von Mission 1 bis 6 durchspielen, ohne einmal von der Kugel getroffen zu werden.
Die gibt es, glaube ich, echt überall langsam in jedem Spiel.
Die kranken Leute.
Aber das ist jetzt kein Metroidvania und kein Castlevania-Klon, sondern
Nein. Es ist wirklich wie ein Contra-Level von links nach rechts, Boss, und dann denkst du, es ist vorbei, kommt der nächste Boss und denkst du, dann ist vorbei, dann kommt der dritte Boss und dann hast du es irgendwie das Level geschafft.
Bin ich richtig zu schlecht für sowas. Also das
mir ich eigentlich auch.
Ich mag ja schon so fordernde Games, aber die schreiben es auf die Spitze, die machen. Dann wäre ich dann auch aggressiv, da habe ich keinen Bock mehr.
Genau, und was aber hilft, ist der Koop. Weil das Spiel ist auch sehr stark auf Koop ausgelegt. Mhm. Und deswegen habe ich es jetzt auch auf der PS4 gespielt, weil ich und unser treuer Hörer, der Basti, wir haben ja auch immer so eine Koop-Vergangenheit, dass wir viel Scheiß eigentlich im Koop zocken und viele Spiele, die im Koop, also die gar nicht so gut sind, aber im Koop dann eigentlich doch Spaß machen und das dann runterziehen. Eines war ja zum Beispiel Hardcore Uprising, das ich auch nochmal sehr empfehlen möchte. Das gab es, glaube ich, weiß nicht, nur für die PS3 von Sega. Das war eigentlich auch ein auch ein Contra, was ein Contra? Contra Hardcore, ja, ich glaube, das war auch ein Contra, inoffizielle Fortsetzung. zumindest, nee, aber Sega, der ist eigentlich ein totaler Scheiß.
Es ist spät, Chris, es ist nach 12.
Ja, danke. Hinterlasst mir böse Kommentare. es ist echt eine Schande. Auf jeden Fall, diese Art von Spielen machen im Koop dann noch mehr Spaß, weil dann ist es umso schöner, wenn du den anderen auch noch beleidigen kannst, warum er jetzt ausgerechnet in diese Kugel reingesprungen ist. Das ist super. Ja, und jetzt kommt dieses Spiel raus und es ist geboren für Koop und es gibt kein Online-Koop.
Nein.
Sondern nur Couch-Koop.
Das heutzutage.
Das heutzutage. Wir es erstmal gekauft, gleich am Erscheinungstag, abends uns verabredet, gesagt, zocken wir und dann, wo ist denn der Online-Koop? Na, nachgeschaut? Nee, gibt's nicht. Auf keiner Plattform. Auf der Xbox nicht, auf der Switch nicht, auf der PS4 nicht.
Ja, gut, auf der Switch wundert es mich nicht.
Ja.
Okay, also, ja, geil. Das heißt, das spielst du halt Couch-Koop. Da ist sicher auch lustig, ne? Aber ist halt vielleicht nicht so praktikabel.
Genau.
Ja, scheiße, das ist ein echter Downer jetzt. Also.
Das war ein echter Downer und ich habe dann irgendwie nur die ersten 10 Missionen mal im Solo gespielt. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Ich habe es erstmal im Normal probiert, gelacht und dann auf Easy weitergespielt. und dann auf Easy dann auch das erste Level zumindest mal dann geschafft, den Boss mit allen Continues und nahezu allen Leben, die man da zur Verfügung hat. Und hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber alleine halt nicht, ja. So, und ich muss jetzt zu meiner Ehre gestehen, Hardcore ist doch von Konami und nicht von Sega, was ich gesagt habe, und es ist eine inoffizielle Contra-Fortsetzung, weil es gibt nämlich, wie ich mich richtig erinnern konnte, mal ein Contra-Teil, der hieß Hardcore. Ah, okay. Also Hardcorps, nicht Core, nicht Hardcore, was ihr so kennt, sondern Hardcorps.
Also mit Herzchen so, gell? Ja, ja.
Nein, schon hart. Also nicht Herz, sondern hart.
Ja. Herzchen und hart.
Ja, das war meine Enttäuschung des Monats, weil.
Können wir jetzt an einer Negative Note enden?
Nein, wir brauchen. Wenn der Tax noch was hätte, der Tax wäre prädestiniert für was Lustiges am Ende.
Genau, so ein Fade-out.
Also tatsächlich den letzten Knaller, den ich echt mit euch teilen kann. Und Christians Favorit war es nicht. Ich habe gestern einen Film schauen lassen. Es war kein Spiel, aber schaut euch Girls with Balls an. Also wer Freund der seichten Unterhaltung ist, ich fand den echt nett gemacht.
Nee, ich habe doch noch gar nichts darüber gesagt. Das war doch der Film.
Kann ich so nicht stehen lassen. Das war da kannst du ja gleich wieder deine Feig-Filme angucken.
Ja, ja. Ich habe den Film.
Ja, ja. Ja, ja.
Der war mir echt zu schlecht. Also das ging gar nicht.
Ja, er lief ja. War der auch nicht lustig, oder was? Ich habe den Trailer nur gesehen vom Tax und war etwas. Okay, was ist jetzt das?
Also ich hab's.
Echt? Also es gab ein paar Szenen im Trailer, da muss ich schon sagen, das könnte mein Humor fast treffen.
Ja, der Trailer war besser als der Film selber. Also der Trailer hat, glaube ich, so die Highlights des ganzen Dings zusammengefasst. Und also ich habe es beim Gucken, ich habe es, glaube ich, zweimal geschafft, ein bisschen müde zu schmunzeln. Aber
du hast den sogar komplett.
Ja, gut, aber der hat.
Nee, ich habe nach 35 Minuten oder so ausgeschalten, weil ich es echt nicht mehr gepackt habe. Also,
aber hallo, der hat eine 3,9 bei IMDb. Der hat eine 3,9 bei IMDb. Der kann gar nicht so schlecht sein.
Ja du fressst Scheiße. Fliegen können sich nicht irren, ne?
Vielleicht ist er ja wieder so schlecht, dass er cool ist.
Ich fand ihn ganz, ganz furchtbar. Aber ich bin auch nicht immer Mainstream, ne?
Argentinien ist der.
Ich bin ja nur manchmal Mainstream. Deswegen, vielleicht habt ihr ja total viel Spaß dran und sagt, der Philipp spinnt. Sei euch vergönnt.
Das war jetzt aber auch nichts Erfreuliches irgendwie.
Erfreulich könnte ich vielleicht sagen, ich habe The Watcher auf Netflix angeguckt mit Nicolas Cage. Der hat immer noch nichts dazugelernt. Das ist total super. Der spielt aber doch scheiße.
Mein Gott, geil.
Was haben wir noch Erfreuliches? Baby Driver. Ja,
ist der gut oder was?
Nein, das ist ein Scheißdreck.
Immer noch, okay.
Ist Nicolas Cage-Film. Hast du von Nicolas Cage irgendwelche guten Filme gesehen in den letzten
Jahren? Ja. Ja,
hier Kick
Drive Angry.
Kick-Ass, Angry waren okay, aber das ist auch schon ein bisschen her jetzt, gell?
Aber ganz kurz.
Und Lord of War.
Ja, der ist mindestens 10 Jahre alt.
Und wir haben noch ein anderes Problem. Wir haben noch ein anderes Problem. Christian, ich bräuchte ganz kurz von dir nur einen Status zu Dark Souls. Zockst du gerade irgendeins der Dark Souls-Spiele oder Ist das gerade auf Eis, das Dark Souls-Projekt?
Oh, meinst du, das geht kein Podcast ohne Dark Souls?
Ja, ich muss es jetzt nämlich direkt in die Shownotes aufnehmen. Sag mal, was geht mit Dark Souls so? Oder wartest du auf Elden Ring?
Elden Ring. Ja, warte ich wirklich. Also ich habe entgegen eurer Voraussage, dass ich nach meinem 10 Minuten Dauerrun über Sekiro weiterspiele, Sekiro nicht weitergespielt.
Noch nicht.
Und bin immer noch sehr glücklich mit der Entscheidung. War aber kurz davor, Dark Souls 2 jetzt endlich weiterzuspielen, das ich ja auch schon mal angefangen hatte und dann aber auch nicht mehr fertig gespielt habe. Und vielleicht nehme ich mir Dark Souls mit in den Urlaub für die Switch.
Ah, okay. Dann hören wir ja vielleicht nächstes Mal wirklich wieder mal Dark Souls-Erfahrungen von dir.
Richtig, genau.
Das wäre doch toll.
Dark Souls. Nee, von mir gibt es nächstes Mal, wie gesagt, verspreche ich Control-Erfahrungen.
Dann von mir hoffentlich auch Control, aber ich hole ich mir auch
Day One. Und wann kommt Gears 5?
Ich glaube, Control hole ich mir auch. Oder
unter Tax soll sich das holen. Das ist doch mal wieder ein Spiel für einen Tax. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Das hat geile Optik.
Ist das aber, stimmt, ja.
Ist aber, glaube ich,
Control-Tax.
Tax, ich habe es dir gepostet.
Ist aber, glaube ich, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe, ist es tatsächlich einigermaßen sogar anspruchsvoll zeitweise zu spielen. Also nicht, dass ich einen Tax bestellen will. Anspruch habe ich ja nicht so. Nee.
Was soll aber, das jetzt heißen? Da gibt es kein Spectator-Mode für einen Tax.
Nee, es gibt keinen Spectator-Mode, also keinen Spaziergang-Modus. Das ist
von Remedy, gell? Also,
ja, alles von Remedy. Schau dir da mal das Gameplay an, Tax, ob dir das...
Schau dir das mal an.
Ich würde mal wieder gerne
von
Spielen erzählen hören, nicht nur von Tomb Raider.
Ich bin sehr motiviert, mir eigentlich als nächstes Judgment auch mal zuzulegen.
Das wollte ich dich fragen, Christian. Das können wir jetzt vielleicht nochmal kurz... Genau, Judgment. Ich habe nur in der PS4 den Review gesehen. Da habe ich das erste Mal überhaupt von dem Spiel was gehört. Ja, überhaupt?
Echt? Nee,
ich hab das nie, aber das ist ja voll deins, oder? Das ist hier so ein so Japano-Jakuza angehauchtes
Game. Total, na, es ist ja von den Ryo Ga Gotoku Studios, die Yakuza-Teile gemacht haben, genau. die ja jetzt gesagt haben, nach Yakuza 6 ist jetzt erstmal Schluss mit der Yakuza-Serie, also mit Yakuza 0 und 1 bis 5 und 1, 2 Remake. Jetzt
kennen sie es halt einfach
3, 4, 5
Remake. Das gleiche Spiel wieder.
Und jetzt kommt halt Judgment mit einem anderen Hauptdarsteller, aber es ist eigentlich dieselbe Spielmechanik und sie spielt auch wieder in Kamurocho, also in einem fiktiven Stadtteil von Tokio und hat auch dieselben Kampfmechaniken, nur mit anderen Kampfstilen. Und selben sehr, sehr, sehr Story-fokussiert. Ich spiele ja auch gerade Yakuza Kiwami. Den ersten Teil, den habe ich nämlich auf der PS2 damals nicht gespielt. Und ja, also es ist einfach geile Spiele. Also das ist wirklich geil. Und von der Story her und so, wenn man ein bisschen was mit Japano-Zeug...
Ja, ich habe gelesen, wenn man Yakuza bisher nicht mochte und so nicht so Japano ist, das könnte einem trotzdem taugen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und,
also das wäre auf jeden Fall auch meins.
Und es hat extra einen Rechtschreibfehler, damit ich, wenn ich es bei Google eingebe, dass ich auch nur das finde. Wenn ich sonst nämlich Judgment eingebe, mit E, also die haben das E weggelassen. Und wenn du jetzt nämlich nur Judgment eingibst, kriegst du eine ganze Google-Suchseite nur, wo von dem Spiel berichtet wird. Das wäre ich gar nicht so blöd von denen, ne?
Das ist ja echt klar, weil im Original heißt es ja Judge Eyes, also im Japanischen.
Ah, vielleicht ist es aber auch nur daher. Dass
aber Judge Eyes haben sie halt auch wieder nicht ordentlich übersetzen können. Hm. Die Japaner sind ja da manchmal auch nicht so glücklich mit ihren englischen Namen, wie jetzt zum Beispiel, geile Anekdote zum Schluss, Dark Souls, habe ich das mal
erzählt? Ganz kurze Frage dazu, Christian, soll man das ausfaden oder willst du es komplett erzählen?
Nein, das ist ganz kurz.
Okay. Das ist der zweite Teil vom Podcast.
Miyazaki, beziehungsweise From Software, wie sie Dark Souls designt haben, haben sie auch einen englischen Berater, weil der Miyazaki war ja so ein großer Fan von westlicher Fantasy. Er konnte halt aber nicht gut genug Englisch. Er hat als Jugendlicher ganz viel Fantasy-Bücher gelesen von westlichen Schriftstellern, ohne aber richtig Englisch zu können. Und deswegen ist einer der Gründe, warum er so verschwurbelte Stories in seinen Spielen erzählt, weil es einfach so ist, er hat es damals halt auch nur zur Hälfte kapiert. Deswegen sollen die Spieler heutzutage auch nur die Hälfte kapieren. Naja, und er hatte halt die Idee, dass dieser Mythos mit den Dark Souls, dass es Dark Ring heißen sollte, bis ihm der britische Consultant erzählt hat, was umgangssprachlich Dark Ring bedeutet. Ich merke an eurer Reaktion, ihr wisst es nicht.
Ich kann mir jetzt mal viel vorstellen, was das, sag mal.
Da können wir den Link auf Urban Dictionary posten. Es ist der Anus, der
After. Ja, da hätte ich jetzt sogar getippt, ja.
Genau, der After, dass wenn du dich halt so vorbeugst und dein Arschloch zeigst, dann wird es auch gerne mal Presenting the Dark Ring gezeigt. Ja, gesagt, ja. Und dann haben sie gemerkt, oh, vielleicht doch keine gute Idee.
Das ist eine schöne Anekdote zum Schluss, finde ich.
Genau.
Hat er auch wieder was mit Dark Souls und so?
Hatte Dark Souls und es ist Wahnsinn, wir kriegen Dark Souls immer mit rein. Genau. Ich glaube auch jetzt langsam, also da steht noch,
jetzt ist langsam gut.
Die Luft ist raus, der Tax ist dreimal bisher weggenickt.
Ich habe hier schon unseren Stranger Things Making Off hier eingebaut.
Hast du den Schlafanzug schon an, Tax? Hast du vielleicht deswegen vorhin 5 Minuten Bett fertig gemacht, Zähne geputzt. Zähne geputzt, den Teddy-Schlafanzug angezogen.
Mit dem Stofftier dann unterm Arm.
Tax kann schon direkt jetzt in Haie gehen. Das machen wir jetzt wahrscheinlich auch.
Gute Nacht.
Ich stelle es mir gerade so schön vor, ja. Tax, du kannst aber auch ruhig schon gehen, wenn du müde bist. Ne?
Nein, ich bin halt wach.
Zum Fade-Out bitte nicht Cells gucken. Cell oder Cells oder wie heißt auf Netflix eine Verfilmung, glaube ich, eines Stephen King-Romans, glaube ich sogar. Das
heißt aber nicht The Cell mit Jennifer Lopez, oder?
Nein, nicht The Cell. The Cell fand ich
scheiße.
Echt, ich fand den gut.
Was für ein riesiger Bullshit ist das?
Oh, da werde ich. Alter, darum mehr sage ich.
Ah, der ist optisch sehr geil gemacht, finde ich.
Jetzt wird's verrückt. Hax, was möchtest du über deinen aufgerollten Darm noch erzählen?
Ja, der heißt übrigens auch The Cell. Der heißt auch The Cell. Kann das sein, der bei Netflix? Nee, es gibt einen, der da The Cell heißt.
Na, der heißt nur Cell.
Ein ägyptischer Cell. Film. Ah, okay, da ist es.
Nee, mit John Cusack, den meine ich.
Ah.
Ich habe mir The Cell heißt er angeschaut. Nee, The Cell von Tarsem Singh. Tarsem Singh ist ein revolutionärer Regisseur. Der hat echt geile Sachen gemacht. Der hat auch zum Beispiel diesen griechischen Quatschfilm. Ach, es ist zu spät. Nee, also Cell auf Netflix, das wäre so ein Fade-Out-Kandidat wieder. Ich habe den auch einen halben Stern gegeben, weil man weniger nicht geben kann. Ich habe ihn aber bis zum Ende angeschaut, weil ich es nicht fassen konnte, was für eine riesengroße Scheiße Netflix produziert.
Also der heißt wirklich Cell Netflix.
Ja. Ja, genau. Schaust du mal, da schaust du mal bei Netflix.
Warum kann man den nicht ja googeln? Warum kommt man dann nur zu The Cell?
Weiß ich nicht.
Weil der anders heißt.
Weil Google weiß, dass du wahrscheinlich The Cell suchen finden möchtest, weil dein Profil hergibt, dass du irgendwie
Jennifer Lopez. Ich komme da auf einen Film, der nennt sich The Cell, der ist aus Ägypten. Arabisch ist der. Netflix, The Cell. Aber einen Cell ohne The finde ich nicht. Das ist jetzt ein großes Mysterium. Ich habe es jetzt mal einfach so in die Shownotes aufgenommen, vielleicht findet den ja jemand. Ich finde ihn nicht. Da unten gibt es gibt so Screenshots davon, aber es gibt keinen Link zu Netflix. Habt ihr dann einen Link
Alter. Zu Netflix? Aber ich habe den, oder habe ich den auf Amazon geguckt?
Ich glaube was. Ist es der mit hier Cusack und...
ja, mit Cusack.
Mit Cusack und Samuel
Aber Jackson. Der ist doch... Das ist doch da hier, oder? Ja, genau. Das ist der erste Treffer. Cellphone heißt da irgendwie auf Netflix.
Ja, ich habe auch Cell gesucht. Cellphone. Ah, okay. Ja,
er heißt aber auch Cell.
Er heißt Cellphone hier bei Netflix. Und schon habe ich ihn. Schon habe ich ihn.
Ja, aber wenn man Cell sucht, kommt es als erster Treffer.
Nein.
Der Film.
Nein. Ja,
natürlich. Ach, gell. Soll ich dir mal suchen zeigen?
Lass doch den Christian
mal deinen Fade aus. Es lohnt sich nicht mal.
Weil jetzt wird es wirr.
Der wird nicht wirr. Jetzt wird es wirr. Nicht schauen. Also da mag ich gar nicht mehr sagen. Also dann lieber Murder Mystery schauen. Ohne Scheiß.
Okay. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Wir machen halt kein Fade-Out. Man kann nicht immer den gleichen Gag mehrfach bringen. Wir machen jetzt einfach Schluss. Und der Christian, der fährt wohin? Auch irgendwo in den Süden. Und der Philipp fährt in den Süden. Und
in den Süden,
ja. Der Tax geht jetzt bald mal wieder arbeiten, hoffe ich.
Ja, genau, so langsam.
Ja, und ich arbeite auch mal weiter. Und dann hören wir uns, also wir vier hören uns dann vielleicht Ende August, Anfang September. Und dann hört ihr uns auch und hoffentlich auch wieder mal mehr Leute live. Wenn ihr das gerade jetzt hier hört in eurer Podcast-App, kommt doch mal live dazu. Ihr müsst ja auch nicht die kompletten 3 Stunden dazu kommen. Ist ja wunderbar, wenn ihr einfach mal kurz reinschaltet und ein paar blöde Fragen stellt.
Ja, und auch danke an Lena, die sich hier aktiv...
Ich wollte gerade sagen, ihr dürft uns auch gerne auf Perlen, die wir vielleicht verpasst haben, auf Netflix, Xbox, PS4, Switch, Oculus und sonstigen Perversitäten hinweisen.
Genau.
Wenn es was Cooles ist oder auch beschissen ist, dann sagen wir auch was dazu.
Genau. Einfach was wünschen wieder. Hat ja letztens auch geklappt.
So machen wir das. Und in diesem Sinne dann einen wunderschönen Sommer. Und dann hören wir, geht's das nächste Mal, gibt es das Ganze dann im Herbst so. Weil das geht ja von heute auf morgen, ne? Also dann.
Eben schön.
Es geht ratzfatz.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Tschüssi. Servus.
Bis bald.